Also eine, auf der einen Seite, wir reden über 1.800 € teure Telefone, über 190.000 € teure Wohnmobile und dazwischen schiebt sich einer Finger in den Arsch.
Der Sneakpot ist mal wieder im Weltraum unterwegs und spricht für euch über den Film Guardians of the Galaxy Volume 3. Herzlich willkommen zur Folge 796. Mit mir hier Christoph und Robert, aber ich habe vergessen, wie ich sie vorstellen will. Ach ja. Der Mann im roten Shirt, das so gut zu seinen Augen passt, das ist Christoph Perner.
Hast du mich gerade dumm genannt?
Nein, würde ich nie. Und der Baum neben ihm, das ist Robert Krüger.
I am Groot.
Ja, und ein bisschen grün angelaufen und mal wieder alle Namen vergessen hat. Stefan, das
macht. Guten Abend.
Stefan ist ein Buch.
Ja, oder so.
Das sind ja Referenzen, die ich nicht verstehe, aber gut.
Oder ein Navi. Eine Navi.
Auch das.
Auch das.
Es ist kompliziert. Dieser Cast ist vielfältig.
Mal grün, mal blau.
Genau.
Mal schmückt wie jede
Elefantentier.
Ja. Schmückt jedes Raumschiff. Ja, Stefan, du hast uns dieses Disney Plus Streaming-Angebot ins Körbchen geworfen.
2:40 oder 35. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie mir das passieren konnte.
Das habe ich mich auch gefragt.
Meine Herren, du. Ja, und.
Aber ich kann nichts dafür, wenn du da so spät anfängst. Also da bist du schon.
Ja, okay, zugegeben. Damit unter der Woche.
Ach Gott, da bin ich ja heute dran.
Ja. Ja, und du hast noch ungefähr 2,5 Stunden Zeit, vermutlich.
Ich weiß da spontan was ich sagen kann, das ist kein Problem. Ja, jetzt weiß ich das noch, ich schreibe das jetzt auf.
Nachher wieder komplett, ich hatte irgendwas, geh mal zu Netflix, guck mal, was ist denn da?
Ja, genau.
Nee, dann vielleicht doch zu Amazon.
Genau.
Ja, dass du uns ein Marvel-Dings aussuchst. Ja, fang doch mal an. Guardians of the Galaxy Volume 3.
Ja, irgendwie.
Worum ging's?
Irgendwie mit den Guardians. Ja, ich erzähle gleich auch, worum es ging. Mit den Guardians ist irgendwie für mich, ist das nicht so Marvelig, weil.
Marvelig?
Da sind halt die Guardians. Und die bleiben ja relativ für sich. Also, soweit ich mich erinnern kann. Oder ich habe wieder Referenzen nicht verstanden auf andere Marvel-Charaktere, die da auftauchen, die mir dann wieder egal sind. Deswegen finde ich, kann man das so gut gucken, ohne dass man die ganzen Referenzen versteht. Also ich jedenfalls.
Ja.
Ein Satz dazu, ich habe mir vorher, weil ich alles vergessen hatte, wieder das gemacht, was ich letztens schon mal irgendwann empfohlen habe. Man nehme sich einen YouTube-Kanal von so einem Nerd-Dings und gucke sich ein Everything You Need to Know Before Watching an.
Gute Idee.
Das hält vielleicht auch vergessen. Mal.
Habe ich gemacht. Und ich weiß ja, dass ich Guardians 1 und 2 gesehen habe. Und ich glaube, 1 deutlich besser fand als 2. Oder weiß ich nicht mehr so genau. Aber ich hatte auch was zu meckern, das weiß ich auch noch. Und dann fasst er diese Dinger zusammen und ordnet das so ins Größere und Ganze des Universums ein. Und da sind lauter Szenen in diesem Video gewesen, wo ich dachte so, was, wer, wann, wo, was haben die gemacht? Wie passt das, wozu? Ich habe nichts verstanden. Also ich habe danach dann zwar Sachen gewusst, also speziell hier die ganze Situation um Gamora und so, das kriegt man dann vermittelt und dann kriegt man auch noch erzählt, was irgendwie im Holiday Special passiert ist und dies und das und jenes und aber ob mir das jetzt geholfen hat, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, am Ende war ich nur sehr daran erinnert, dass ich offensichtlich in den alten Filmen auch ganz, ganz viel nicht kapiert habe, weil genau das, was du gesagt hast, so, die sind irgendwie irgendwo dran geknotet und man hat es nicht so mitbekommen, weil man es nicht wusste und hat es einfach überlesen, die ganzen Zusammenhänge.
Ah, vielleicht hätte ich mein Video schauen sollen, Everything You Need to Know Before You Podcast über The Guardians.
Ja, also falls jemand von den Hörern und Hörerinnen jetzt denkt, jetzt kriegen wir das hier eingeordnet ins Marvel-Universum. This is not it. Geht woanders hin.
Hier ist eher so, da sind drei Dudes, die haben sich so einen Film angeguckt und die reden dann über ihre Emotionen.
Ja, aber, so ungefähr.
Aber Stefan, erzählst du noch, um was es geht?
Nee, nicht mehr. Also.
Das ist ja bei,
mir helfen. Es ist auch egal.
Das, bei dem ist es jetzt aber relativ einfach, ne? Es geht um einen Waschbär und fertig.
Genau.
Also das kann man so.
Ja, also ganz einfach. Ganz einfach geht es doch darum, die sind auf, das nennt sich Nowhere, also auf dieser, in der gleichen Stadt. Es sieht irgendwie aus wie so, nur so ein Marktplatz. Wir erfahren jetzt später, noch. Was das ist. Ziemlich cool. Okay, jetzt habe ich wieder die Sortierung mit mir selber verloren. Oh Gott, ey, das wird ja heute gar nichts. Also sind auf diesem Marktplatz, bei der sie auch bei der Weihnachtsedition waren. Und dort werden sie angegriffen von so einem, ich habe das Gefühl, den kennt man irgendwoher. Und ich habe aber keine Ahnung, woher man den kennt. So eine goldene Puppe.
So ein goldener Typ mit Gottkomplex. Ja,
den werden wir nicht. Also den ich kenne den aus Black Mirror. Ich glaube, ist der nicht in Thundersnatch? In diesem Black Mirror-Film?
Nee, ich meine den, nicht den Typen, sondern den Charakter.
Ach so, den Charakter. Nö, den kenne ich, glaube ich, nicht.
Das hätte ich jetzt gedacht, dass man irgendwie sagt, oh, das ist doch der Herr, keine Ahnung, den müsste man doch, ja, weil der schon damals
die Fackel, oder? Von Fantastic Four.
Die angegriffen hat. Ja, hatten wir nicht bei diesem Thor-Film auch so unsäglich gold angemalte Leute?
Möglich.
Alles verdrängt.
Da kam mir das so bekannt vor. Jedenfalls, ja, der kommt irgendwie.
Genau das Problem bei Marvel, es ist alles so beliebig.
Und greift die an in einem riesigen Feuerwerk und anstatt, dass sie sich alle auf ihn stürzen, stürzt sich jeder einmal auf ihn und wird von ihm vermöbelt.
Das habe ich schon wieder vergessen, diesen Kampf.
Das war schon, ja, mach erst mal weiter. Das ist schon der erste Kritikpunkt. Das ist nämlich eigentlich eingebettet in so einen Modus von, wir stellen unsere Charaktere nochmal vor. Und deshalb müssen die sich nacheinander auf ihn stürzen, damit wir nochmal erklärt bekommen können,
ja,
dumm
genau,
wie
was
uns,
wer kann.
Was
ja.
wer kann. Und deshalb muss das nacheinander passieren oder gibt schon direkt in der Szene keinen Sinn mehr.
Mhm. Ja, aber das ist halt schade. Also es wäre halt viel schöner, wenn, naja, jedenfalls am Schluss ist es so, dass Rocket, das ist dieser Waschbär, Raccoon.
Der Raccoon, der keiner
ja,
sein
Raccoon
will.
Ja, Raccoon ist ein Waschbär, ja.
Ja, ist irgendwie stark getroffen und komatös und dann versuchen sie den zu retten und dann stellen sie aber fest, dass dem irgendwelche Sachen implantiert sind. Ich habe keine Ahnung, ob man das vorher schon hätte wissen müssen oder ob man das da erst erfahren hat.
Ich wusste es, glaube ich, nicht.
Nee, die wussten schon.
Aber gut, er kann halt reden, gell? Das ist halt erstaunlich schon immer gewesen.
Ja, aber ich...
Hat man immer so hingenommen.
In der Welt nicht.
Ja, das ist halt irgendein Alien oder so.
Nee, in der Welt ist das, glaube ich, nicht erstaunlich. Da redet ja alles.
Ja, und aber diese ganzen Schrauben und so, die man jetzt sieht, ich hatte nicht den Eindruck, dass ich die hätte vorher mal gesehen habe.
Nee.
Dass ich die vorher mal gesehen
habe. Ich auch nicht. Ja, die waren ja selber auch total überrascht davon, dass man den nicht mit diesem Medpack-Ding einfach mal so wieder zusammenflicken kann.
Genau, ja. Und dann stellen sie halt fest, dass der irgendwie so eine spezielle Züchtung ist von einem speziellen Menschen und dann wenn sie da mit dem Medpack weiter rangehen oder ihn sonst irgendwie aufschrauben, besteht die Gefahr, dass er explodiert und deswegen müssen sie jetzt seine Herkunft erklären und während er im Koma liegt, erfahren wir auch noch das Ganze.
Sie müssen ein Passwort eingeben, bevor sie ihn blitzdingsen dürfen. Irgendwie so.
Bevor sie ihn reparieren dürfen. Sonst wird er geblitzdingst. So.
Ja, sowas in der Art, genau.
Also final geblitzdingst aus dem ganzen Körper raus, vermutlich. Genau. Ja.
So, und jetzt geht's los, wir brauchen das Passwort. So kann man das ungefähr zusammen.
Genau, und dann kommen 2 Stunden Action.
Ja, Sylvester Stallone darf durchs Bild laufen und rote Anzüge verteilen und
Nathan Fillion
darf umherfliegen in einem Fatsuit.
The Rookie oder Firefly.
Aus Firefly, genau. Der Typ, der
Castle.
Diese Bewachertypen in diesen hautfarbenen Anzügen, die umhergeschwebt sind.
Diese Fettsuits.
Genau, diese Fettsuits in diesen.
Das war schon so, ja,
in
okay.
diesen Fettzellen.
Da war einiges
Raumschiff.
Unappetitlich.
Ja, da war so ziemlich alles unappetitlich. Wobei die Innenarchitektur war ganz cool.
Aber auch unappetitlich.
Man wollte keine Knöpfe anfassen. Das war so ein bisschen schleimig.
Ja, aber also, um mal da direkt reinzuspringen, ich fand gerade diese Welt, die sie da gebaut haben, das fand ich total cool, weil es einfach, also vermutlich hat man es schon irgendwo mal so gesehen, aber für mich wirkte das sehr frisch, sehr neu. Wir hatten es jetzt vor einem halben Jahr oder so, hatten wir doch diesen Animationsfilm, der auch so ein bisschen in so einer organischen Welt spielt, wo die da in diesen Planeten reingeklettert sind. Ihr erinnert euch?
Nein.
Dunkel, ja.
Ja. Und jetzt war es halt so quasi in, naja, 3D nachgebaut, aber mit einem Echtfilter drüber. Ich fand das hat mir sehr gut gefallen, fand ich optisch sehr hübsch auch. Die Scherze, die sie damit gemacht haben, das fand ich gar nicht so verkehrt.
Ich war, glaube ich, eine meiner großen Kritiken am ersten Guardians of the Galaxy, dass sie dauernd unfassbare Locations erfinden und die dann besuchen und zu wenig Zeit damit verbringen, dass man da oder meistens dann nur verkommt es nach einer Minute zu einem riesigen Shootout und man macht ganz viel kaputt und kriegt von der eigentlich geilen Location gar nicht so viel mit. Das Gefühl hatte ich diesmal nicht so, aber ich kann Ihnen gar nicht sagen, ob das so ein, ach, ich weiß eh schon, dass ich mich hier nicht umgucken darf und deshalb erwarte ich das jetzt schon gar nicht mehr, Gefühl war, oder ob es tatsächlich weiß ich nicht, ob es deshalb nicht mehr erwartet habe oder ob es besser war, ich kann es dir gar nicht sagen, weil diese eine Raumschiff oder Raumstation, weil wie auch immer, die irgendwie organisch gewachsen ist und so, die wird noch ganz cool explored. Der ganze Rest, dieses große Raumschiff von dem Feind und so.
Weil das schon ja auch ein echt alter Hut ist, gell, mit diesem organischen Raumschiff. Das ist ja im Endeffekt Lex in den 90ern oder auch die Voyager. Es waren ja auch schon bei der Voyager wenigstens zum Teil organisch.
Also die Voyager ist organisch?
Ja, die ist zum Teil organisch.
Immerhin hat es keine Schleimbuttons und zuwachsende Wände, also das ist schon nochmal eine Nummer weiter.
Ja, aber Lex hat das ja, gell? Also, oder hieß das Lex, ich glaube. Das ist, was wie so eine Libelle aussah.
Ich sag nur, diese Locations auch dieses Nowhere war am Anfang, ja, es gibt da so eine Szene, da schauen sie dann mal so nach oben und dann siehst du halt, dass das nicht nur dieser Marktplatz ist, sondern dass es allein senkrecht nach oben irgendwie unfassbar weit weitergeht und so weiter.
Aber das kennen wir doch schon aus dieser Weihnachtsfolge, die wir letztes Jahr hatten,
ja.
Oder?
Ja, klar, aber es gibt halt so viele Locations da, das ist das böse Raumschiff genauso, das rote am Schluss oder diese komische Counter-Earth-Welt da, also es gibt so viele Places, die so ein bisschen explored werden können, aber am Schluss, was sehen wir von Counter-Earth? Wir sehen eine Vorgartenstraße, ein Wohnzimmer und eine Brücke. Fertig. Das sind drei Plätze. Das ist alles, was wir von der ganzen Welt komplett sagen. Am Anfang noch einen kurzen Überflug über so eine Statue. Aber es bleibt immer so ein bisschen zu wünschen übrig, aber vielleicht ist das auch mittlerweile so, habe ich mich darauf versteift, dieses Haar in der Suppe zu suchen.
Sag mal, eine inhaltliche Sache. Ich weiß nicht, ob ihr mir da weiterhelfen könnt. Es stellt sich heraus, dass einer so einen sehr roten Kopf hat, gell? Ist das, soll das dieser Marvel-Bösewicht Red Skull sein? Der irgendwie, hat er nicht Hydra gegründet oder sowas? Ist das eine Verknüpfung damit oder ein Zufall?
Wer hat einen roten Kopf?
Na, war doch so ein Bösewicht, wo sich dann rausstellt, dass der so unter seiner Maske einen ganz, ganz blutigen roten Schädel hat. Oder war der einfach, weil er
das
halt
war,
dann,
das war doch
weil
der,
er gehäutet war er dann halt gehäutet und das sah deswegen so auf. Oder sollte das Red Skull sein?
Nee, das glaube ich nicht, dass das Red Skull sein sollte. Der ist halt der er ist, so wie er uns vorgestellt wurde. Und warum er so zermetzelt aussah, haben wir ja auch gesehen. Also wer das gemacht hat.
Ja, klar.
Ja, und von daher.
Weil ich fand, der sah halt ein bisschen aus wie Red Skull, ne? War halt ein roter Skull. Also das habt ihr nicht so, da habt ihr die Verschwörung. So. Okay.
Wir kennen Red Skull vielleicht gar nicht. Also ich jedenfalls.
Da weiß ich auch zu wenig über die Marvel Universen, ob das miteinander verwoben ist. Also ob Hydra da drin, doch, eigentlich findet das schon drin statt. Gell? Hydra ist doch die Gegenveranstaltung von S.H.I.E.L.D. und S.H.I.E.L.D. ist doch, hängt doch irgendwie mit den Avengers zusammen, oder? Und die Avengers hängen doch irgendwie mit diesen hier zusammen.
Ja, das schon alles, oder? Aber glaubst du, das ist derselbe Typ, nur das sollte die, dann haben wir das natürlich wieder voll nicht verstanden.
Also war nur eine Idee, also
ja,
keine Ahnung. Könnte schon sein,
ich hab
oder?
Ich habe gerade mal jetzt Red Skull gegoogelt und mir ein Bild von ihm angeguckt, aber war, ja, gute Frage.
Okay.
Aber der ist ja in Captain America und Avengers und so schon zu sehen gewesen.
Ja gut, aber der sah ja auch immer anders aus, weil es ja so ein ganz alter Charakter ist, der immer wieder auftaucht seit
Jahrzehnten. Ja gut, aber dann müsste ja diese Figur hier, um die es geht, sozusagen ja, seine Tarnidentität sein, ja. weil das spielt ja zur selben Zeit wie...
Ja genau, deswegen war ich...
Das da halte ich jetzt für unwahrscheinlich.
Okay. Ja.
Wie fandst du es denn, Christoph? Wenn der Christoph sich Anfang vornehm zurückhält und uns ein bisschen loben lässt, dann kommt er meistens um die Ecke und sagt, das war alles scheiße.
So richtig gelobt habt ihr es ja nicht. Also ich fand die Story ziemlich unausgegoren und belanglos. Und die hat das übliche Marvel-Problem. Ich weiß die ganze Zeit über nicht, ob ich die vorherigen Filme gesehen habe. Obwohl ich der Meinung bin, ich habe sie gesehen. Also, wo du vorhin mit dem Brustton der Überzeugung gesagt hast, du hast die ersten beiden Filme gesehen. Den ersten habe ich gesehen, beim zweiten weiß ich es gar nicht genau, aber ich habe hier zum Teil auch das Gefühl, dass die sich gar nicht darauf beziehen, sondern auf einen der Avengers-Filme, auf Endgame zum Beispiel.
Waren die da auch?
Ja, ich glaube schon. Also die Sache mit diesem Vergessen von Uhura, kam das in einem Avengers-Film vor oder in einem Guardians-Film? Das wüsste ich jetzt nicht. Weißt du das, Bob?
Das kam da irgendwo vor, aber
wo genau? Ich meine, das kam in Endgame. Ich glaube, das war das Ende von Endgame, aber ich weiß es nicht genau.
Das verschwimmt alles zu einer Soße, aber das ist ja auch egal eigentlich.
Exakt, das ist der Punkt. Marvel ist einfach nur Soße.
Ja gut, es ist ja ein Universum und ich meine insofern, dass das alles zu einer großen Story verschwimmt.
Das ist aber ein Unterschied. Eine Story und eine Soße und das ist eine Soße. Das hast du ganz richtig ausgedrückt. Also ich habe da lange den Faden verloren. Und ich habe zunehmend das Gefühl, dass Leute, die da den Faden nicht verloren haben, sich das einreden, den nicht verloren zu haben. Also ich habe das Gefühl, das ist, und ich meine mit diesem Multiversumsblödsinn, da haben sie uns ja jetzt diesmal ja zum Glück nicht mit belästigt. Aber das ist ja auch einfach, wenn dir einfach nichts mehr einfällt und du alles erzählt hast und einfach auserzählt hast, dann sagst du, ja, alles ist möglich und wir haben jetzt einfach so und so viele Universen parallel und erzählen jetzt einfach alles parallel. Bullshit. Also das ärgert mich dann einfach. Da fühle ich mich verarscht. Das war jetzt zum Glück nicht, aber ich fand die Story, wie die da diese schleimige Station infiltrieren, das war so egal eigentlich, also dann Star-Lord, ich finde Star-Lord einfach so einen schwachen Charakter, immer schon. Der Schauspieler ist schwach und der Charakter ist auch oberschwach. Man fragt die, meine Frau hat dann auch gefragt, so, ja, was ist denn dessen Fähigkeit? Habe ich gesagt, ja, der hat keine. Das ist genau das Problem. Der hat einfach nur ein großes Maul. Deswegen war ich auch ein bisschen, muss ich sagen, ein bisschen spoilerig jetzt, war ich da auch mit dem Ende versöhnt, wo seine Wichtigkeit dann ja abnimmt. Und dann halt der Fokus auf Figuren gelenkt wird, die ich viel spannender finde. Schon immer bei mir Drax und Mantis. Muss ich sagen, habe ich am Ende auch geweint. Also das hat dann für mich den Film wieder ein bisschen rausgerissen. Ich habe sowohl wegen Rocket als auch wegen Drax geweint am Ende. Und auch die Rocket-Geschichte fand ich gut. War also die Hintergrundgeschichte von Rocket hat mich berührt. Fand ich meine, klar war die spooky und echt belastend, aber da war ich dabei.
Ich würde auch sagen, das war der beste Teil des Films. Die Hintergrundgeschichte ist ja eigentlich auch der Kern des Films. Es geht so immer in Rückblenden sozusagen um die Jugend und das, wie kam Rocket dazu, dass er diese Implantate hat von den Stefan vorhin sozusagen, womit die ganze Story aufs Gleis gestellt wird. Wie kam es dazu? Das wird uns in Rückblenden erzählt. Da sehen wir halt Baby Rocket wir fangen mit Baby Rocket an und dann mit Kleinkind Rocket und dann irgendwie, das ist alles ziemlich spooky und so ein bisschen düstere Sci-Fi, fast schon so kleine Horrorelemente zum Teil drin.
Total. Kleine Horrorelemente. Freunde allein. Das ist nicht nur kleine Horrorelemente.
Ja, okay. Und da merkt man, dass die sind auch sehr ruhig, diese Szenen. Also da ist jetzt wesentlich weniger Action drin. Das ist halt eher auf diesem Raumstation, Raumschiff mit dem Bösewicht zusammen irgendwie, und dann sind das immer so Rückblenden, wo die da halt sich früher schon mal begegnet sind.
Ja, da erzählen sie halt mal was.
Und da erzählen sie was, genau. Da müssen sie
halt nicht Knallbumm machen, weil Knallbumm machen sie immer, wenn sie eigentlich nichts zu erzählen haben.
Richtig, und dann geht es in die Jetzt-Geschichte sozusagen, und da ist halt, alle sagen Drax, dass er dumm ist. Star-Lord erzählt die ganze Zeit von der Vergangenheit und wie geil das damals mit seiner Freundin war, als sie sich noch an ihn erinnert hat. Und
dann legen sie dauernd Musik aus unserer Jugend auf, was halt das erste Mal cool ist und die letzten Filme cool war, aber diesmal hat es mich zunehmend genervt. Immer wenn die Raumschiffe fliegen, legen die irgendeinen Joy Division oder keine Ahnung was auf. Ich dachte, oh Leute, das ist einfach beanspruchtes Stilelement.
Also, die ersten 6-8 Mal ist es nett, aber ja, die folgenden 14 bis 37 ist halt öde.
Ja, genau. Ja. Genau. Und dann in jeder Kritik, in jedem YouTube-Fanboy-Video, was du siehst, irgendwie, ja, Musik ist so elementar in diesen Filmen, und du denkst dir so, nein, es ist nur noch, ein Checkbox-Item, was abgehakt werden muss. Und ja, natürlich, wenn sie sich dann cool formieren zu Beastie Boys,
ja, klar ist es cool.
Dann ist es so ein kurzer Moment, wo ich auch denke, okay, ja, dann mach's jetzt halt lauter. Aber die 10 anderen Male und dann immer dieses, man sieht dem Regisseur quasi vor sich, wie er wieder mal irgendwas inszeniert hat und dann seine Figuren stellvertretend für ihn fragen lässt, sah es cool aus? Und du denkst dir so, ja, aber es langweilt mich. Optisch ganz cool aus, aber es telegrafiert halt von ewig weit her schon, guck mal, jetzt machen wir wieder so ein Ding, damit es hier richtig knallt und irgendwie geile Optik und so, aber halt komplett Storytelling leider vergessen.
Ja.
Die sind zwar gut choreografiert, diese Action-Szenen, dass man irgendwie nicht verliert, wo oben und unten ist und wo der Anschluss ist, aber dann höre ich in anderen Kritiken irgendwie eine Kampfszene, wo die ganzen Guardians irgendwie so einen Gang lang schnetzeln müssen und so weiter, und die sei episch und
boah, die war so schlecht
und so weiter.
Boah, die war so ärgerlich schlecht.
Ja, und dann habe ich auch so gedacht, von welcher Szene redet der? Und in dem Augenblick
blendet, genau welche.
Ja, genau. Er blendete dann auch genau die, von der ich dachte und wahrscheinlich die du jetzt auch denkst, dieser etwas hell erleuchtete silberne runde Gang. Der da so lang geht, wo sie sich da durchschnetzeln, und das ist halt so das Paradebeispiel an dem, was mich daran mittlerweile so nervt, weil da passiert halt erzählerisch für nichts. 5 Minuten gar nichts. Die schnetzeln sich da alle durch, die Stakes sind exakt null. Ich weiß genau, dass da niemand ernsthaft verletzt irgendwie rauskommen wird, weil die eine Sache, die ernsthaft Konsequenzen hat, die passiert ganz am Anfang. Das ist das, weshalb die ganze Geschichte aufs Gleis gestellt wird. Das ist das Einzige, was richtig so einen Aufhängungspunkt hat. Danach, jeder einzelne dieser Kampfszenen vollkommen wurscht.
Ich fand, es sah nicht mal sehr gut aus, weil es einfach zu sehr nach, es soll cool aussehen, aussah. Und das blickt einfach viel zu sehr durch. Ich finde, es wirkte bemüht. Also mich hat die Szene schon in dem Moment geärgert.
Die Aliens, die da zum Teil geschnetzelt werden, ja, dieses komische Warpig oder wie und die ganzen anderen Viecher, es ist, die sind ja nur noch Karikatur ihrer selbst. Das ist ja kein, also das ist ja nicht irgendwie, dass jetzt Drax gegen irgendjemanden antreten muss, der noch einen Kopf größer ist oder so, wo man dann denkt, oh shit, was macht er denn jetzt oder so, oder es kommt der nächste Gott um die Ecke, der wieder irgendeine Superfähigkeit hat, die, das ist zum Beispiel der Bösewicht mit seinem Gravitationsbeeinflussungsding, gegen das sie ja komplett chancenlos sind, gegen das ja sogar dieser goldglitzernde Gott komplett chancenlos ist, und trotzdem jemand völlig ohne Fähigkeiten wie Star-Lord wird davon 2-3 Mal sozusagen übel rangenommen und es scheint keinerlei Konsequenzen zu haben. Also auch Weltall draußen, ja, mal wird mit der Rakete irgendwie da hochgestartet und wenn die Luft dünn wird, dann kann man nicht mehr so gut atmen und alles wird irgendwie ein bisschen schwer, man kann sich gerade noch so retten. Andere Szene, die fliegen mit Raumschiffen und vorne knallt was durch die Windschutzscheibe rein, ist völlig egal, fliegen wir einfach 5 Minuten weiter und reden.
Ja, der eine Protagonist ist draußen im Weltall und ist tiefgefroren, ist schon aufgebläht, tiefgefroren, kommt wieder rein, alles wieder gut.
Ja. Genau, alles genau. Also so, da wird mir quasi von dem Film erzählt, so, die Regeln machen wir hier selber, ist uns alles scheißegal, wir etablieren hier keine inhärente Logik, weil wir machen einfach, was wir wollen, wann wir wollen, und wenn du als Zuschauer das nicht so wenn du da nicht mehr mitkommst oder wenn es dir wenn du irgendwie Wert darauf legst, dass hier irgendwas noch irgendwie zusammenhängt, ja, dann bist du hier falsch, geh weg. Und ja, so habe ich mich dann auch gefühlt, ich gehe dann jetzt mal innerlich hier weg.
Ja, ja, zum Glück bin ich dann am Ende versöhnt worden von der Story. Da
ja. Ja, Stefan, mach du mal.
Ja. Ich fand jedenfalls in meiner Erinnerung, das macht jetzt ein bisschen einen Sprung, dass die ersten Galaxies, Guardians, nicht Galaxies, das waren die anderen, die jetzt am Wochenende gewonnen haben, dass die Guardians viel lustiger waren. Ich fand das hier sehr ernsthaft. Sehr lustig. Ja. Insbesondere immer mit diesem drohenden Exitus für Rocket und auch die Origin Story, so nennt man das, glaube ich, war jetzt alles andere als erfreulich. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, so ja, das ist irgendwie schick, das sieht schön aus und so, aber wo ist denn die Leichtigkeit, wo ist denn der Quatsch, wo ist denn dieses, dass die Guardians, auch wenn sie es nicht sind, sich für die dicksten und die besten und die coolsten halten und das aber so hart übertreiben, also so ironisch überspitzen. Und das fehlte mir sehr. Jetzt während des ganzen Films, wo ich dachte so, ja, aber ich habe den Film ja ausgesucht und ich habe ausgesucht, weil es lustig werden soll. Und da machen die das nicht. Das finde ich halt unmöglich.
Unmöglich. Ja, nicht nur das, auch dieser Banter zwischen denen, wenn er dann kommt, der hat bei mir nicht gezündet. Also Nebula ist immer sauer auf alles und schreit immer rum und so weiter und Drax wird dauernd erzählt, dass er dumm ist und so und Chris Pratt
nutzt sich halt auch ab.
Es nutzt sich so hart ab, so hart und so schnell und es kommt halt dann, man hat immer das Gefühl, es sind wie so Versatzstücke. Jetzt wird wieder geredet, dann ist auf jeden Fall Zeit für dieses, oh, wir müssen cool und lustig sein. Und dann sind alle Dialoge daraufhin gebürstet, dass sie das jetzt sein sollen, aber es zündet nicht. Und dann geht wieder die Action los und dann darf man sich wieder irgendwie Sachen zurufen oder sich anschreien währenddessen. Aber irgendwie es plätscherte alles so. Ich habe da auf meinem Sofa gesessen und habe es über mich ergehen lassen, in so einer Art und Weise.
Es war nicht rund.
Nee, es war einfach kein
Funke. Überhaupt nicht mehr cool finde, ist Groot. Früher war ja Drax immer ist er immer noch der sanfte Riese, der halt super stark ist, aber eben nicht so helle. Und jetzt haben wir halt einen neuen Muskelberg, nämlich Groot. Groot war halt früher ein Baum, der halt irgendwie Menschenform hatte, aber der war halt noch ein Baum. Und jetzt ist er halt ein Muskelfuzzi mit Brustmuskeln bis zum geht nicht mehr, dem man halt ansieht, dass es Vin Diesel ist. Wo ich mir auch denke, so, warum muss denn ein Baum, der im Endeffekt Formwandlerfähigkeit hat, Brustmuskeln haben? Warum muss der aussehen wie ein scheiß Bodybuilder? Und halt, aber halt viel größer als alle anderen und wodurch halt Drax einfach nur noch, ja, auch ein kleiner Mensch ist, ja. Es hat halt nichts Besonderes mehr. Ist halt nicht mehr der große Muskelberg, sondern der große Muskelberg ist halt jetzt der Baum. Was soll denn das? Wer hat denn den Design? Seid ihr bescheuert?
30 Arme mit 30 Knarren dabei hat und so und einfach immer hat, was die Szene gerade erfordert und dann ist
es. Ich meine, das nehme ich ihm nicht übel, ja. Das kann er ja von mir aus haben, aber warum muss der halt so menschenähnlich? Der hat, glaube ich, sogar Bauchmuskeln, glaube ich, ein Sixpack. Der hat Brustmuskeln und ein Sixpack. Das muss doch ein Baum nicht haben. Und ich habe mir extra Bilder angeschaut von dem Galaxy 1, wo es ja schon einen erwachsenen Groot gab. Und jetzt dem, die sehen halt komplett unterschiedlich aus. Also der früher, der war halt so ein hochgewachsener, so ein bisschen wie so ein Ent aus Herr der Ringe. Mhm. Gell?
Ja.
Lange Beine und so ein schlaksiger Typ und halt ein Baum von einem Typ. Und jetzt ist er halt einfach Vin Diesel. Und das ist halt einfach lächerlich. Also.
Ja, und diese, ich weiß, vielleicht verhänge ich da auch zu viel oder was Falsches, bin da falsch aufgesagt, aber so Teams normalerweise, wenn du so Ensemble-Teams hast, wo viele Stars, viele Rollen spielen und die müssen irgendwas zusammen machen oder so, dann hast du ja in der Regel verteilte Fähigkeiten und Leute, die sich irgendwie ergänzen müssen. Mhm. Und der eine kann das gut, der andere kann das und so. So haben wir das hier auch. Eigentlich vom Setup her, ja, die eine kann irgendwie Leuten Monstern einflüstern, dass sie jetzt irgendwie eine Ziege sind oder sonst irgendwas machen. Und das war noch die einzige Rolle, bei der das so funktioniert hat, wie man das denkt. Und er ist irgendwie der, also Star-Lord ist irgendwie derjenige, der so, ja, kann Leute verarschen, kann sie um Finger wickeln, kann irgendwas machen. Aber wenn es dann ans Kämpfen geht, dann ist einfach alles komplett all over the place. Jeder kann irgendwie auf alles einschlagen, jeder kann scheinbar beliebige Sachen einstecken, von Göttern durch die Gegend geworfen, in die komplette Edelstahlverschalung reingehämmert werden, sodass die sich verbeult. Alles scheißegal, jeder steht von allem wieder auf. Dann ist es nicht mehr dieses Stein, Schere, Papier, ich habe hier meine Fähigkeiten, ich muss alles richtig einsetzen und am Ende, wenn es zusammenspielt und dann noch coole Sprüche kommen, dann funktioniert das und dann fühlt sich das für die Zuschauer an, weil man sieht eine gut geölte Maschinerie beim Zusammenarbeiten. Aber das ist es nicht. Es ist einfach ein Haufen von irgendwie mit irgendwelchen und dann im Zweifel immer noch eine neue Fähigkeit, die wir noch nie gesehen haben. Groot hat 50 Waffen in der Hand und Groot wird 800 Meter, keine Ahnung, ich denke mir jetzt Sachen aus, aber es passieren Sachen da drin, wo du denkst, ach so, das auch auf ja, von mir aus, ach komm, macht doch jetzt alle, was ihr wollt. Und dieses Gefühl krieg ich immer und immer wieder und dann ist es mir irgendwann einfach alles egal. Und das ist die typische Marvel-Krankheit der letzten Jahre.
Ja, das ist das, was der Weihnachtsfilm letztes Jahr einfach besser gemacht hat. Der hat einfach eine kleine, feine Geschichte von A nach B durcherzählt mit den interessanten Charakteren aus diesem Ensemble. Und es hat 45 Minuten gedauert und alle waren zufrieden. Tja, ja, warum schaffen wir das nicht bei einem Langfilm? Ich verstehe es nicht, aber...
Ja, weil sie zu viel rein. Auch hier hätte man locker einfach 3/4 Stunde noch rausschmeißen können.
Klar.
Hätte nichts verloren. Hätte ein bisschen
gestört. Die Rocky Raccoon, wunderbare Beatles-Dings-Hommage auch, Geschichte erzählen und einfach ein bisschen weglassen. Stallone weglassen, von mir aus auch Nathan Fillion weglassen. Obwohl ich ihn super finde, aber er tut hier nichts zur Sache. Also.
Ja, Jump'n'Run. Wahrscheinlich sind wir einfach zu alt. Alte Männer regen sich über buntes Kino auf.
Ja, das kann sein.
Ja. Na gut. Ich frage mich, ob die Leute, die es heute abfeiern, die so 20 Jahre jünger sind als wir und sagen, es ist das Beste seit geschnitten Brot, ob die in 20 Jahren, wenn sie das Ding nochmal gucken, dann auch denken, ja, ich war jung und brauchte den Ruhm oder so und das dann nicht mehr so abfeiern.
Ja, aber wenn Guardians 1 ist das erste Mal, weiß ich nicht, wo du mit 16 mit deinen Freunden allein ins Kino gehen konntest, du 2 dann, weiß ich nicht, mit 20 gesehen hast und jetzt 25 oder so, dann ist es irgendwie so schon in Anführungsstrichen die Jugend und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man da in dieser Welt noch mehr zu Hause ist, vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit hat, als wir jetzt, um auch die ganzen Filme zu sehen.
Wir haben doch echt viel von dem Scheiß gesehen und trotzdem blicken wir einfach nicht mehr durch.
Haben wir wirklich, also ich nicht. Also ich bin da wirklich...
Ich hab mittlerweile die ganzen Avengers-Filme gesehen, ich habe mehrere von diesen Serien gesehen, ich habe Loki immerhin die erste Staffel gesehen, ich habe diese Thor-Filme, glaube ich, bis auf einen alle gesehen, die Guardians-Filme. Ich habe sogar hier, wie heißt's, Wanda und Vision gesehen. Wanda Vision fand ich sogar gut. Und trotzdem blicke ich nicht durch. Ich habe so das Gefühl, ich habe das Gefühl, mir fehlen 80% der Story. Und wenn ich es mal zusammenzähle, was ich wirklich gesehen habe, habe ich bestimmt also über 50% gesehen, wahrscheinlich 60% gesehen. Mir fehlen so ein paar kleine Spartenserien wie She-Hulk oder sowas, aber ich glaube, das ist nicht so relevant. Und Miss Marvel.
Wahrscheinlich die Kernfeatures der Gesamtstory erzählt und das
wahrscheinlich. Ja, vielleicht Miss Marvel und She-Hulk. Ich weiß, ich muss Miss Marvel noch sehen, weil das soll gut sein, hat Becky gesagt. Ich schaue mir das noch an. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich das deswegen nicht verstehe hier und
gut, aber das, was wir kritisiert haben, war jetzt keine Kritik daran, dass wir sagen, da tauchen jetzt dauernd Sachen auf oder Teile der Story sind uns unverständlich, sondern nee, das war nicht, jetzt
aber wir
handwerklich
können,
auf der Ebene dieser Story, das, die hier verhandelt wird.
Genau, auch das. Aber auch unabhängig davon, ich habe immer so dieses vage Gefühl, dass ich irgendwie nicht genug weiß oder selbst wenn ich nicht meinen Finger drauf legen kann und sagen kann, hier, das habe ich nicht verstanden, das ist nicht mal so, sondern ich habe das Gefühl so, ah, irgendwie, ich bin doch irgendwie ein dummer Junge, was Marvel angeht oder keine Ahnung, irgendwie habe ich ganz viel verpasst und wenn ich es dann zusammenrechne wirklich, was es objektiv ist, habe ich gar nicht viel verpasst, sondern die geben mir nur das Gefühl, dass ich so viel verpasst habe.
Ja, und die machen es halt mit jedem Film unnötig noch komplexer. Also es werden ja jedes Mal einfach nochmal 150 weitere Figuren erschaffen, von denen die meisten komplett unwichtig sind oder gleich wieder hops gehen oder gleich wieder aus dem Bild springen und nie wieder gesehen werden und du weißt halt überhaupt nicht, was ist denn jetzt relevant und hätte ich den schon mal gesehen haben müssen? Der eine sah der nur, wie du es vorhin mit Red Skull hast, zufällig so ähnlich aus oder ist es irgendeine Anspielung, die ich nicht verstehe?
Ja, genau.
Du kannst natürlich, das macht vielleicht aus Sicht des Franchises, soll das die Rewatchability erhöhen, damit du das alles 50 Mal gucken musst, bevor du alle Dinger entdeckt hast, aber wenn man halt an den Film den Anspruch hat, dass der bei einem Kinobesuch irgendwie wenigstens in seiner Essenz zu greifen ist, dann ist es schon schwierig.
Ja.
Naja, machen wir jetzt da draus.
Ja, Punkte.
Okay, wie viele? Fangen wir mal an.
Also ich habe geweint, zweimal.
Ich nicht.
Und zwar sowohl wegen der Geschichte von Rocket, als auch von dem Ende von Drax, also beziehungsweise was ist jetzt das Ende, sondern wo seine wahre Bestimmung genannt wird, da habe ich geweint.
Das war schon schön, ja.
Ja. Und sonst muss ich aber sagen, es war ziemlich belanglos und unausgegoren. Also es ist einfach, ja, wenn selbst die Musik uns nicht mehr berührt, sondern uns ärgert, dann ist
Weil es halt einfach, auch nicht neu ist.
Nee, dann ist es halt einfach ein echt ausgekauter Kaugummi, ja? Und wenn mich selbst Nathan Fillion nicht mehr berührt, das ist einfach, ja, schade. Deswegen, ich gebe ihm 6 Punkte.
Wow.
So wohlwollende 6 Punkte.
Das wollte ich jetzt gerade dir auch schon vorrechnen. Du hast zweimal geweint, es war Galaxy Volume 3. Also 2 mal 3 sind 6, 6 Punkte. Leicht.
Genau.
Guardians of the Galaxy 5, er hat 3-mal geweint. Oh shit.
Mist. War aber nur halb so gut wie der 4, 7,5 Punkte. Ja, fertig.
Achso, ja, das ist schön. Okay, also ich gebe 5 Punkte. Ich habe irgendwann zwischendurch habe ich auch gedacht, während ich noch den Film geguckt habe, so als es dann zum Abspannen hin langsam, also kurz vor der großen Auflösung, habe ich gedacht, so, ja, wie bepunkte ich das denn am Ende? Was sagt denn die IMDb? Was meinen denn die anderen? Gucke ich da so rein und mein Bauchgefühl war so, der wird so 6,3 oder sowas haben, irgendwie so die Größenordnung. Und dann gucke ich und dann hat er 8,0 Punkte. Heute sehe ich, dass er 7,9 hat. Jetzt scheint es runtergegangen zu sein von gestern auf heute. Aber egal wie, Größenordnung 8 Punkte, völlig, völlig unverständlich mir.
Ich kann euch jetzt schon sagen, den Film, den ich heute vorschlagen werde, also ich habe 2 zur Auswahl, die haben beide nicht so viel. Der eine hat 5,4 und der andere auch.
Ja, aber dann geben wir am Ende dann einen halben mehr als die IMDb und hier ja, ich einfach sein. Nur 3 Punkte unter die IMDb. Ja, wie gesagt, was ich habe es ja vorher schon zusammengefasst, ich finde es alberne Zeitverschwendung mit
5,4 und 5,7. Oh Gott. Mal gucken, welchen ich dann vorschlage. Ja.
Auch Figuren, die irgendwie auf dem Cover sind, dieser Irokese und der Leica-Hund. Irgendwie lustig, aber auch da der Banter zwischen den beiden vollkommen pointless, irgendwie so, ja, good dog, ja. Bad dog, ja, so, okay, was, ja, und da soll ich jetzt über schmunzeln oder lachen oder es ernsthaft irgendwie wichtig finden, also,
ja.
Okay, und für die Pointe dann am Schluss mit dem good dog, wann es dann kommt, so, ja, okay, verstehe, ihr habt es euch aufgehoben, so aber what? Hey, der Payoff ist so minimal in irgendeiner Form.
Ja.
Für die Fähigkeiten, die der Hund hat, hätte man den ruhig weiterverwenden können.
Ja, da war viel angelegt. Da hätte man mehr draus machen können. Oder es halt den Scherz bei einmal lassen und ich bin bei 6 Punkten okay. Aber wird nicht mein Lieblingsfilm dieses Jahr.
Nee.
Trinken wir.
Mhm. Ich trinke schon die ganze Zeit.
Hat jemand den pangalaktischen Donnergurgler schon angesetzt? No.
Falsches Universum. Aber ja, ist eine gute Idee.
Gottchen, also falsches Universum bei Marvel. Also bitte.
Ist ein Multiversum.
Ach so, natürlich. Ja, okay. Dann habe ich Marvin vermisst.
Was trinkt Marvel, denn? Nicht Marvin. Was? Ich trinke Reste. Christoph, wir hatten ja am Freitag eine Veranstaltung, wo wir den einen oder anderen Cocktail gemacht haben. Also eigentlich eher den einen.
Wie sagen wir bei solchen Dingern, oder?
Immer Trader Vic bis zum Abwinken. Immer. Abwichsen, Trader Vic.
Ja. Ja, und genau den trinke ich jetzt auch, weil wir noch Reste von Premix haben. Mhm. Meine Frau hat ihrem ehemaligen Chef, der irgendwie in letzter Zeit so schlecht aussah, weil er mega Stress auf der Arbeit hatte, keine Ahnung, hat die am Montag schon mal eine große Portion Trader Vic extra stark vorbeigefahren. Und ich trinke jetzt die Reste. Trader Vic ist Ananassaft mit Maracuja-Sirup und Zitronensaft. Ich nehme mal Limetten, weil die müssen jetzt leer werden. Und dazu eine ordentliche Portion Rum und ein bisschen Cocktailbitter, um das ein bisschen aromatischer hinzukriegen.
Ist schon ein guter Drink.
Ist ein guter Drink, sagen. Funktioniert toll, super fruchtig, ja. Sommer, karibisch. Aber wenn du ihn halt an einem Abend 38 Mal machen musst, ist er halt öd.
Ich glaub, ja, und wenn du halt dann nichts anderes mehr machen kannst.
Ja, halt die geilen Drinks kannst du halt nicht machen.
Die Vielfalt kaputt gemacht, weil alle diesen Drink trinken wollen. Ja,
ist schade.
Ja. Bob, ja. Was trinkst du?
Da mir nichts Passendes zu Guardians of the Galaxy einfällt und ich vorhin auch beim Kinder zu Bett bringen schon eingeschlafen war, hat es dann nach dem Rauskommen nur noch dafür gereicht, aus dem Kühlschrank ein Schlabbeseppel Kellerbier zu greifen.
Sehr schön, aus meiner Heimat.
Genau, und ja, das wird jetzt hier mit geöffnet und wird mein heutiges Podcast-Getränk. Was gibt's bei dir?
Ich trinke nicht passend zum Film, sondern ich trinke etwas, was ich aus dem Urlaub mitgebracht habe.
Das ist ja überraschend. Also die nächsten, bis Mitte Dezember trinkt der Christoph jetzt wieder aus dem Urlaub.
Und immer nur Scotch.
Ja, ich trinke tatsächlich Scotch. Ich habe aber nicht in Schottland Scotch gekauft, weil man kriegt da halt, ich habe wirklich gesucht, so in Oban, wir waren 2 Tage in Oban, habe wirklich gesucht nach irgendwas, was...
Ganz Oban.
Genau, ganz Oban. Und du musst in den Regalen auch ganz Oban gucken, da ist das. Was du
genau. Und man kriegt aber halt das Gleiche wie hier, nur teurer. Und dann brauche ich es halt nicht kaufen. Also was soll das?
Das ist ja schon eher öde.
Preise sind auch ziemlich weit Oban.
Ganz Oban.
Totaler Oban.
Ganz so schlecht.
Brandon schreibt sich von alleine her. Ich habe dann auf dem Rückweg, auf der Fähre, habe ich eine...
aber nicht im Unterdeck, sondern oben, oder?
Oben, ganz oben. Nee, in so einem Glennen-Zwischendeck habe ich einen Glen Grant. Das ist natürlich jetzt... Da rühmen sich jetzt alle die Nase.
Das ist ja hochgradig speziell High-Tech.
Super. Ja, vor allem ist Glen Grant ist halt eigentlich so Supermarkt-Plörre, gell?
Ja, aber so habe ich den abgespeichert, aber jetzt
genau, ich habe da so einen Sweet Spot für. Es ist so ein, wie nennt man, ein
Soft Spot eher.
Ein Guilty Pleasure.
Ah ja.
Ich mochte den schon immer, obwohl es Supermarkt-Plörre ist. Und es ist ja keine Plörre, es ist schon ein ordentlicher Whisky, aber das ist halt kein rauchiger Eiler-Whisky, gell? Sondern es ist halt so eine Toffee-Bombe. Und ich habe im Duty Free einen 10-Jährigen gesehen, den ich noch gar nicht kannte. Und ich habe dann gleich geguckt, ob es den auch billiger bei Weinquelle gibt, aber den gibt es tatsächlich nicht. Wenn man lange genug sucht, findet man ihn wahrscheinlich trotzdem. Und das war ein es gab irgendwie irgendeinen Rabatt, den man auf alles bekommen hat. Und eben jetzt eine Spirituose, die ich zu Hause nicht bekomme. Von einem Produkt, was ich mag, aus meiner Jugend im Endeffekt noch. Und deswegen habe ich einen 10-jährigen Glen Grant gekauft. Nicht wahnsinnig also speziell,
nicht
aber...
die Basisqualität, sondern ein bisschen weiter oben.
Nee. Verstehe, ja. Die Basisqualität hätte ich ja wiederum hier im Supermarkt kaufen können. Nee, ich habe was gekauft, was man hier nicht kaufen kann. Oder nicht so leicht kaufen kann.
Gut, das Thema für diese Sendung ist jetzt Gesetz. Ich werde jetzt bei jeder sich bietenden Gelegenheit diesen Witz machen.
Open. Und es
wer nicht versteht, siehe oben, gell?
Siehe oben.
sehr gut.
Es ist halt ein 10 Jahre gelagerte Toffee-Bombe und ist halt immer noch ein Toffee-Bombe, aber ich find's schön.
Toffee-Bombe jetzt mit Holz.
Ja, so ein bisschen. Fein. Ja, fein. Kann man gut trinken.
Kann man gut trinken. Gut, zu dem Thema Urlaub und dass der Christoph Open auf dem Auto geschlafen hat, kommen wir nachher noch. Jetzt haben wir erstmal noch einen Film, wer hat den hier reingeschrieben? Prisoners?
Ich.
Oh.
Natürlich.
Der wollte irgendwann, als Claudia noch regelmäßiger Gast dieser Sendung war, oder nicht nur Gast, sondern Host dieser Sendung war,
ja.
Hatte ich mal mit ihr verabredet, ich muss mal Prisoners gucken und dann müssen wir darüber reden. Haben wir, glaube ich, on air verabredet. War dann so ein To-Do in meiner To-Do-Liste, stand dann drin, Prisoners gucken. Habe ich irgendwie 5 Jahre lang vor mir hergeschoben und dann irgendwann werde ich wahrscheinlich einfach nie wieder tun und hab das To-Do aus der To-Do-Liste rausgelöscht. Weil es war dann auch irgendwann pointless, weil Claudia gar nicht mehr Teil dieser Sendung regelmäßig war und stand immer noch in meiner To-Do.
Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es dir gesagt.
Ja, dann hätte ich es wieder reingeschrieben, nochmal 2 Jahre gewartet.
Jetzt gesagt, nee, genau. Ihr redet noch nicht drüber, ich gucke das nächste Woche.
Ich genau, mich nie aufreiben, immer wenn ich das dann gelesen habe, den anderen Text, habe ich gedacht so, ah, das ist so schwere Kost, das ist so, ah, nicht heute, nicht heute.
Schaue ich dann nach Snowpiercer, aktuelle Staffel.
Ja, sowas, genau.
Ja, ich habe das geschaut, ich hatte das mal auch vor längerer Zeit, ich habe es auch schon länger in der To-Do-Liste und hatte das halt runtergeladen auf meinem Handy. Und ich habe sehr wenig auf mein Handy runtergeladen, was ich jetzt im Urlaub gemerkt habe. Und irgendwann waren die Kinder halt mal nachts schon eingeschlafen und meine Frau fragte mich, was haben wir denn runtergeladen? Haben wir unsere Serie runtergeladen? Und da ist mir aufgefallen, nee, habe ich nicht. Und habe ich geguckt, was ich so habe und da hatte ich irgendwie die ersten 2 Folgen von diesem Witcher-Spin-Off. Ist nicht direkt was für meine Frau, weil sie auch Witcher nicht gesehen hat. Und noch irgendwelche 2 ganz unerfreulichen Sachen. Weiß ich jetzt gar nicht, was noch. Und eben Prisoners. Und mit Hugh Jackman und Jake Gyllenhaal.
Mhm.
Und viel mehr wusste ich darüber auch nicht. Also ich hatte...
Der andere Text liest sich so, wenn das hier mit Bobs Lieblingsschauspieler gewesen wäre, der hätte das 3-mal geguckt. Und wir hätten es noch 2-mal im Sneakpot gucken müssen. Irgendwie Kind geht verloren und Mann nimmt die Sachen in seine eigene Hand. Das klingt
ja
aber
anders,
der Bob.
Anders. Das ist
völlig anders.
Das ist nicht Liam Neeson, der das in die Hand nimmt, so wie ich das wollen würde, sondern
Ist Villeneuve, der das in die Hand nimmt. Das ist halt, also Hugh Jackman spielt halt auch überhaupt keine sympathische Figur. Im Gegenteil. Es wird halt die Kinder von Hugh Jackman und von Lucius Lyon, fällt mir der Name nicht ein. Schwarzer Schauspieler, ziemlich bekannt. Hat, glaube ich, auch einen Oscar gewonnen. Terrence Howard.
Terrence Howard.
Genau. Die verschwinden. Und der Verdacht fällt ziemlich schnell auf einen jungen Mann, der ist schwachsinnig. Also der ist halt, sehr, sehr minder begabt und kann nicht mal, also der redet zwar hin und wieder, aber nicht so richtig. Also der ist so wirklich, also kann sich kaum äußern und so. Ne? Ist halt also ein leichter Verdächtiger, aber eben auch ein leichtes Opfer, weil er sich halt nicht wehren kann, verbal und so. Und der Verdacht fällt auf ihn. Und die Polizei ermittelt dann aber relativ schnell nicht weiter, weil sie der Meinung ist, dass der das halt nicht war, gell? Also weil sich dieser Verdacht einfach nicht erhärtet. Und die Hugh Jackman-Figur entführt den dann daraufhin und sperrt den ein in seinem in einem verlassenen Haus, was er früher mal bewohnt hat.
Immer praktisch, wenn man noch so eine
genau.
Eine Wohnung, in der man früher mal gewohnt hat, irgendwo noch mietet für den Fall, dass man mal Verwendung dafür hat.
Genau, für den Fall, dass man mal
Partys veranstalten will oder
einen
möchte.
Verdächtigen einkerkern und ein bisschen foltern will.
Wichtig ist vor allen Dingen, dass die Wohnung ganz open ist.
Ganz open.
Bam.
Das war tatsächlich open, wo er ihn eingeschaltet hat. Und er ist halt der Meinung, er bringt den zum Reden mit, wie hat's Bernd Höcke gesagt, mit wohldosierter Gewalt. Und
seit wann zitieren wir jetzt hier Bernd?
Weil der ähnlich unsympathisch ist.
Ach so.
Und moralisch verwerflich. Und wie ihr gesehen habt, kleiner Einschub, ich habe ja heute Wahl-O-Mat Bayern gemacht und bin ganz froh, dass die AfD ganz unten bei mir ist. Selbst wenn ich alle Spartenparteien mit reinmache, also alle Scherz- und irgendwas Parteien, ist die AfD ganz unten und die CSU der zweitletzte.
Sehr gut.
Ist schon derb. Naja.
Warte mal ganz kurz, wo du gerade bei den Spartenparteien bist, habt ihr die Partei, die sich irgendwie für mehr Forschung und längeres Leben einsetzt, die irgendwie fragen, wo du in 800 Jahren leben möchtest, auf ihren Plakaten?
Was?
Ich habe gedacht, so, was ist denn mit euch
die
falsch?
Die gibt's bei uns nicht in Bayern. Bei uns ist das die CSU.
So, Wahlplakate, die mich fragen, wo ich in 800 Jahren sein möchte. Und deren Hauptanliegen ist irgendwie, wir wollen, dass das ewige Leben mal jetzt gefunden wird, bitte schnell.
So, ja, aber das ist doch so wie die Partei, oder? Das ist doch, ja,
weiß ich nicht,
oder?
Nee, die Webseite ist total ernst.
Sein.
Webseite ist total ernsthaft. Und denkst du so, ja, bei einer Landtagswahl, genau. Ja, das ist der Hebel, den ihr in die Hand bekommen müsst, wahlmäßig, um da irgendwas dran drehen zu können. Chapeau, ihr habt ja gar nichts verstanden. Aber okay.
Nee, also wenn ich in Hessen bin und will Science Fiction wählen, dann wähle ich doch Phaser, oder?
Im ersten Augenblick habe ich kurz überlegen müssen, ob du den so meinst, wie ich denke, dass du den meinst.
Ja, nun gut, zurück zum Film.
Ja.
Jetzt hat also der Wolverine diesen sehr minderbegabten jungen Mann und foltert den. Und Terrence Howard weiß es dann auch und ist dann auch eingeweiht und dann nimmt man seine
zum
Frau
Verständnis.
Auf.
Terrence Howard, ja, und Hugh Jackman sind ein Paar und denen ist das Kind abhanden gekommen.
Nein. Die sind Freunde. Die haben jeweils auch noch Ehefrauen.
Ach so.
Aber
okay.
Jedem von ihnen ist ein Kind abhanden gekommen.
Also ach, jedem von ihnen? Ach so.
Ja, ja,
okay,
zwei Gott, Kinder, die wechseln. Ja, ja. Und
okay,
zwar
dann,
so,
jetzt verstehe ich.
Irgendwie 10-Jährige oder so, gell?
Mhm.
So zwei Mädchen. Und, die Hugh Jackman-Figur ist so ganz ultra-christlich, der betet auch dauernd und so. Also
okay,
unangenehm.
Ist voll in die falsche Baustelle
so
einsortiert.
Nee, so Rednecks, gell? Und Jake Gyllenhaal, der eben der Ermittler ist, der versucht natürlich jetzt auch herauszufinden, wo ist dieser verschwundene Junge noch hin, gell? Oder dieser verschwundene junge Mann, was ist denn mit dem jetzt passiert und so. Und der verdächtigt dann auch irgendwann Hugh Jackman und es wird immer unschöner.
Von, der Entführte wird von Paul Dano gespielt, oder wer ist das? Oder wer spielt die entführte Figur?
Das war irgendeine, ich dachte erst, es wäre dieser Lars Eidinger, aber der war es nicht.
Ja, dann ist es Paul Dano, der sieht so ein bisschen so aus.
Ja, genau. Ja.
Ist geil, dass die Figur Alex Jones heißt. Es ist halt heutzutage auch komplett anders belegt, wenn jemand Alex Jones heißt. Gut, war es auch damals schon, aber.
Ja, war es auch damals schon. Von dem hat er nichts. Ja gut, es ist
Allerweltsname, aber ja, trotzdem, ja. Es ist irgendwie so vorbelegt mittlerweile.
Ja, und dann ist natürlich, gibt es natürlich auch noch den wahrscheinlich wahren Entführer. Also es gibt noch einen anderen Shady und noch, also es gibt noch mehrere Shady-Figuren. Es bleibt relativ lange auch unklar, wer tatsächlich der Entführer ist und was mit den Mädchen passiert ist und so. Und es wird am Ende, also am Anfang ist es halt so ein Drama im Endeffekt, gell? Und es wird dann zunehmend zum Thriller und zum so Serial Killer Thriller, so ich will nicht sagen wie Dexter, weil das ist ja aus der anderen Perspektive geschrieben, aber es bekommt schon so dieses so ein Crime Thriller, gell? Und hat dann eben gar nicht mehr diese oder nicht mehr sehr stark diese Drama Aspekte. Ist dadurch auch, finde ich, zunehmend nicht mehr so belastend. Also, obwohl es natürlich schlimm ist, also diese Foltersachen, so, das ist natürlich furchtbar. Aber diese Sache, dass da jetzt diese Mädchen abhanden gekommen sind, das ist am Ende noch ein Spannungsfaktor. Klar, man ist gespannt, man hofft, dass die noch am Leben sind, man hofft, dass die wieder freikommen. Aber es ist dann schon auch so eine Whodunit-Sache, gell? Also die dann auch ordentlich choreografiert ist und so. Aber so richtig berührend ist es dann am Ende nicht mehr. Am Anfang ist es bedrückend und dadurch auch berührend. Und gerade als Eltern macht man sich natürlich dann, ist das ja eine völlige Horrorvorstellung, gell, dass die Kinder verschwinden oder entführt werden. Aber das ist dann halt zunehmend, ist es dann nur noch Vehikel.
Okay, aber ich höre da schon raus, dass einen das mitnimmt, dass das spannend ist und dass man da Puls hat währenddessen, ja. Und dann, also dann klingt das ja schon nach einem guten Film.
Es ist halt nicht ganz ausgegoren, weil es halt am Ende was anderes macht als am Anfang. Also man hat so, man geht aus dem Film raus und denkt sich, irgendwie bin ich in einen anderen Film reingegangen und der ist irgendwie, währenddessen hat er sich verändert. Aber das ist nicht richtig schlecht. Also Villeneuve kann schon, was er da tut. Also das ist, ja.
Du bist da mehr mit ihm auf d'accord als bei Dune.
Als bei Dune, ja. Ein bisschen, ja. Vielleicht.
Okay.
Ja, vielleicht habe ich Dune auch Unrecht getan, ich weiß es nicht. muss ich nach dem zweiten dann sehen. Nee, aber das ist schon, kein schlechter.
Besetzung ist ja schon der Hammer, ne? Also
ja, mal
so
super.
Wie passieren so Hugh Jackman, Jack Gyllenhaal hatten wir schon erwähnt, Terrence Howard, Paul Dano, Viola Davis, kommen wir nachher nochmal drauf zurück.
Mhm, ja.
Also das ist ja für so, ja, und dann Denis Villeneuve als Regisseur ist ja so schon, würde man ja sagen, kann eigentlich gar nicht viel schief gehen. Aber natürlich sind dann die Fallhöhe ist dann auch höher, ne? wenn das am Ende nicht funktioniert.
Aber richtig viel schief gegangen ist auch nicht. Also es ist jetzt, ja, er zündet halt nicht auf allen Ebenen super geil. Aber er tut schon, was er will. Also er ist bedrückend. Er schafft es, Wolverine nicht als Held darzustellen. Also die schauspielerische Leistung ist auch echt gut. Und er ist schon auch dicht und, also, ja, ich weiß nicht, er hat mich nicht hundertprozentig berührt, aber er ist schon ein okayer Film, also ein guter Film, also, ja, kann man schon lassen.
Sehr gut. Gerade nochmal nachgeguckt, ist übrigens jetzt 10 Jahre alt, der Film, das heißt, ich habe den echt lange auf meiner To-Do-Liste vor mir hergeschoben, weil ich wette, dass die Claudia das angesprochen hat, als es damals
neu war.
Ja, gut. Dann kommen wir zu dem großen Thema, wie das denn mit dem Christoph, der jetzt hier ja auch die ganzen Sommergästewochen über vermehrt gefehlt hat, weil er im Urlaub war und weil er da mit seinem Auto rumgefahren ist, auf der Karte so immer nach oben und dann auch auf dem Auto immer schlafend eher oben. Und das wollen wir jetzt wissen. Nachdem Stefan letzte Folge berichtet hat, wie es ihm im Campingurlaub ergangen ist. Hast du ja auch Campingurlaub gemacht, aber halt komplett anders. Und wie war's? Erzähl. Wo ging's lang? Wo willst du anfangen?
Ich starte hier.
Okay.
Und fahre nach Butzbach. Erster Start,
spektakulär.
Butzbach. Spektakulär.
Butzbach, da sind wir auf dem Weg nach Norden. Da sind wir auf dem Weg nach Norden bei unserem ersten Urlaub von der Autobahn runtergefahren und dann bis fast nach Kassel übers Land. Das war nicht so schön.
Wegen
aber viel
Stau oder was?
Ja, fürchterlich.
Oh Gott, ah, okay. Furchtbar.
Nee, wir sind dahin gefahren, weil wir da unser Dachzelt geliehen haben. Und das haben wir dann mittags erst haben wir das bekommen. Und ich glaube um 1 oder so.
Das Auto war aber schon gepackt oder seid ihr dann nochmal nach Hause?
Nee, das Auto war gepackt, ja. Das war praktisch
der Anfang. Ihr habt nicht den Krüger gemacht.
In der Badewanne eingeschlafen? Nein, haben wir nicht.
Nee,
Badewanne eingeschlafen?
Nie passiert.
Sehr lange her.
Das war, glaube ich, der Urlaub, von dem ich heute Mittag Fotos geschickt habe.
Das ist lange.
Schauen Sie her. Wir hatten gepackt und zwar hatten wir tatsächlich so gepackt, ich habe ja meine Frau ausgelacht vorher. Sie hat ja gesagt,
das ist zu krass.
Dass wir die Abdeckung mitnehmen vom Auto und dass die Abdeckung drauf ist, also die Kofferraumabdeckung. Wir fahren ja in Berlingo, also kein riesiges Auto.
Aber schon groß.
Schon, ja, klar. Das ist halt,
passt meine ganze Bar. 3, da gibt es auch Längenversionen von dem Berlingo-Version, habt ihr?
Den kurzen haben wir.
Den kurzen? Oh, ich dachte, ihr habt den mittleren.
Ich dachte, wir haben den kurzen.
Du weißt es im Zweifel besser als ich. Aber
okay. Vielleicht lüge ich. Nee, du hast recht, wir haben nicht den kurzen. Nee, wir haben den längeren, weil ja hinten auch Sitz drin sein sollen und die auch Platz haben sollen.
Ihr hättet theoretisch möglicherweise 3 Sitzreihen, aber ihr habt natürlich nur 2 drin, weil ihr nur 2 Kinder habt.
Ja, manchmal haben wir sie drin, wenn wir halt.
Ja, gut, aber jetzt für den Urlaub natürlich nicht. Oder?
Nee, natürlich nicht. Nee. Nee, wir hatten hinten so einen Tisch reingebaut, also so eine Zwischenebene, so eine Holzzwischenebene. Gute Nacht. Und
ganz kurz, wie habt ihr das gemacht? Einfach einen Tisch reingestellt oder irgendwie
befestigt? Wir haben extra was konstruiert, was Beine hatte in der richtigen Länge und eine Platte.
Stefan, er wildert in deinem Metier hier, der Holzwerker.
Naja, so richtig holzwerkend war das nicht. Und das war eben genau so die Höhe, dass diese Campingtoilette genau drunter passt.
Mehr, man sah das in einem deiner B-Reels, wie du da vorstehst. Und auf dem Bild dachte ich noch, das sieht jetzt so aus, als hätten sie irgendwie das Klo und eine Kiste mit Essen reingestellt. Wo ist denn das restliche Gepäck? War so mein Gedanke, als ich das Bild sah. War das alles dahinter oder?
Naja, also wir hatten ja diese zwei Unterbettboxen von Ikea. Die passten da auch genau 2 übereinander, eben da so drunter. Und da war im Endeffekt so gut wie die ganze Wäsche drin. Also immer eine Unterbettbox pro 2 Leute. Und daneben diese Campingtoilette. Dahinter ein bisschen die Campingtoilettenerhöhung und mein Computer und die Kochplatte. Oder diese
Du hast den Computer mitgenommen?
Ja, ich habe ja Gutachten geschrieben.
Oh, was?
Ach, ja.
Auch ohne Arbeit, ich gehe ohne Computer auch nirgends hin.
Nee, ich habe richtig Gutachten geschrieben. Und auch meine Vertretung eingewiesen und Projektnummern verteilt und ihm gesagt, wo ich hin muss und E-Mails empfangen. So, nee, ich habe hin und wieder abends auch ein bisschen gearbeitet.
Hashtag Vanlife, jetzt voll integriert hier.
Genau.
So. Demnächst Christoph auf großer Europa-Tour arbeiten von unterwegs.
Genau. Und dann ganz rechts hatten wir eine Tüte, so eine große Tüte mit ganz vielen Schuhen und eine Tüte mit ganz vielen Jacken. Und dann auf diesem Tisch war praktisch noch so, ich denke so 20 Zentimeter ziemlich genau, Platz bis zur Abdeckung. Und da waren drin 2 Campingstühle, Induktionskochplatte, Verlängerungskabel, 2 Tretroller und noch irgendwas.
Ja, das ganze hier.
Gaskocher oder?
Gaskocher
drunter. Das Vorzelt haben wir irgendwo dazwischen gequetscht, das nimmt nicht viel weg. Ach, so eine Werkzeugkiste.
Der Tisch mit diesen
Sitzbänken. Ach nein, der Tisch war auch drunter, der Tisch war unter der Campingtoilette.
Okay. Ja, weil ich meine, also wenn man das so sieht, ich weiß, dass ich schon damals zu so Festivalzeiten mit 2 Erwachsenen ohne Kinder bin ich damals mit meiner jetzt Frau, damals Freundin, mit einem gemieteten Mercedes V-Klasse, also so VW-Busgröße, auf ein Festival gefahren für ein Wochenende. Und was wir da reingestapelt haben.
Ja, ich habe also auch gedacht, Camping, aber meine Frau hat echt spartanisch
gepackt. Es ist unfassbar.
Und
dann sah man aber die Bilder und ihr hattet so voll aufgebautes Camp, so mit Vorzelt und Dach. Also ja, was heißt Vorzelt, ist falsche Wort.
Nee, wir hatten alles.
So Sonnensegel, aber auch nicht nur eins, sondern 2, damit man da so eine richtige, so eine Wohnlandschaft bauen kann mit Tischen und Kisten und
wie das und jenes. Und
ich glaube, da Klo an der Grundstücksgrenze irgendwie zum Nachbarn hin, damit man da so vorne in aller Öffentlichkeit scheißen kann. Aber ich weiß, das habe ich nicht verstanden. Das stand immer irgendwie so 5 Meter weg zum Nachbarn hin, mitten auf der Wiese, wo ich mir immer denke, wird es dann dort benutzt oder steht es dann nur, weil es steht meistens, und möglichst weit weg soll? Oder?
Nein, es stand meistens am Strom, damit man darauf kochen kann.
Oh Gott. Am Strom. Das Klo stellen wir an Strom. Das bitzelt immer so schön.
Nee, und dann hatten wir halt vorne in der Fahrgastzelle hatten wir halt noch so eine Tasche mit mit Essen und eine Tasche mit Spielen für die Kinder halt zwischen den Kindern stehen. Aber
ist es
also
beim Berlingo unter den Sitzen, kann man nennenswert was drunter schieben oder ist das
nicht nennenswert? Und dieses ganze Bettzeuggeraffel, das bleibt ja im Dachzelt.
Das ist oben drin.
Ja,
ich glaub, wenn man sowas wirklich klug plant und sich vorher irgendwie dreimal überlegt, brauche ich wirklich zwei kurze Hosen oder drei kurze Hosen und noch zwei lange? So, oh ja, mein Gott, eigentlich hält man es ja auch mit einer langen und einer kurzen und einmal waschen aus und so.
Ja, genau. Das, wenn du halt weißt, du wirst einmal waschen, dann da brauchst du halt auch nicht mehr ganz so viel, gell? Also und nicht ganz so viele Schuhe und so. Also das war einfach sehr gut geplant, muss man wirklich sagen, hat meine Frau wirklich gut gemacht. Und ja, so fuhren wir dann eben mittags erst los von Butzbach Richtung Belgien und hatten halt so geplant, so vielleicht bis Brüssel zu kommen etwa. Das war so das Mindeste soll. Und dann haben wir in Brüssel halt gemerkt, so, okay, da war es, glaube ich, 6 Uhr etwa. So, da hätten wir schon den Campingplatz anfahren können, aber dann hätten wir halt am nächsten Tag nach Calais schon noch ziemlich weit gehabt. Und wir hatten so das Gefühl, ah nee, es ist entspannter, wenn wir noch weiterkommen. Und haben uns einen Campingplatz rausgesucht, der direkt am Meer war, bei Newport, also an der belgischen Küste, dann nur noch eine halbe Stunde nach Calais. Und haben gesagt, okay, wenn wir da hinfahren, der hat bis 8 Uhr ist da die Dings besetzt und bis dahin sind wir auch dort. Und da waren wir tatsächlich dann 7:45 da, haben tatsächlich auch noch jemanden angetroffen und der hat gesagt, nee, wir sind leider ausgebucht, voll.
Ah, fuck. Oh, shit. Fuck.
Genau. So, und was machst du dann? Du weißt, in Belgien darfst du nicht dich einfach irgendwo hinstellen, ne? Und dann haben wir gesagt, okay, wir fahren mal Richtung Frankreich und googeln mal, was es da noch für Campingplätze gibt. Irgendeinen werden wir schon finden. Und dann haben wir tatsächlich, ich glaube, 6 Kilometer weiter oder so, so einen Stellplatz für Wohnmobile gefunden, wo man sich eben so einwählen konnte. Da war überhaupt niemand, gell? Also da musste man sich irgendwie über
Man so eine Plastikkarte dann an so einem Automaten bekommt?
Nicht mal das.
Nicht mal das, okay.
Im Endeffekt, an so einem, da hinterlegst du an irgendeinem Automaten,
dann
gibt es irgendwie
dann.
Genau, Kennzeichen und 25 Euro und dann bist du drin. Dann geht die Schranke auf, gell? Also es war wirklich sehr easy und wir hatten ja ein Klo dabei, was wir insgesamt echt wenig benutzt haben, weil wir doch meistens auf Campingplätzen waren, aber für sowas war es dann halt ganz gut, weil du hast dann halt ein Backup und weißt, zur Not kannst du dich halt auch irgendwo hinstellen, wo du keine Sanitärversorgung hast und das war dann eben da der Fall.
Ja,
das war halt super.
Und sehr schön.
Ja, und deswegen waren wir dann halt...
Das ist so das Geile an dieser Art zu leben, zu reisen, so dieses, ja, da passieren halt solche Sachen, so, ja, nee, ausgebucht. Mhm. Fuck, was jetzt? Und dann, aber es findet sich immer eine Lösung, das ist das Coole irgendwie. Und
ja,
meistens sogar relativ
bisschen,
Stress.
Ja, genau,
klar.
Die Kinder werden dann kurz panisch, gell?
So, ja, das musst du entweder
verbergen. Müssen wir jetzt wieder nach Hause fahren? Nein, wir fahren jetzt nicht nach Hause.
Genau.
Und genau. Und ja, läuft dann. Und am nächsten Tag waren wir halt super nah an Calais. Konnten dann sogar noch zum Strand gehen, waren wirklich am Strand, also sind am gefrühstückt mit den Füßen im Sand, also war richtig toll. Und sind dann halt in Calais auf die Fähre mittags und dann rüber nach Dover und dann nach Canterbury gefahren. Auf der Fähre haben sie uns ein bisschen verarscht, leider. Wir hatten, glaube ich, für 14 Uhr oder so Fähre gebucht und wir checken ein. Und sie geben uns halt diesen Zettel, den man dann an den Spiegel hängt und da steht halt 15 Uhr drauf. Da haben sie uns halt einfach auf die nächste eingebucht, obwohl wir eigentlich für die davor bestellt hatten.
Ärgerlich,
aber, ja. Ärgerlich, aber gut, ist halt so. Und wir haben es dann aber trotzdem noch rechtzeitig, gerade so rechtzeitig nach Canterbury geschafft, auf unseren Campingplatz und sind dann mit unseren Tretrollern runter in den Ort gerollert. Wir wollten ja zu dieser Abendandacht, Evensong heißt das. Das gibt's in den großen bekannten Kathedralen in England. Das ist im Endeffekt so ein, ja, da ist eine Andacht, also ist im Endeffekt ein Gottesdienst, der aber immer gleich abläuft. Also du kriegst auch so ein Handout, wo du praktisch mitlesen kannst, was gerade gesprochen und gesungen wird.
Und es singen halt immer irgendwelche hochkarätigen Chöre. Also in Canterbury häufig dieser Kinderchor von Canterbury oder irgendwelche Gastchöre. Und es ist halt sehr schön und halt in diesen fantastischen gotischen Kathedralen. Und wird halt vom Erzbischof von Canterbury gehalten. Ja? Und du stehst dann hinterher, wenn der, das dauert nicht lang, es dauert irgendwie 35 Minuten oder so. Und wenn es halt dann fertig ist, stehst du dann halt noch so ein bisschen rum und schaust dich noch um und steht halt der Erzbischof von Canterbury, der halt das geistige Oberhaupt der anglikanischen Kirche ist, gell? Also steht halt da neben dir rum und du kannst ihn ansprechen und der ist total nett und er hält sich mit dir. Also das fand ich echt, fand ich cool, richtig, ne? Cool. Ja. Es ist halt so, wie wenn du so abends mal im Petersdom vorbeischaust, dir eine halbe Stunde da Chorgesänge anhörst. So
Gesingsang.
Danach ein bisschen mit dem Papst schnackst, gell? So ist ja. Das halt. Also, das ist schon geil.
Das ist schon krass.
Da fällt mir jetzt gerade ein, hat der nicht irgendwie auch bei der Krönung irgendeine Rolle?
Ja klar, der hat den König gekrönt, ja.
Genau. Zentrale. Ich folge auf Instagram seit neuestem einem Account, der macht so dieses Six Degrees of Separation. Und lässt sich von seinen Zuschauern Namen schicken von Leuten, zu denen er die Six Degrees hinkriegen soll, immer von sich aus. Und er hat offensichtlich in seinem Leben ganz viele Fotos mit Promis gemacht. Also er hat dann immer irgendwie so Fotos, wo er sagen kann, hier bin ich mit, keine Ahnung, irgendein Schauspieler aus Hollywood hier einsetzen, den er auf irgendeinem komischen, so weißt du, so diese Leute, die am Rand stehen von so Filmpremieren und dann so Selfies mit Promis machen. Und so davon hat er, glaube ich, ganz viele als Starting Point für seine Journey und dann findet er dann immer Foto von dem Schauspieler mit diesem Politiker und dem Politiker mit dem anderen Politiker und der dann mit irgendwo auf einer Verleihung mit dem und dem und dann gibt's dann irgendwie zu dem Gründer von Studio Ghibli oder so und so kriegt er dann diese Six Degrees of Separation immer hin zu absurden Zielen. Das ist wirklich der Oberhammer. Und jetzt hast du quasi wenn du ein Foto gemacht hättest, könntest du jetzt auch so einen Account öffnen, hättest jetzt einen Zwei-Step zum König.
Ja, genau.
Das ist so, deshalb vieles.
Ja, aber ich hab ja später dann auch noch den König getroffen.
Ja, na nee, klar, dann kannst du so, übrigens, ich soll Ihnen schöne Grüße ausrichten.
Ja, genau, vom Erzbischof. Ja, genau. Ja, so lang war mein Gespräch mit dem König allerdings nicht.
Schade.
Ja. Kein kleiner Schnack mit dem König.
Nee, kann man nicht sagen, nee.
Aber mit dem Erzbischof, das reicht ja.
Ja, genau. Und das war Canterbury. Und dann habe ich das erste Mal Erfahrung gemacht mit dem, jetzt komme ich echt vom Hundertsten ins Tausend, es tut mir leid. Also ihr müsst sagen, wenn es zu viel
ist. Du hast dann gesagt, du bist müde und möchtest früh ins Bett.
Es ist eine lange Reise, muss ein langer Bericht werden, so ist
das halt. Ich merke halt jetzt, ich komme so vom Hundertsten, also es gibt halt Dinge in Großbritannien, die mir nicht so bekannt waren, die auch vor 20 Jahren, als ich das letzte Mal dort war, noch nicht so waren und die in meiner Heimat hier nicht so sind. Und das eine ist halt dieses allgegenwärtige Zahlen mit Kreditkarte. Wir denken ja hier, dass wir auch irgendwie digital bezahlen, aber das ist halt ein Scheiß dagegen, wie das in Großbritannien ist. Also da wird halt alles, also wirklich literally alles mit der Kreditkarte zahlt. Du zahlst sogar Straßenmusiker mit der Kreditkarte. Also das ist völlig abgefahren.
Da, okay, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Ich dachte, du kommst jetzt zum Bäcker oder so.
Nein, es ist völlig irre. Es ist völlig irre, ja. Also du zahlst wirklich, ich bin in York an so einem, am Minster vorbeigegangen, also an der Kathedrale vorbeigegangen. Und da liegen im Garten solche Steine, die restauriert werden sollen und da ist ein Zaun und da steht so ein Stein mit so einem Gargoyle, der steht direkt hinterm Zaun und direkt vor seinem Gesicht, vor seinem Mund ist so eine Aussparung im Zaun und da bin ich da hingegangen und dann hat er halt in seinem Maul ein Kartenlesegerät und du kannst da halt durch den Zaun deine Kreditkarte in diesen Gargoyle-Mund halten und dann werden dir 3 Pfund als Spende abgezogen, ja? Steht auch dabei. Es ist so irre. Und wirklich Straßenmusiker haben Kreditkarten-Dings. Also, und da steht halt auch so, ja, hier drauf und dann zahlst du, dann gibst du uns 1 Pfund oder sowas. Es ist so irre.
Gut.
Ja, es ist gut, aber es hat auch seine Schattenseiten und ich glaube auch seine Schattenseiten für Service-Personal, weil das Tippen einfach dadurch schwieriger wird. Also, beziehungsweise bei uns ist es ja so, dass das Trinkgeldgeben eher eine Erleichterung beim Zahlen ist. Du musst dir nicht so viel rausgeben lassen, es geht schneller, du rundest halt einfach auf. Und wenn du aber mit der Kreditkarte zahlst, ist es eine Erschwernis, weil du dann dem Ober sagen musst, nee, nicht den Betrag, sondern mach bitte den und den Betrag. Oder du musst dein Portemonnaie rausholen und zusätzlich noch eine Münze oder einen Schein raussuchen, den du nie passend hast, weil du in der Regel keine 5-Pfund-Scheine hast. Total ätzend.
Ich bin ein Stück weit mit dir, aber es ist ein Problem, was auch wiederum nur ein technisches Mangel-Dings auslöst. In Deutschland ist es ja oft auch so, wenn du dann zu den Leuten sagst, nee, mach mal, also der sagt dann zu dir irgendwie, dass diese Rechnung jetzt hier vom Restaurant sind 56,22 und dann sagst du, ja, machst du irgendwie 62 oder so und dann sagt er, ja, über EC dürfen wir kein Trinkgeld, ich kann das hier nicht und bla und so. Das ist wieder so ein typisch deutsches Problem.
Ja, aber das ist dann nicht, also das könnte man schon, die können das schon dann anders eingeben, das ist nicht das Problem. Aber du.
Und was ich aber neulich erlebt habe, ist, tatsächlich in Deutschland, muss ich sagen, allerdings mit einem amerikanischen Payment-Anbieter als Kartenterminal-Anbieter, das war eins von diesen neumodischen Hipster-Dingern von so Internetfirmen und nicht diese deutschen, die aus dem deutschen Bankwesen kommen, diese Terminals. Und der hat es eingegeben, ich hatte irgendwie eine Rechnung, 41,40 € oder irgendeine Scheiße. Und er hat es eingegeben, hat mir das Terminal vor mir auf den Tisch gestellt und in dem Display von dem Terminal stand 41,40 und darunter waren drei Buttons, plus 10%, plus 15, plus 20. Und dann durfte ich quasi noch drücken, ob ich das möchte oder nicht und dann einfach die Karte drauflegen. Und der hat da gar nichts mit interagiert, der hat mir einfach nur das Terminal wortlos hingestellt. Cool. Und insofern, das braucht halt einfach nur die passende technische Lösung, ist was ich sagen will.
Ja.
Und dann geht das auch wieder.
Wunderbare Überleitung zu dem, was mir in Canterbury passiert ist.
Okay.
Wir haben dann ein Lokal gefunden, wo wir essen wollten. Es sah cool aus. So auf der Karte draußen auch so haben wir gedacht, ja, das passt irgendwie. Keine Ahnung, es war sogar Happy Hour für Cocktails. Und sind wir da rein, haben festgestellt, es gibt keine Karte. Es hing zwar draußen eine, aber auf den Tischen gab es keine. Und es kam auch keine Bedienung. Sondern es gab nur einen QR-Code auf dem Tisch und den musste man einscannen und das haben wir dann getan und da hat man dann eine Karte gekriegt und aber auch gleich so eine Auswahl möglich. Also im Endeffekt war das wie wenn ich von zu Hause irgendwie das, was du immer so machst, so dieses so Bestellessen ordern.
Habe ich jetzt schon den Ruf, dass ich das dort mache?
Ja, total.
Okay, total selten eigentlich.
Du warst noch nie, also seit Corona nicht mehr in einem einzigen Geschäft. Das ist der Eindruck, den ich habe.
Ja, genau. Ist das so? Okay. Du lässt nur für dich einkaufen, was auch sehr üblich ist in England.
Ja, das stimmt. Einkaufen, ja, aber Essen liefern lassen, vergleichsweise
genau.
Selten.
Also man sitzt in einem Lokal, in einer Wirtschaft und muss sich aber ins Internet begeben und dort auswählen, was man haben will, mit einem relativ komplizierten System, Baukastensystem, sich eine Mahlzeit zusammenstellen und dann direkt mit Kreditkarte zahlen. Und dann hat man auch diese Auswahlmöglichkeit, wie du es gerade genannt hast, irgendwie 10%, 15%, 20%. Wo ich natürlich dann auch getippt habe, obwohl ja noch keinerlei Gegenwert.
Service passiert.
Ja, du hast, hast noch gar keine Basis, worauf du entscheiden
auf
kannst, zwischen den drei Knöpfen, die du drücken möchtest.
Richtig,
ja.
Das war auch das erste und letzte Mal, wo ich vorher getippt habe. Das mache ich nicht wieder, denn es war wirklich legendär schlecht. Also, das war wirklich unfassbar.
Ich habe erst so eine Folge gehört, wo du da in Verdun irgendwie in diesem Buffalo Grill warst und dich auch drüber aufgeregt hast, wo ich damals auch schon gesagt habe, warum gehst du da rein und jetzt geht die gleiche Story wieder.
Ja, aber der Laden wirkte so cool und so nett und lässig und also es war halt nicht Buffalo Grill, aber es war halt nett und lässig und es waren halt unheimlich, es waren auch einige Bedienungen da und die waren aber glaube ich alles Studenten, die keine Ahnung von Gastro hatten, aber wirklich null. Und wir haben dann irgendwann Essen gekriegt und Getränke kamen halt einfach nicht und wir mussten dann irgendwann zum Bus und haben denen auch gesagt, hier Leute, könnt ihr mal gucken, was mit den Getränken ist, wir müssen weg, wir haben es eilig, und die Kinder müssen ins Bett und wir müssen Bus kriegen und so und das ist alles schwierig. Ja, sie gucken mal. Dann haben sie halt geguckt und irgendwann kamen halt die Getränke, also irgendwann wurden die Getränke gemacht. Wir hatten halt irgendwie zwei Caipirinhas und zwei alkoholfreie Cocktails für die Kinder. Und dann standen die, also wurden gemacht und standen auf dem Tresen. Und es brummte halt nicht der Laden, ja. Also da war halt nicht so richtig viel los. Und die Drinks kamen und kamen nicht zu uns. Ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Muss ich jetzt darüber gehen und die vom Tresen hierher tragen oder was? Und dann habe ich irgendjemand angesprochen, hab ich gesagt, hier wegen unserer Drinks, Ja, er guckt mal, er ist heute sein erster Tag, er guckt mal, wo die sind. Ich habe gesagt, die sind da drüben, die stehen da auf dem Tresen. Das war furchtbar. Wirklich schlimm. Und ja, und ich hatte halt vorher getippt, gell? Also ja, mach ich halt auch nicht wieder. Nun gut, dann sind wir weiter nach London gefahren am nächsten Tag.
Und in die Stadt rein. Kann man das mit einem Benzinauto noch?
Nee, wir haben so im Speckgürtel, nee, es war schon in London, aber nicht in der Innenstadt, haben wir einen Campingplatz. Wir haben ja, bis auf eine Ausnahme, sind wir alle Campingplätze einfach auf gut Glück angefahren. Und es waren auch viele, die uns dann gleich gesagt haben, nee, wir sind leider voll. Wo wir dann gesagt haben, hier, komm, wir haben nur ein Dachzelt, wir brauchen im Endeffekt nur einen Stellplatz. Wir wollen nicht irgendwie ein Zelt aufspannen und wir brauchen keinen Strom und nichts. Und dann haben wir so gut wie immer einen Platz gekriegt. Ich glaube sogar immer. Und so war das da auch. Also es war überhaupt kein Problem. Und von da sind wir dann eben in die Stadt mit der U-Bahn gefahren. Und haben dann eben einen wunderbaren Tag durch London verbracht, so ja schon sehr Touri-mäßig von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit auf unseren Tretrollern. Wir haben ja diese kleinen...
Ihr habt doch zwei Kinder dabei, aber nur zwei Tretroller. Also genau, steht dann eins vorne mit drauf?
Richtig, wir haben diese kleinen Tretroller, die man so vor 15 Jahren irgendwie hatte.
Aber ihr habt die mit den großen Rädern, ne? Das muss man vielleicht dazu sagen.
Ja, nicht die ganz kleinen Räder, genau. Wir haben schon so City-Scooter hat man, glaube ich, die damals genannt.
Mein Bruder hat auch so einen und ist irgendwie eine halbe Woche vor seinem zweiten Staatsexamen damit auf die Fresse geflogen und hat eine Blutvergiftung gehabt und musste das ganze Staatsexamen mit rechts schreiben als Linkshänder. Das war schon ziemlich scheiße.
Ja, das, genau. Also
ich glaube, seitdem fährt er das Ding auch nicht mehr.
So ganz ungefähr ist das nicht. Und wir hatten, ja, wie du ganz richtig sagst, wir hatten jeweils ein Kind vorne drauf, die dann ihre Füße auf eine bestimmte Weise auf dieses Brett stellen müssen, damit mein Fuß so schräg noch dahinter passt. Aber es war sehr lustig und man kommt schnell voran. Also was der Lutz nur nicht lustig fand, war, wenn ich während der Fahrt Selfies gemacht habe. Da hat er immer geschrien.
Ja, hätte ich auch geschrien.
Ich stell mir das so vor, weißt du, du bist da so Passant in deiner Neighborhood, wo du so wohnst und dann kommen da so deutsche Touristen, ein Mann, der irgendwie fotografiert auf einem Tretroller, während um ihn rum alle Elektroroller fahren, er ist der Einzige, der einen Tretroller hat. Deutscher Tourist mit Kind und so einem Rucksack auf dem Rücken wahrscheinlich. Und das Kind schreit und der Mann macht Selfies und diese Kombo brettert an dir vorbei und du denkst dir, Touristen. Das ist so mein Bild, was ich in so einem Kopf habe jetzt gerade.
Ja, genau so war das. Ja, gut, aber dadurch sind wir halt unheimlich schnell vorangekommen, gell? Das ist halt für ein zu Fuß Sightseeing war es halt unheimlich schnell und hat dann dadurch kann man halt, wir sind dann halt Buckingham Palace, Big Ben, St. Paul's Cathedral, Tower Bridge, gell? Kannst dann halt machen an einem Nachmittag. Ist halt eine Ochsentour, aber geht schon. Und man guckt dann halt auch mal so in so Seitengassen und sowas rein und kürzt mal hier ab und mal da. Nee, es war nett und meine Kinder fanden London ganz toll. Ich muss sagen, ich fand London auch. Ich war ja das letzte Mal, ich glaube in den 90ern, wahrscheinlich sogar 1994 oder so in London. Da hat sich schon ein bisschen was getan. Also diese Glaspalast London, das kannte ich halt, das gab's halt noch nicht. Also dieses, dass es jetzt halt wie Frankfurt nur größer aussieht. Gell? In meiner Erinnerung waren es halt diese alten Bauwerke alles. Das ja, hat sich schon verändert, muss ich sagen. Aber es ist schon eine coole Stadt, ja.
Ja, also ich habe London auch, also ich glaube, ich war 2015, meine ich, das letzte Mal dort. Das ist schon toll, also was man da so
kann man schon gut machen. Ja, von da sind wir dann nach Mittelengland gefahren. Da wollte ich in eine Höhle, die sich Thor's Cave nennt, die auch wirklich sehr schön war, wo man einen sehr schönen Spaziergang hinmachen kann und sehr schön besichtigen kann. Und da waren wir auf einem Campground hinter einem Pub, Waterloo Inn. in Begins. Das
klingt so ein bisschen shady gerade.
Es war exakt so shady und so hinterwäldlerisch, wie es klingt. aber es war genau so, wie ich es haben wollte, wo man so ein schönes Ale kriegt und ein Pie isst und ja, fantastisch. Also war wunderbar und es riecht so ein bisschen schimmelig. Und es war fantastisch. Ja, was uns da auch schon aufgefallen ist, halt, dass die unheimlich nett sind. Also die Engländer hatte ich nicht mehr so in Erinnerung, dass sie so nett alle sind. Wir haben im ganzen Urlaub nur eine negative Erfahrung mit Einheimischen gemacht und sonst alle überbordend freundlich.
Die erzählst du hoffentlich noch.
Natürlich. Genau. Von da sind wir dann über die schottische Grenze gefahren, haben uns Hadrian's Wall noch angeschaut natürlich, haben eine kleine Tradition begonnen, die wir dann fast täglich gemacht haben, nämlich in Tea Rooms zu gehen, was im Endeffekt so was ähnliches ist wie ein Café, nur halt das Tee, das Zentrale ist und immer schönes englisches Gebäck natürlich, Kuchen und andere Schweinereien.
Oh, das ist aber schön.
Genau, das haben wir dann tatsächlich fast jeden Tag haben wir irgendwelche Tea Rooms mittags besucht, das war wirklich sehr nett. In Glasgow dann später sogar so in einem dieser Macintosh Tea Rooms von diesem berühmten Glasgower Architekten designed oder nach seinem Design eingerichtet. Ja, aber das war erst einen Tag später. Genau, erstmal sind wir über die schottische Grenze, da waren wir in so einem Kaff, in einem ziemlich furchtbaren Camp. Nee, es war ein netter Campingplatz, aber es waren einfach furchtbar viele Spinnen im Sanitärbereich. Es war ein bisschen unangenehm für den Lucius und für mich. Und dann nächster Tag Glasgow. Und da haben wir auch wieder so wie in London, so ein bisschen außerhalb auf dem Campingplatz und dann halt reingefahren und dann halt mit den Tretrollern die Stadt unsicher gemacht. Und ja, Glasgow ist halt mein Traum. Ich liebe halt Glasgow. Es ist halt einfach meine Stadt. Ich fühle mich nirgends so wohl wie dort. Das ist halt eine ehemals sehr große Industriestadt, in der das Leben pulsiert hat und in der die Kunst pulsiert hat und eben, ja, zwei ganz große Architekten kommen von dort, die sich überall verewigt haben. Und jetzt ist es halt keine große Industriestadt mehr, sondern eine geschrumpfte, sterbende Stadt, die halt diesen ganzen alten Glanz noch hat, aber es wächst halt überall ein Baum aus der Wand, also wirklich literally. Und es ist halt so morbider Charme und ja, ich liebe Glasgow einfach, es ist einfach toll. Trotzdem ist halt noch ganz viel Kultur und so
nur,
da.
Nur zum Angucken oder könntest du dir auch vorstellen, dort zu leben, jetzt mal von den ganzen anderen, dass du ein Haus hast und eine Ehefrau und Kinder, die zur Schule gehen, mal abgesehen?
Ja, klar.
Oder ist es nur so zum Anschauen dein Ding und dann aber auch schön, wenn man dann wieder im ordentlichen Deutschland ist?
Nee, im Gegenteil. Also ich fühle mich da unheimlich wohl. Also die Claudia hat da ja ein Jahr lang gelebt auch. Und ich habe sie ja auch besucht und habe dann eben so die Stadt eben so einfach ein bisschen unsicher gemacht, so nach, so, ja, einfach mal ein bisschen entdecken. Da gibt es viele Ecken, wo man auch unsicher ist, also da ist, wo man auch bedroht ist, ja. Ist auch nicht von ungefähr, spielt da ja Trainspotting, ja? Also es ist schon auch gefährlich da. Aber ich fühle mich da einfach wohl und ich könnte mir vorstellen, da zu leben. Das ist einfach eine Stadt, wo es so unheimlich viel zu entdecken gibt und wo es unheimlich schöne Ecken gibt. Also zum Beispiel Glasgow University ist halt, das ist halt Hogwarts, gell? Also Hogwarts ist halt davon inspiriert und das merkt man auch. Ja, also es gibt auch dieses ultra-pittoreske, aber es gibt halt auch dieses extrem dreckige, echte, zum Teil auch liebenswürdige, ja? Also wenn man von Glasgow University wieder in die Stadt zurückfährt, sind wir durch so ein Viertel gekommen, wo so eine sehr große, wahrscheinlich die größte, so ein indischer Tempel, so ein Sikh-Tempel und dann, ich glaube, ein Hindu-Tempel ist und da außenrum dann halt so indische Kultur und so ganz viele indische Restaurants und so. Und also, es fühlt sich einfach total echt an, ja. Also, es ist einfach so, es ist eben nicht dieses Edinburgh, alles total pittoresk und schön und cool und wenn du einen Chunky siehst, dann ist der auch nicht gefährlich für dich, sondern in Glasgow weißt du halt, wenn du in der falschen Gegend bist, bist du in Gefahr. Und dann komm da halt nicht hin nach Sonnenuntergang. Ne? Also es ist halt echt. Okay. Also es war auch so, wir waren in diesem dem schönsten Friedhof der Welt, meiner Meinung nach, Necropolis in Glasgow, waren wir dann halt irgendwie um, keine Ahnung, 4:30, 5 oder sowas und haben dann eben auch Bilder in die Gruppe von mit meinen Eltern geschickt und meine Mutter dann gleich so ein bisschen sorgenvoll so, oh Gott, ihr seid jetzt noch auf Necropolis, jetzt geht bitte jetzt, weil jetzt wird's da oben langsam gefährlich, ja. Wo wir dann erstmal klar gemacht haben, nee, wir sind viel nördlicher, bei uns geht die Sonne und viel westlicher, bei uns geht die Sonne viel später unter, ja, also es ist, hier geht noch nicht, ja, wir haben noch nicht Abend.
Das ist mir auch aufgefallen bei deinen Be-Real-Fotos so. Hm. Das mitten am Tag, hier ist schon dunkel, Nacht.
Ja, ja,
bei euch genau. War halt noch hell alles.
Ja,
ist halt, aber weiter im Norden, weiter im Westen, das ist schon
krass. Er ist ja, er war weiter oben, ja, das ist schon richtig.
Ja, ja, weiter oben.
Oh, da
ist er wieder.
Dass du den liegen hast lassen, Stefan. Ich dachte jetzt, da macht er ihn, aber dann lässt er ihn mir noch liegen.
Ich habe den rum, genau. Mittlerweile leer, mir ist alles egal.
Nee, und, und wir waren da im Necropolis eben und es war noch hell. Und ich habe, als meine Mutter das geschrieben hat, waren wir schon weiter. Da waren wir dann schon in Glasgow Green, also in so einem Park. Und um da hinzukommen, musste man durch so eine Gegend, die halt
Danger Zone.
Ja, die so gerade noch Danger Zone ist, wo dann halt auch wirklich Junkies rumstehen und krakeelen und so. Mhm. Wo du halt echt froh bist, dass du auf dem Roller bist und einfach schnell vorbei bist, wo du nicht jetzt lang laufen willst und das Risiko eingehst, dass die genauso schnell laufen wie du. Und wo wir dann aber unseren Kindern erklären mussten, was mit denen los ist. Ja, also Thema, was ist Drogenmissbrauch und so, haben wir an diesem Beispiel unseren Kindern erklärt oder meinem Sohn hauptsächlich. Und aber was du an diesem Viertel schon gemerkt hast, war so, das steht so ganz kurz vor der Durchgentrifizierung. Also da wurde schon gebaut,
ja, okay. Ja, ja.
Und da wurde schon so, wenn man einfach 300 Meter weitergefahren ist, war es schon gentrifiziert. Man hat so gemerkt, so diese Junkies, die da rumhingen, die waren noch so ein Relikt, aber die sind halt in 4 Jahren weg. Ja? Also einfach spannend. Da passiert einfach so unheimlich viel. Das ist gibt immer überall was zu sehen in Glasgow, das ist toll. Und dann waren wir eben im Glasgow Green, haben eben meiner Mutter geschrieben, so, ja, nee, wir sind jetzt schon Glasgow Green, sind da quer rüber gefahren. Und dann hat sich halt meine Schwester eingeschaltet. Ihr seid da quer rüber gefahren? Seid ihr verrückt? Wisst ihr, was das für eine Gegend ist? Ja, ja, haben wir gemerkt.
Wusste vorher nicht, ist uns jetzt klar.
Ja, sehr schön. Ist halt so hinter der Brauerei, gell, da ist ja die Brauerei, Tenants, ja, und dann geht's halt so, was halt so hinter einer Brauerei ist, gell? Das ist halt, ja, sind halt nicht die beste Gegend. Ich liebe Glasgow einfach. Das ist einfach meine Stadt. Das ist, es gibt da einfach so viel zu sehen und es ist auch so spannend. Es ist, ja, es hat schon auch ein bisschen was von Frankfurt. Oder es hat diese Aspekte, die halt Frankfurt für uns auch immer spannend gemacht hat, die in Frankfurt viel harmloser sind. Aber ich meine, wir sind auch damit aufgewachsen im Endeffekt, dass wir uns durchs Bahnhofsviertel bewegen und dass wir da zwischen Junkies herumlaufen und uns dabei nicht wahnsinnig viel denken. Gell? Und wo jemand, der in Marburg studiert hat, wahrscheinlich auch dumm geguckt hätte. Gell? Das ist im Endeffekt ähnlich. Gell?
Und ja, absolut.
Wahrscheinlich fühle ich mich deswegen auch wohl in Glasgow schon immer. Das ist halt wie Frankfurt nur.
Gleich Junkies wie zu Hause.
Genau, das ist halt Frankfurt auf 11 gedreht, gell?
Andere Sprache.
Ja, sprechen eine sehr lustige Sprache.
Glasgow, goes to London.
Genau. 11 gedreht.
Ganz oben, ganz oben.
Ganz oben. Genau, und am nächsten Tag sind wir nach oben gefahren. Ans Meer, haben auf dem Weg dann noch ein sehr schönes Schloss angeschaut, wo Teile von Downton Abbey gedreht wurden, was natürlich da auch überall in Bildern verewigt ist, da kannst du dann immer gucken, so, aha, hier in diesem Salon mit den und den Sachen, aha, die kann ich hier auf dem Bild sehen und da sind die von Downton Abbey und so, also ja, alles sehr cool, natürlich auch ein toller Tea Room im Schloss. Und das ist dieses grüne Schloss, ziemlich bekannt, Inverary. Und dann noch eine kleine Ruine haben wir da noch mitgenommen, Kilcurn. Und dann waren wir in Oban. Und das Charakteristische an Oban, neben der Destillerie natürlich, war, dass es da alle halbe Stunde regnet und alle halbe Stunde schönes Wetter ist. Also die diese Wetterwechsel.
Ganz schön, war, super. Oh.
Das war wirklich verstörend. Du stehst morgens auf und denkst, ach, heute ist ja strahlender Sonnenschein, ist ja super. Und plötzlich bist du nass und es regnet und strömt. Was ist denn hier los? Also das habe ich wirklich noch nie erlebt. Also so krasse Wechsel. Und hin und her. Also dann wieder Sonne, dann wieder Regen, dann wieder Sonne. Also ja, aber ja. Und da haben wir halt gemerkt, dass die Kinder einfach durch sind. Also dass die Taktung einfach zu hart war, die wir die erste Woche ja dann hatten. Wir hatten da eben schon unheimlich viel gesehen, hatten auch viel Strecke schon gemacht und die Kinder haben halt sich gewünscht, dass wir mal 2 Tage an einem Campingplatz sind. Und das war halt jetzt auch noch ein Campingplatz, der direkt am Meer war, also Meeranschluss auf dem Campingplatz. Da haben wir dann entschieden, okay, wir bleiben 2 Tage dort und fahren nicht auf die Isle of Skye. Und das war, glaube ich, auch eine gute Entscheidung. Ja, waren dann 2 Tage oben. Und
jetzt, das ist sowohl vom Wortwitz Scherz mit oben und dem dauernden Regen Sonnenscheinwechsel jetzt mal ein guter Moment, glaube ich, um zu fragen, wie hat's denn funktioniert mit dem oben Schlafen im Auto?
Mit dem oben Schlafen, genau.
Und mit dem Regen dann auch, den es ja vielleicht auch mal nachts gegeben hat und Feuchtigkeiten und so weiter und das halt.
Vielleicht mussten wir ja sogar mal runter, um irgendwie Pipi zu machen oder so.
Ja, soll vorkommen. Also grundsätzlich, wir hatten ja verschiedene Schlafarten getestet und die wir noch nicht getestet hatten, die wir uns dann aber vorgenommen hatten, war die, dass wir jeweils außen schlafen in verschiedene Richtungen und die Kinder in der Mitte mit den Füßen zueinander. Also dass praktisch jeder mit einem Kind in eine Richtung schläft und die Kinder sich in der Mitte treffen. Dadurch, dass das Dachzelt ja 2,30 Meter, glaube ich, lang ist, haben die Kinder da relativ gut Platz. Und so haben wir das dann auch gemacht und so hatten wir ziemlich gut Platz auch. Die Kinder haben dann so ein bisschen schräg geschlafen, sodass sie so knapp aneinander vorbei so liegen. Und das hat sich gut angefühlt. Ich hatte ja ein Zelt sogar mit, so ein Zweimann-Zelt. Und hatte die Befürchtung, dass ich eben da irgendwann keine Lust mehr habe, da im Dachzelt zu schlafen. Das war aber überhaupt nicht so. Also es war wirklich gemütlich und wirklich schön. Also hat
und auch
hat
Spaß wenn so gemacht. Regennächte oder
ja, mal gar kein Problem.
Phasenweise schlechtes Wetter, ist es jetzt nicht so, dass ich dann irgendwie am ersten Tag ist es klamm, am zweiten Tag ist es klammer, am dritten Tag ist es nass oder so.
Nee, gar nicht. Nee.
Funktioniert
also
irgendwie.
Das ist schon klamm, also wenn es nachts kalt wird und wir hatten zum Teil nachts 2 Grad, also es war richtig kalt.
Schlafsäcke dann oben drin oder?
Nee,
oder
wir hatten
Bettdecken oder?
Ich mag ja keinen Schlafsack, deswegen hatten wir keine Schlafsäcke. Wir hatten Decken und wir haben dann halt noch eine Decke drüber gelegt und dann noch die Campingdecke drüber, oder wie heißt das so, die Picknickdecke drüber gelegt und also.
Oh Gott, die mit der Alufolie auf der Unterseite, wo die genau. Gänse-Scheiße dran klebt.
Exakt, ja genau. und dann war es halt irgendwann warm genug. Dann war es halt nur gut, wenn man nicht raus musste aufs Klo. Also für alle anderen war es halt gut, für mich nicht. Weil ich halt immer raus muss. Genau, und als der 2-Grad-Sache komme ich gleich noch, da hatte ich noch andere Probleme. Aber das war wirklich kuschelig und gemütlich und wenn es halt regnet.
Also ihr seid dem auch nicht überdrüssig geworden im
Überhaupt nicht, gar nicht.
Das ist doch
toll. Wenn es halt sehr kalt wurde nachts, dann wird's halt, kam so ein bisschen Kondensfeuchtigkeit, zog dann schon in die Kissen von der Seite, sodass man, wenn man morgens aufgewacht ist, schon so die Matratze an den Ecken vorne halt feucht war und die Kopfkissen eventuell an den Ecken auch feucht waren. Wir haben also das
noch
dann.
2 Grad weiter und dann ist morgens die Matratze an der Ecke gefroren, und die Kopfkissen an der Ecke gefroren. So, nicht abbrechen, lass das so,
genau.
Das muss auftauen.
Wir haben es dann immer schon so gemacht, dass wir absichtlich uns abends schon so hingestellt haben, dass wir wussten, dass die Morgensonne auf den offenen Winkel praktisch scheint.
Mhm.
Weil das ist ja, wir haben ja so ein Dachzelt gehabt, was wie so ein.
Mit so einer Plastikseite quasi.
So eine Kiste,
mit einer
so ein Sarg im Endeffekt, gell? Und dass es halt auf die Textilseite drauf scheint, die Morgensonne, das ist schon, wenn wir dann irgendwann um 9 aus dem Bett kriechen, schon halbwegs abgetrocknet ist. Und dann hat meine Frau immer die...
Ihr habt bis 9 geschlafen?
Ja, es war voll gemütlich. Es war echt gemütlich.
Ich glaube, ich bin um 5 dann so runtergekrabbelt, weil gar nichts mehr ging. Und
wow. Nee, es war total gemütlich. Wir haben ewig lang geschlafen. Wir sind abends in der Regel mit den Kindern ins Bett gegangen um 9 oder so.
Und 9 bis 9, da ist man ausgeschlafen.
Ja, wirklich, wirklich. Manchmal auch um 9:30 bis 8:30 geschlafen. So, ja, es war wirklich, war echt schön. Und wenn man halt viel sieht und viel erlebt, dann schläft man auch viel. Also, war echt, ich dachte auch, dass wir dann irgendwie, keine Ahnung, noch irgendwie noch Netflix schauen oder keine Ahnung, noch unten sitzen oder so. Aber es wurde unten dann auch kalt und es war dann viel gemütlicher, oben mit den Kindern ins Bett zu gehen. Also gut, ich habe manchmal noch da gesessen, habe noch ein Gutachten geschrieben oder noch geduscht oder so. Aber in der Regel, also später als 10 war ich nie im Bett und morgens bin ich um 8:30, 9 aufgestanden, ja. War echt cool. Nee, also man schläft gut darin. Meine Frau hat auch gesagt, cool, dass sie überhaupt keine Rückenschmerzen hatte und jetzt, wo sie wieder hier in unserem Bett schläft, da hat sie wieder Rückenschmerzen. Also ich befürchte, wir werden bald ein Dachzelt kaufen und im Hof schlafen.
Die Gattin schläft draußen.
Möglich.
Das Dachzelt auf den Hühnerstall schrauben. Dann kann die morgens gleich die Hühner rauslassen, wenn sie aufsteht.
Das ist schön, so ein paar Hühnergeräusche nachts, das gefällt mir, ja.
Oder einfach auch gar nicht so ein Dachzelt, aber ohne Dach, einfach nur so auf einer Europalette, so im Hof.
Gute Idee. Bei uns regnet es ja eh nie, wie wir gestern wieder festgestellt haben. Ja. Nee, aber also das war wirklich, worauf man nur achten musste, ist, es steht ja auf, die Leiter, die steht ja außen an. Und wenn man halt schon weiß, wer nachts aufs Klo muss, also ich, dann sollte man darauf achten, dass ich derjenige bin, der an der Leiter schläft, weil sonst ist es echt schwierig, wenn die Theresa da ihre Beine genau da hat, wo ich mich dann hinsetzen muss, um halt raus auf die Leiter zu steigen. Okay. Und dann möglichst auf der Leiter noch die Schuhe anzuziehen, damit ich nicht ins nasse Gras trete. Das ist halt echt blöd. Also deswegen, da haben wir halt immer drauf geachtet, dass es immer auf meiner Seite ist, die Leiter. Aber sonst, ja.
Und jetzt im Nachhinein, du sagtest vorhin irgendwann, ihr habt da einmal auf so einem Wohnmobilstellplatz, aber dann im Wesentlichen auf Campingplätzen.
Ja.
Hättest du jetzt im Nachhinein gesagt, so eins, was ausklappt und dann noch so ein Vordach bietet, unter dem man drunter sitzen kann und oben mehr oder weniger die doppelte Fläche, wäre jetzt im Nachhinein doch geiler gewesen, oder?
Nee, also für uns jetzt nicht. Also, weil wir haben so zum Abendessen und so haben wir halt unsere Kofferraumklappe aufgemacht und haben da dann eben noch so dieses Sonnensegel, je nachdem wie der Wind stand und ob wir uns gegen Wind oder Regen schützen mussten, haben wir da halt noch ans Auto dran geknüppelt. Und das war eigentlich total ausreichend und ich brauchte es jetzt nicht, dass ich direkt nach oben ins Zelt steigen muss. Also habe ich kein Problem mit, dass ich da mal kurz aus dem Dach heraustrete und dann außen am Auto hinaufsteige. Fand ich unproblematisch.
Okay.
Nö, also es war kein Problem. Und ja, wie es halt beim Zelten ist, man ist halt, muss halt nachts dann, wenn man zum Klo will, muss man halt durchs Kalte, ja, im Schlafanzug, aber ist nun mal so. Mit dem Unterschied natürlich, dass man vorher schlaftrunken diese 2 Meter runter muss und sich dabei die Schuhe anzieht. Ja. Das ist natürlich schon ein bisschen schwieriger.
Ich bin so froh, dass wir da in unserem Wohnwagen ein Klo hatten. Also.
Ja, also man muss ja schon runter, nice. Man muss runter, weil man ist ja weit oben, das ist halt so.
Genau, so ist das. Ja.
Gut. Wo waren wir denn jetzt rein ortstechnisch?
Genau, waren jetzt gerade noch an der Westküste und jetzt fuhren wir wieder ins Inland zum Loch Ness und dann am gesamten Loch Ness hoch bis nach Inverness. Das war unser nördlichster Punkt. Eine Stadt praktisch, die dann zum, ja, ist das schon Nordsee oder ist das nördliche Nordsee? Ja, ist glaube ich Nordsee, nördliche Nordsee, irgendwie sowas. Also die praktisch nach Osten schon ihre Öffnung hat zum Meer. Also anderes Meer im Endeffekt. Und die Stadt hat mich irgendwie genervt, hat mich enttäuscht auch. Ich mochte sie nicht und ich mochte sie auch deswegen nicht, weil mir die Frau vom Campingplatz vom ersten Moment an immer blöd gekommen ist. Ach, und es war wirklich schlimm. Also es war der einzige Campingplatz, wo ich am Tag vorher übers Internet halt schon gebucht hatte. warum auch immer, ich weiß es nicht. Ich glaube, weil es gab zwei Campingplätze in Imlands. Der eine hatte ultra schlechte Besprechung und wir haben halt gedacht, boah, nee, das wäre echt blöd, wenn wir bei dem dann landen. Komm, wir buchen bei dem anderen schnell. Das haben wir dann gemacht. Und das war halt Spießers Paradise, wie es halt nicht schlimmer ging. Es war wirklich furchtbar. Es war schon sauber und so. Das aber man wurde
im Spießers Paradise
genau,
schon erwarten.
Man wurde halt um 8 Uhr eingesperrt. Man kam um 8 Uhr nicht mehr raus, ja. Also wurde wirklich, das Tor wurde zugeschlossen. Nicht mehr raus, nicht mehr rein. Und man hat ja normalerweise so ein Gespräch vorher, dass die einem so erklärt, wie es so läuft auf dem Campingplatz und vielleicht auch so ein bisschen, wie es in dem Städtchen läuft und so. Und es war halt bisher, hatte ich auf jedem Campingplatz immer super Erfahrung, egal wie groß oder klein oder voll dieser Campingplatz war oder wie teuer oder wie billig, völlig egal. Die waren immer super freundlich, super hilfsbereit und wir hatten ein Dauerproblem, nämlich wir hatten zwar einen Adapter für englische Steckdosen dabei, aber nicht für Campingstecker. Und dadurch waren wir im Endeffekt auf den Campingplätzen gefickt, weil wir halt den passenden Stecker nicht hatten. Weil halt,
für diese blaue CE-Campingdose,
genau,
oder haben die da was
genau,
anderes?
Genau, du brauchst halt das, was Camper, also was Campervans oder Wohnwägen halt haben, gell? Und nicht das, was Leute in Großbritannien in den Häusern in ihre Steckdosen stecken. Und darauf waren wir halt vorbereitet, gell? Ja. Und es war aber nie ein Problem. Ich bin in jedem Campingplatz, bin ich halt einfach zur Rezeption gegangen, hab gesagt, hier, wir haben hier den falschen Dings. Habt ihr vielleicht so einen Adapter? Könnt ihr uns da vielleicht aushelfen? Und in jedem haben wir den bekommen. Und die haben sich zum Teil echt ein Bein ausgerissen. Haben gesagt, ja, nee, muss mal meinen Mann fragen. Ja, Moment, ich organisiere das. Und dann kamen die halt später noch und haben so ein Ding gebracht, gell? Also kostenlos natürlich. Also es war nie irgendein Problem. Überhaupt nicht. Und in Inverness frage ich halt auch so, ja, und dann hatte ich sich erstmal dumm gestellt. Wollte mich nicht verstehen, was ich meine. Und dann hat ihre Tochter sich von hinten eingeschaltet und gesagt, ja, hier, der meint so einen Adapter, bla bla bla, für Campingvans und sowas. Und dann hat sie so gesagt, und immer so extrem passiv-aggressiv, gell? Also so immer so im Unterton, so. Hat gesagt, ja, für was brauchen Sie denn überhaupt Strom? Und dann habe ich gesagt, ja, um mein Handy zu laden und einen Tee zu kochen, für viel mehr nicht. Aha. Ja, und wie habt ihr das bisher gemacht? Dann habe ich gesagt, naja, also bisher habe ich halt bei den Rezeptionen gefragt und die haben mir halt eins geliehen.
Die haben mir super freundlich ausgeholfen,
ja, genau.
Falls du es genau wissen willst, Ulla.
Genau, und hat sie halt wirklich so belehrend so, ja, you should invest in one. Ja, das würde ich, wenn ich wüsste, wenn man so ein Scheißding kaufen kann und ich will halt nicht irgendwo einen halben Tag investieren, um in irgendeinen scheiß Baumarkt zu rennen oder keine Ahnung, wo man so ein Ding kaufen kann, ja. Vor allem, wenn ich halt überall das Ding bekomme. Das habe ich hier nicht gesagt. Und habe halt gesagt, ja, okay, vielleicht soll ich das tun. Vielen Dank. Und er hat es dann nochmal so wiederholt und so. Also wirklich, es war voll unangenehm. So wie ein dummer Junge hat sie mich behandelt. Obwohl ich das Problem halt nur bei ihr hatte. Und dann habe ich gesagt, okay, fuck you. Ist okay, ja, dann halt ohne Strom. Ist auch egal. Und dann richten wir uns halt so ein und gehen duschen und so. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben nicht mal was gekocht oder so. Es war, keine Ahnung, aber es war auf jeden Fall, wir wussten, um 10 Uhr ist halt Nachtruhe auf dem Platz. Und da wussten wir auch, das muss man einhalten. Und es ist halt 8:50. Die Kinder waren halt noch so, ja, auf Zimmerlautstärke. Die haben nicht krakeelt oder so, ja. Also die haben halt noch ein bisschen gespielt um das Auto. Da kommt dieses dumme Pute halt und weist uns halt darauf hin, dass ja Nachtruhe sei und dass wir doch gefälligst unsere Kinder ruhig zu halten haben, weil, also schon nicht gefälligst, ja, also nicht so, nicht unfreundlich, sondern in so einem spießig freundlichen, so, ja, das ist bei uns so, ja, wo ich dann dachte, oh, ist schon so spät, ja, tut mir leid, ich war mir nicht klar, dass es schon so spät ist, ab 10 ist Nachtruhe. Und dann geht sie weg und ich gucke halt auf die Uhr und es ist halt 8:50. Ich denke mir so, ey, was hatten die geraucht? Warum kommt die jetzt schon scheiß uns an? Ja, also, es war alles so unangenehm da. Und deswegen fühlte ich mich dann auch in der Stadt nicht wohl. Wahrscheinlich war das ein Grund. Also ich fühlte mich einfach unheimlich unwohl in dieser Stadt und bin einfach dann überhaupt nicht warm geworden damit. Und deswegen sind wir dann auch relativ schnell wieder weggefahren.
Okay, aber das war jetzt nicht die Stadt, die es auf deine Verdauung abgesehen hat, oder?
Nee, das war Inverness, genau. Auf meine Verdauung hat es die nächste Stadt abgesehen. Es war keine Stadt. Wir sind dann in die Highlands, oder das sind, glaube ich, nicht die Highlands, das sind, glaube ich, die Speyside ist es, glaube ich, noch. Weiß nicht. Also die Mitte von Mittelschottland im Endeffekt. So nicht weit von Braemar, wo wir zu den Highland Games auch wollten. 40 Minuten von dort. Aber das ist schon so am Rand der Highlands. Also schon so vom Gefühl her ist es schon ein bisschen Highlands-mäßig, aber mehr Wald. Und da waren wir auf einem Farm-Campsite. Ihr habt ja sicher auch Bilder gesehen, wo es wunderschön war. Unheimlich viel Ziegen und Lamas und Alpakas und weiß toll, was man streicheln konnte. Direkt neben dem Zelt. Also das Zelt war direkt am Gatter zum Streichelzoo im Endeffekt. War wirklich, also atemberaubend schön da. Auch ganz leer. Ich glaube, es waren irgendwie 3 Camper da oder so. Und ja, soweit so gut. Nachts 2 Grad, alles super. Und dann, so, jetzt wird's privat.
Jetzt wird's medizinisch schwer gefährlich.
Ja. Also
wir haben das alles live, naja, nicht live, aber schon.
Ich habe schon ein bisschen was erzählt, genau. Also ich hatte halt um 8 Uhr muss ich mal aufs Klo gehen. Also ich gehe ja, oder ich ging ja nicht so häufig aufs Klo. Mit Klo gehen meine ich Stuhlgang. Sondern nur so, ihr wisst ja, meine Alligatorenverdauung.
Einmal so die Woche, sonntags mal. Wird ein Kaffee getrunken und dann kommt einmal raus und dann legt der Christoph einen Stein in die Schüssel und dann spült er ihn weg.
Genau, wenn er weggeht. So, und jetzt musste ich also um 8 Uhr aufs Klo. Ich habe gemerkt, so, okay, es wird langsam wieder Zeit. Ich war das letzte Mal, keine Ahnung. Nee, ich war
in Belgien.
96.
Ja, wirklich. Ich war halt vorher immer nur so schon regelmäßig, also ich würde sagen, vielleicht fast jeden Tag, aber es kam immer nur so Ziegenknöttel, gell? Also klein und wenig.
Alle 2000 Kilometer war ich.
Klein, hart und wenig. Und es ging nicht auf, da kam nicht so viel raus, wie reinging. Das hatte ich schon gemerkt. Und jetzt war ich also da auf diesem wunderschönen Campground und es war halt schon ein bisschen rustikal, gell? Also es war auch so nicht geheizte Sanitäranlage und so. Und dann ging ich um 8 aufs Klo und merk so, es kommt. So Austreibungsphase nennt man es, glaube ich, bei der Entbindung. ich war also mitten in der Austreibungsphase und dann ging es nicht weiter. Und
Steißgeburt, so ein Mist.
Ja, wirklich. Und dann saß ich da und habe gedacht, naja gut, da warte ich mal ein bisschen. Und ich war sogar in der Nähe der Rezeption, also auf der Rückseite der Rezeption, hatte sogar WLAN so ein bisschen und habe gedacht, ja gut, ein bisschen TikTok und so, ja okay. Ja, und dann ging eine Stunde rum und es kam nicht, es passierte nichts. Und dann ging noch eine Stunde rum, ich wusste so, die Kinder gehen jetzt langsam ins Bett, wahrscheinlich fragt man sich schon, wo ich bin. Es haben sich ja auch Engländer vor der Tür unterhalten, so dass sie sich wundern, dass er zugeschlossen ist, weil sie haben lange keine reingehen sehen, habe ich von innen gerufen, nee, ich bin hier, ich habe nur kleine Probleme, passt schon, geht aufs andere Klo.
Das ist German guy.
Ja, genau. Und ich saß da und ich wurde zunehmend verzweifelt, weil halt ich wusste, okay, ich bin schon, also, weißt du, wenn man schon so weit ist mit dem Kacken, dass man auch nicht mehr aufstehen kann. Ja, es ist so, man hat so vom Gefühl, es ist natürlich nicht mehr so, man hat so das Gefühl,
es hängt schon halb raus.
Die Kackwurst hängt schon halb raus. Ist natürlich nicht so oder ist nicht so. Aber ich glaube, das ist, da kenne ich mich jetzt anatomisch nicht, ist es der Mastdarm oder der Enddarm? Keine Ahnung, also im letzten Bereich des Darms.
Enddarm,
gell? Wo es nur ist, wenn es dann halt rauskommt, da genau. Hing es halt schon drin. Und wenn es da drin ist, dann kannst du auch nicht mehr aufstehen und rumlaufen, weil dann hast du halt einen Stock im Arsch oder halt eine Kackwurst im Arsch, ja. Es war wirklich unschön. Und
müssen wir eine Content Warning hier an die Stelle machen? Ich esse gerade, das ist, ach oh Gott. Alter.
Kacken mit dem Sneakpot.
Ja. Und dann.
Soll ich mir eine Kapitelmarke machen? Nee, lieber nicht.
Irgendwann saß ich dann halt 3 Stunden tatsächlich. Und ich habe dann auch meiner Frau geschrieben, habe gesagt, hier, du, mir geht's überhaupt nicht gut. Komm doch mal. Schlafen die Kinder denn schon? Ja, die Kinder schlafen schon. Und dann kamen die und habe ich ihr eben geschildert, was mein Problem ist. Und, Ja, was machst du denn dann mitten in der Pampa?
Du saßt in dem Moment saßt du schon 3 Stunden auf der Schüssel. Ja, genau. In irgendeinem dreckigen, ja, wo sonst die Pumas und die anderen Tiere, ja, ja, vom ihr die Alpakas, genau, aufs Klo gehen.
Es war zum Glück nicht dreckig und es waren zum Glück keine großen Spinnen. Das war in der Nacht vorher, wären Spinnen gewesen. Da hätte ich keinen Spaß gehabt.
Das hätte die Austreibungsphase erheblich beschleunigt für mich.
Nee, wahrscheinlich
schön,
nicht.
Schön ist auch, wenn es nicht ein Lichtschalter wäre, sondern 3 Stunden lang, du musst alle 1:40 mit dem Arm winken, damit es wieder angeht.
Wäre mir auch egal gewesen, ja, hätte ich halt einfach weiter aufs Handy geschaut im Dunkeln. Aber das war nicht das Problem, aber es wurde dann auch zunehmend kalt. Also und ich habe halt, es ist halt unheimlich anstrengend, gell? Also wenn du halt 3 Stunden auf dem Klo sitzt und drückst und denkst, dass jetzt gleich was kommt, ich habe am ganzen Körper gezittert. Also es war richtig, ich war wirklich körperlich am Ende. Es war wirklich richtig schlimm. Und wir haben dann halt überlegt, was machen wir? Wir haben dann irgendwie Spaziergang über die Wiese gemacht. Du
bist dann doch irgendwann wieder runtergegangen.
Was man so mit, genau, Schwangeren macht im
genau, was man, richtig, was mit Schwangeren. Ja. Ich habe dann ganz viel Wasser getrunken, habe natürlich gegoogelt, was man macht akut gegen Verstopfung.
Oxytocin geben.
Es gibt halt, ja klar.
Korkenzieher, natürlich, einfach reindrehen, Mittel, rausziehen.
Ja, tatsächlich. Nicht spoilern, Stefan.
What?
Ich bin nicht sicher, ob ich das jetzt alles noch hören will.
Also wer das nicht aushält, vielleicht mal 3 bis 8 Minuten vorspringen. Könnte sein, dass es...
Ich habe es neulich einem Freund von der Theresa erzählt, der hier auf die Kinder aufgepasst hat, während Stefan und ich das Catering hatten. Und dem habe ich das auch erzählt. Und mit dem hatte ich vorher vielleicht, weiß nicht, 3-mal ein Gespräch gehabt oder so. Und dem habe ich es halt auch so erzählt. Und der hat gesagt, ey, wir haben jetzt vielleicht 3-mal uns unterhalten und jetzt erzählst du mir schon so private Sachen. Das ist ja, ich bin ja völlig verstört. Dann habe ich gesagt, du, ich werde da auch im Podcast drüber reden. Da hören eventuell mehr zu. Ich bin da völlig schmerzfrei. Aber ja.
Wir müssen ja auch sagen, viele von unseren Hörerinnen und Hörern hören ja wegen dem zweiten Teil zu. Also, wenn wir davon erzählen, wie wir kacken gehen oder so.
Genau, die hören ja hauptsächlich...
Ich bin nicht sicher, ob diese ganze Werbung für diese Sendung in die richtige Richtung geht, aber machen wir weiter.
Ich freue mich jetzt schon auf den Post, die der Bob wieder auf Twitter und so. Dann. Sneakpot, Folge 796. Es geht ums Kacken.
Genau. Mastarmodon.
Ganz oben dabei, ganz oben dabei, der.
Ganz oben. Na gut, ja, und so ging es dann weiter. Ich habe dann natürlich, ja, ich habe dann halt doch mal versucht, ein bisschen zu laufen. Da habe ich dann auch gemerkt, im Darm tut sich was. Da wollte ja auch was raus, gell? Also es war dann so, dass ich zum Teil so, ich habe dann auch gemerkt, so, okay, gleich kommt was. Ich bin dann auch zum Klo wieder, habe mich schnell bewegt zum Klo. Bin dann auch aufs andere, gab noch ein anderes Klo, wo es ein bisschen wärmer war, was praktisch neben der Rezeption war, wo es auch so ein bisschen gewärmt war. Das war besser, da habe ich dann weitere Stunden verbracht und es kam dann so ein bisschen Dünnschiss raus, was sich so an der Wurst vorbeigepresst hat. Es war ganz seltsam. Ich hatte einfach einen Korken im Arsch. Es war wirklich so. Ich hatte einen richtigen Korken im Arsch. Alles, was dahinter war, kam nicht raus. Und habe ich versucht, mich ins Bett zu legen und bin dann immer nach etwa einer halben Stunde wieder raus, weil ich dachte, okay, ich muss jetzt pupsen und ich weiß nicht, was da kommt, wenn ich jetzt pupse. Das ist mir zu gefährlich. Bin dann halt aufs Klo und saß dann halt wieder für eine Stunde auf dem Klo. Gell? Also immer, ja, eine halbe Stunde im Bett und dann halt wieder eine Stunde auf dem Klo. Und das Ganze ging halt bis 5 Uhr morgens.
What?
Ja, genau. es war wirklich grauenhaft. Und ich war wirklich richtig verzweifelt. Meine Frau hat dann gesagt, so, komm, wir fahren ins Krankenhaus. Und ich habe halt gedacht, ja komm, Krankenhaus bedeutet, dass wir jetzt die Kinder aus dem Bett holen müssen, in ihre Sitze setzen, das Dachzelt zusammenräumen und dann halt zu einem Krankenhaus fahren, weil ich Verstopfung habe, ja. Also das kann es doch nicht sein irgendwie. Zum Glück hätte es ein Krankenhaus in der Nähe gegeben, weil wir in der Nähe des Schlosses Balmoral waren, also dem Sommersitz der Königin, also der verblichenen Königin, und die da auch ein ordentliches Krankenhaus in der Nähe haben. Also ich nehme an, dass das der Grund ist dafür, weil sonst, wir waren da echt in der Pampa, also ich hätte nicht angenommen, dass es da ein ordentliches Krankenhaus gibt, aber es gibt eins. Aber ich habe gesagt, es geht mir sehr, sehr schlecht, aber so schlecht dann doch noch nicht. Aber ich war kurz davor. Also ich habe gedacht so, okay, das ist ist überhaupt nicht cool. Ich muss dann auch immer an Tycho Brahe denken, den Kepler-Schüler, der ziemlich genau daran gestorben ist, ja, dass er an innerer Vergiftung, weil er aufgrund eines Absinthrauschs nicht mehr aufs Klo gehen konnte. Ich weiß gar nicht, ob es da um Stuhlgang oder um Urin ging, aber auf jeden Fall, ja, ist er am Ende dran gestorben irgendwie. Keine Ahnung, an den musste ich da denken. Das glaube ich aber nicht innerhalb von einer Nacht passiert. Und ja, und jetzt wird's hart. Ich habe mir gedacht, so, was mache ich jetzt? Ich habe gedacht, okay, also diese Wurst muss halt raus. Und ich wusste das von meiner Mutter, die ihre Mutter gepflegt hatte, und auch von meiner Schwiegermutter, die ihre Mutter, die ihren Opa gepflegt, also ihren Vater gepflegt hatte, dass da bei so alten Menschen dann häufig oder zum Teil das Pflegepersonal mit dem Finger den Kot aus dem Darm holt. Eben, keine Ahnung, ja, weil er halt nicht von alleine kommt. Jetzt und ich dachte mir, jetzt, ich habe gerade gesagt, jetzt ist lange. Und ich habe gedacht, okay, mir bleibt nichts anderes übrig. Ich muss das, und ihr wisst, ich bin anal fixiert. Das fällt mir sehr schwer.
Das ist dein Training für die Hafenrundfahrt.
Richtig,
das ist dein Training.
Ja, war es wirklich. Und ich habe gedacht, okay, das ist wirklich ganz weit außerhalb meiner Komfortzone. Und ich habe da auch 8 Stunden gebraucht, um das zu machen. Und ich habe es dann aber gemacht. Also ich habe wirklich, ich hatte meinen Finger bis zum Anschlag im Arsch und habe da eben wirklich in einem unfassbar harten Kot versucht, den irgendwie zu teilen. Oder keine Ahnung, irgendwie klein, das war wirklich furchtbar. Ich habe wirklich, ich habe so in den Arsch und gedacht so, hä, was ist denn das für ein verhärteter Muskel? Da stimmt doch irgendwas nicht. Und ich dachte, okay, ich habe irgendwie so ein Enddarmverschluss, weil irgendein Muskel verkrampft ist. Nee, das war halt die Wurst, ja. Und die war halt so krass. Es war wie ein Stein. Also, es war furchtbar. Und hab die dann irgendwie, keine Ahnung, zerteilt. Ich weiß nicht, ob es daran lag, aber so eine Dreiviertelstunde später habe ich dann unter schweren Schmerzen und auch Blut natürlich tatsächlich geschafft, eine ziemlich erhebliche Wurst auszupressen. Und ja, danach war alles gut. Nee, danach war natürlich nicht alles gut. Es war natürlich, hat natürlich wehgetan und so. Und ich, ich hatte dann die nächsten Tage auch weiterhin sehr, sehr harten Stuhl. Wir sind dann in Apotheke gefahren am nächsten Tag und da habe ich dann eben versucht, ich dachte, dass ich mir vielleicht ein Klistier oder sowas kaufe. Kann man aber nicht kaufen ohne Rezept und ich hatte keinen Bock, zum Arzt zu gehen.
Was, echt? So ein Stück Gummi. Ja. Kann man nicht kaufen?
Konnte ich nicht kaufen, nee.
Witz, oder?
Ja,
was für,
auch.
Was für ein Zeug ist das?
Na, so ein Ding, womit man sich einen Einlauf machen kann.
Ein Stück Gummi einfach. Das ist eine Gummiblase mit einer Spitze dran.
Oh, okay.
So ein Ding nicht kaufen zu können ohne Rezept, das ist ja regelrecht bevormundend. Also da musst du auch mal jemand mit seinem 3D-Drucker Abhilfe schaffen können.
Ja, was halt lustig ist, weil in einem Land, wo du sonst im Supermarkt halt Ibuprofen und so einen Scheiß kaufen kannst, gell? Also potente Medikamente, also ohne irgendwie Kontakt zu einem Pharmazeuten zu haben, also irgendwie seltsam, aber nee, also ging nicht, aber sie haben mir Lactulose verkauft, was ich seitdem zu mir nehme und auch meine Ernährung wirklich umgestellt habe. Also es war wirklich ein Erweckungserlebnis. Erst seitdem jeden Tag fiberhaltige Lebensmittel und fieses Körnerbrot und Müsli und so ein Kram. Und habe wirklich seitdem einen Streak, jeden Tag mindestens einmal auf dem Klo gewesen. Also was ich vorher nicht kannte. Also läuft und mittlerweile auch tatsächlich in normaler Konsistenz. Also für mich.
Neue Lebensrealitäten.
Völlig, völlig. Ich bin wie ein neuer Mensch. Ich bin neu geboren. Ich habe auch keinen aufgeblähten Bauch mehr. Also es ist wirklich völlig absurd. Ich kote Dinge, die ich am Vortag gegessen habe, die ich wiedererkenne, wo ich sage, ah, guck mal, den Salat, den kenne ich doch. So was kannte ich bisher nicht. So, wo ich nicht denken muss, so, ah, Mais, wann hatten wir Mais? Ah, vor 5 Tagen. So, ja, ist nicht mehr so. Ich mache jetzt das, was ich am Vortag gegessen habe. Also völlig irre. Freakig. Aber fühle mich ganz gut damit, muss ich sagen. Aber das war wirklich, es war
diese Sendung ist ein harter Ritt. Ich bin, es ist traumatisierend, wirklich, dass du fast das in einem Satz.
Man möchte fast sagen, von den ganzen harten Ritten, die wir hier so gemacht haben, ist der schon ganz open.
Ganz open.
Oh je.
Ja. Genau. Ja.
Genau, und um jetzt kurz noch den Abschluss zu schaffen, also nächsten Tag sind wir dann befreit und erleichtert nach Braemar gefahren, zu den Highland Games.
Ganz kurz, was haben deine Kinder davon mitbekommen?
Gar nichts. Der haben wir es vor allem...
Die haben sich nur gedacht, warum hat der Papa so gute Laune am nächsten Tag?
Dem haben wir am nächsten Tag...
Er läuft ein bisschen komisch, aber er wirkt irgendwie befreit.
Ja gut, wir haben dir natürlich erklärt, warum wir jetzt zu einer Apotheke fahren. Wir haben es dem Lutz auch sehr genau erklärt, auch seitdem mehrfach, weil der auch dazu neigt, zu selten aufs Klo zu gehen und es auch einzuhalten und sowas. Er hat ähnliche Verspannungen wie ich und wir hoffen, dass mein schlechtes Beispiel ihm da zu einem früheren Umdenken als mir hilft. Mal gucken, zur Not kriegt er auch Laktulose und also
Teufel. Muss halt auch mal Körnerbrot fressen.
Genau. Und ich muss sagen, ich esse jetzt auch richtig mit Genuss Körnerbrot, was ich vorher,
ach, ne.
wo ich vorher wirklich die Nase gerümpft habe, das hat nur meine Frau gegessen, so dieses ganz fiese vom Lidl ist das, glaube ich, Haferbrot, wo gar kein Mehl drin ist, was nur aus Körnern besteht, wirklich. Wo ich vorher immer gesagt habe, mein Vater zitiert habe, das ist Vogelfutterbrot. Und das esse ich jetzt richtig mit Genuss. Also,
das finde ich schon erstaunlich. Die ganze Großelterngeneration beim Christoph aus der Familie oder auch angeheiratet und so weiter, ist alles immer, der ist für die Schweine, der ist für die Vögel, das ist alles so ganze Tiernahrung, Vergleiche, die da immer angebracht werden. Und man denkt sich so, es ist einfach Essen, wenn du es nicht machst, dann lass es halt. Aber es kommt immer so, der ist für die Schweine, das ist... Fantastisch.
Ja, das stimmt. Bei meinem Vater hat es aber auch so einen konservativen Dings, gell? Das ist so, das essen die Vögel und die Grünen, so, gell? Es hat schon so auch so was alter weißer Mann-mäßiges. Aber gut, am nächsten Tag haben wir dann den König besichtigt, beziehungsweise...
Besichtigt?
Er steht da in
der Glasvitrine. Geschnackt.
Nee, also wir haben nicht groß mit ihm geschnackt. Wir sind halt zu diesen Highland Games. Wir hatten ja auch Sitzplätze diesmal gebucht, weil die gar nicht viel teurer sind als einfach nur der Eintritt. Also ist total gut eigentlich. Und haben uns da halt einen halben Tag in der Sonne brezelnd die lustigen schottischen Sportarten angeschaut. So Seilziehen und Hammer werfen. Und Hammer, es heißt halt wirklich ein Hammer, gell? Großer Gewichtssack über eine hohe Stange werfen und dann sag ich auch Baumstamm werfen und sowas. Also diese üblichen Sachen, die man so kennt. Und ganz viel Dudelsack und schottischen Tanz und sowas. Alles sehr nett. Sehr schöne Atmosphäre auch. Und dann kam halt irgendwann, wir wussten, um 15 Uhr kommt der König. Das wussten wir von meiner Mutter, die hat es ja schon 6-mal mitgemacht. Und da sind wir dann eben, weil wir dann eh auch genug hatten und weil wir wussten, wir wollten noch ein Stück weit fahren an dem Tag, sind wir dann halt raus an diese Ausfallstraße, wo der König halt reinkommt und haben uns da halt dann hingestellt und da ist dann auch eben der Rolls Royce an uns vorbeigefahren und wir haben einen kurzen Blick auf die Königin und den König erhaschen können, die uns zugewunken haben, aber es war halt irgendwie 2 Sekunden, ja? Also mehr war es halt nicht. Und dann sind wir halt Richtung Shuttlebus gelaufen und als wir kurz bevor wir in den Shuttlebus gestiegen sind, haben wir gehört, wie im Stadion drin, Stadion klingt nach mehr als es ist, es ist im Endeffekt eine leicht trogförmige Wiese, die auch wirklich rübenackermäßig ist, also schon mit Gras drauf, aber also die machen dann ja auch so Wettrennen und sowas oder so, ja, so 100-Yard-Lauf und sowas. Und das ist aber halt völlig uneben, gell? Also es geht auch bergauf, bergab, das ist herrlich. Dann hörten wir halt, als der König dann da einfuhr und offensichtlich auch aus dem Auto stieg, dass dann halt das ganze Stadion die Hymne gesungen hat. Und da muss ich sagen, da habe ich dann auch ein bisschen Pipi in den Augen gehabt und gedacht, oh, jetzt wäre ich doch gern drin gewesen und hätte das miterlebt und natürlich mitgesungen. Aber gut, da waren wir schon Richtung Ausgang unterwegs und das war okay so und das waren die Highland Games und der König und von da sind wir dann nach Richtung Edinburgh, also nach Stirling, haben in Stirling dann übernachtet, das ist dann so kurz vor Edinburgh, haben uns dann so ein Schiffshebewerk, so ein sehr abgefahrenes angeschaut,
wo im Endeffekt über Schiffe nicht über eine Schleuse gehoben werden, sondern über einen, wie so eine Wippe.
Eine also Wippe,
wo du auf,
okay.
Ja, wo du auf so eine, im Endeffekt in eine Wasserschüssel reinfährst, die an einem langen Arm ist. Und der lange Arm ist quasi in der Mitte, auf einer Achse, genau, drehgelagert und hat halt ein Gegenstück auf der anderen Seite, ja, also auch so eine, mit dem gleichen Gewicht.
So gebaut, okay,
und,
verstehe.
Genau, und dadurch, dass du halt das Wasser mit deinem Schiff verdrängst in diesem Becken, wiegt dieses Becken halt immer gleich viel, egal wie groß das Schiff ist, was da reinfährt. Und dadurch brauchst du halt ganz wenig Energie, um das Ganze dann um 180 Grad zu drehen und dann bist du halt 27 Meter höher. Und kann man dann auch so eine Tour fahren auf so einem kleinen Boot, wo man dann da mit hochgehoben wird und sowas. Ganz, ganz lustig.
Warst du mal in Deutschland bei dem Schiffshebewerk? Es gibt ja eins in der Nähe von Berlin, ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt. Eberswalde, Niederfino, glaube ich.
Wie wirkt
Aber Konzept im Grunde wie ein Fahrstuhl. Da kommt einfach
genau,
ein Kanal und dann steht ein riesiges, gitterartiges Gebäude, was ein bisschen aussieht wie eine, ja, aber es ist wirklich eine Fahrstuhlkabine. Ein riesiger Trog mit Wasser und Schiff drin, der einfach hochgefahren wird oder runter
Wie ein Fahrstuhl. Aber es wird hochgefahren, indem man Wasser reinlaufen lässt, oder?
Nein, es ist ein Fahrstuhl.
Aber das verbraucht unheimlich viel Energie.
Ja, keine Ahnung. Also da gibt es sicherlich Gegengewichte, die das ausgleichen und dann dafür sorgen, dass du nur die Energie fürs Bewegen der Teile benötigst. Aber es ist im Grunde ist es ein riesiger Fahrstuhlschacht als Gebäude mit einem Trog drin, mit einem Schiff drin.
In der Nähe von Nürnberg habe ich sowas mal besichtigt. Da weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie das genau funktioniert. Aber es war auch sehr hoch.
Ja, muss man auf jeden Fall mal gesehen haben, sowas.
Ja, genau. Dann waren wir in Edinburgh. Oder Edinburgh, wie die da sagen. Das Edinburgh ist halt so die hübsche Stadt. Gell? Das ist halt die Hauptstadt von Schottland.
Die Antithese zu Glasgow. Na wohl, Glasgow hast du ja gesagt, ist auch hübsch, aber nur halt runtergekommen.
Richtig, oder? Genau. Und Edinburgh ist halt wirklich hübsch. Und so die meisten, also jetzt von Hogwarts mal abgesehen, die meisten Harry Potter Analogien sind halt in Edinburgh, gell? Also so diese Winkelgasse und sowas, das ist alles dort. Und das wirkt halt auch wie man das halt erwartet, wenn man Harry Potter will. Ich meine, ich bin ja kein Harry Potter Fan, aber das ist halt so, gell? Und mit ganz vielen so Studenten und so bisschen alternativ. Und wir waren da natürlich dann auch in einem veganen Restaurant essen. Was total gut war.
Damit du deine Fibers kriegst, schon klar.
Genau, wie ich meine Fibers bekomme, genau. War wirklich, fand ich total gut, aber es hat halt so gepasst, gell, so typisch Edinburgh halt. So ein bisschen alternativ und ja, ich weiß nicht, mit Edinburgh werde ich nicht warm, so richtig. Obwohl es eine schöne Stadt ist, kann man nichts sagen. Und ich finde es irgendwie nicht echt. Ich finde, die wirkt immer so touristisch und so, ja. Und dann jetzt kommt nochmal der Film-Podcast-Bezug, nachdem ich vorhin ja schon kurz Downton Abbey angesprochen habe. Dann sind wir weitergefahren nach Bamburgh, was schon in England liegt, gerade so über die englische Grenze hinüber in Northumbria, die ehemalige Hauptstadt von Northumbria. Mhm. Und zwar unter dem Namen Bebbanburg, was euch vielleicht auch ein Begriff sein könnte.
Haben wir den Film hier besprochen?
Richtig, ihr habt den Film ja besprochen, oder wir haben den besprochen, also der Kulminationspunkt oder der Punkt, wo der Protagonist hinstrebt in The Last Kingdom. Und das ist eine wirklich fantastische Burg, die natürlich nicht so aussieht wie im Film, weil der Film ja zum Beginn des Hochmittelalters spielt mit, was wahrscheinlich realistisch ist, mit einer Holzburg, wie das halt im Jahr 1000 noch gerade so war. Und die Burg, die man jetzt hier sieht, ist halt eine hochmittelalterliche Burg, also eine Steinburg, wie man das halt so kennt.
Ja, die war ja im Abspann von dem Film, war sie ja in echt zu sehen, ne? Da hat man
genau.
Ja, genau. Und so sah sie jetzt auch auf deinen Fotos aus, die du gezeigt hattest uns.
Genau, da hatte ich ja direkt die Entscheidung getroffen, wow, da muss ich hin.
Und das war eine wahnsinnig gute Entscheidung. Das ist einfach, also selbst wenn du kein Last Kingdom Fan bist, was wir sind, ist das einfach eine unheimlich gute, ist einfach eine fantastische Burg. Also die ist, die hat vor, ich weiß nicht, ich glaube im 18. Jahrhundert oder im frühen 19., ich weiß nicht. Also schon vor einigen, nee, zu Victorias Zeiten, genau. Zu King Victorias Zeiten hat die ein Industrieller, ich weiß gar nicht, ob er die gekauft hat oder zugesprochen bekommen hat, der war irgendwie in der Rüstung für Victoria, war der ein hohes Tier, der hat irgendwie eine Werft oder sowas gehabt und hat halt Asche gehabt wie verrückt. Und der wurde dann eben dieser Earl von Bamburgh oder keine Ahnung, wie der sich nannte, und hat da einfach Geld reingepumpt und man merkt halt dieser Burg an, dass da halt seit Jahrhunderten quasi schon, oder nicht seit Jahrhunderten, aber seit über 100 Jahren unendlich viel Geld reingepumpt wird. Die ist halt in so einem guten Zustand, also es war halt unwirklich. Man hatte so zum Teil das Gefühl, das ist fast wie Disneyland. Also es ist so wie das Disney-Schloss gebaut ist. Ich war da noch nie, keine Ahnung, ob das wirklich so ist, aber also es wirkte fast unecht. Es war irre. Unheimlich sauber alles, unheimlich gepflegt, der Innengarten, das ganze Gemäuer aus verschiedenen Zeiten, also unfassbar geil. Dann machst du da halt so eine Burgbesichtigung, ne? Kannst halt durch die verschiedenen Zeiten der Burg hindurch und dann kommst du halt in die Halle, die wunderschön ist und wirklich auch sehr beeindruckend, und in der Mitte ist halt so eine große Last Kingdom Ausstellung aufgebaut. Also bis dahin hat nichts darauf hingedeutet. Also doch, das eine Feld neben der Burg heißt Uhtred Ragnarsson Oval. Wo ich mir auch dachte, ah, okay, es ist ihnen auf jeden Fall klar, dass das da, aber bis dahin war mir nicht klar, wie stark sie das ausschlachten würden. Man schaut schon eine Stunde lang diese Burg an und es ist dir bisher nicht begegnet, und dann kommst du in diese Halle und plötzlich bist du halt in Last Kingdom, ne? Und da stehen halt dann geile Requisiten, also irgendwie aus der ersten Staffel und aus der letzten Staffel jeweils das Kostüm von ihm, das Originalkostüm, dann dieses ikonische Schwert von ihm, du kommst halt auf einen Meter ran auf dieses ikonische Schwert, verschiedene Kostüme, verschiedene Waffen, Requisiten und so, total gut, also auch schön dargestellt und aufbearbeitet und beschrieben, nicht zu viel, nicht zu wenig, also in einer museumspädagogischen Sicht, also wirklich richtig gut gemacht und auch eben gut eingebunden in dieses Schloss, also es ist wirklich perfekt, also wirklich, ja, es geht halt nicht besser, es ist so toll, und natürlich dann auch mit Merchandising im Shop dann später, wo ich natürlich auch was gekauft habe, natürlich ein T-Shirt gekauft, ist ja klar, gell? Also wirklich, da ging mir das Herz auf. Das war wirklich so ein Höhepunkt für mich. Sehr schön. War ganz toll. Ja. Einfach, ja, ist eine Reise wert. Kann man nicht anders sagen. Selbst für Nicht-Fans ist eine Reise wert und für Fans auf jeden Fall. Also da muss man, das ist wirklich, wenn man in England ist, da muss man hin. Das ist unheimlich schön. Und der Strand ist auch unheimlich schön. Wir waren dann noch einen halben Tag dann am Strand. Ist einfach toll da.
Ja. Cool.
Genau, und dann war unsere Reise schon fast zu Ende. Wir sind dann am nächsten Tag, also wir haben in der Nähe von Bamburgh haben wir übernachtet auf einem kleinen Campingplatz mit sehr schlechtem Roaming und keinem WLAN, was blöd war, weil ich da noch ein Gutachten schreiben musste, aber ja, ich habe es irgendwie rausgekriegt. Das ist ja eh irre, dass du in ganz England in jedem Nest irgendwo hast du halt genug Roaming, dass du halt, kostenlos natürlich, dass du Gutachten schreiben kannst, gell? Und versuch das mal bei uns im Spessart irgendwo, also das kannst du vergessen. Hm. Ja. Schon, ja gut, dann merkst du halt, dass wir hier, was das angeht, wirklich hinterm Mond leben, also kann man nicht anders sagen. Ja, dann nächster Tag war schon der Weg zur Fähre. Wir wollten ja in Hull auf die Fähre gehen, also nicht ganz im Norden von England, aber auch nicht im Süden, also in der Mitte, würde ich sagen. Und das ist unweit von York, was meine Frau und ich natürlich Eofurwig nennen, weil es so halt auf Altsächsisch heißt und in Last Kingdom so genannt wird.
Natürlich.
Natürlich. Ui. Und obwohl wir könnten es eigentlich auch Jorvik nennen, weil das so haben es die Wikinger erinnert. Das ist, glaube ich, die einzige Stadt, von der ich drei Namen kenne. Und das ist ein sehr, sehr schönes Städtchen, was mich wirklich sehr überrascht hat, wo halt nur eine Stunde oder anderthalb Stunden waren, wo ich mir aber sofort dachte so, oh, hier müsstest du mal Urlaub machen. Das ist wirklich nett hier. Gerade in Verbindung mit dieser Fährsache, weil wir sind dann ja auf die Fähre gegangen, wo man abends auf die Fähre geht, dann Abend isst, dann ins Bett geht, schläft, morgens frühstückt und dann da ist. Also nach dem Frühstück halt in Rotterdam aufs an Land geht und einfach nur eine Nacht geschlafen hat und halt unheimlich viele Kilometer gemacht hat, wo ich mir dann dachte, das ist eigentlich eine total gute Idee. Wir fahren mal nach Rotterdam, verbringen dann eine Nacht auf dieser wirklich sehr entspannten, riesengroßen Fähre, für die sie extra ein Terminal bauen mussten, weil sie zu groß für die Schleuse ist in Hall. Also es ist echt irre, das Ding. Irgendwie mit 500 LKWs drauf und so. Völlig absurd. Und sind dann halt in der Nähe von York und verbringen dann halt irgendwie eine Woche in York und sind halt kaum gefahren und waren halt in Nordengland am Meer. Also ich glaube, sowas werden wir in den nächsten Jahren mal machen. Was halt dann nicht so Roadtrip ist, sondern entspannt, aber eben auch sehr weit gekommen. Also ich glaube, diese Kombination aus Fähre und Auto werden wir nochmal wahrnehmen. Hat uns viel Spaß gemacht. Und auch die Fährübernachtung. Die Kinder waren sofort Feuer und Flamme. Wir sollten doch auch mal eine Kreuzfahrt machen. Mal gucken, vielleicht müssen wir das auch mal machen. Ich befürchte, das wird auf uns zukommen in den nächsten Jahren. Ja, aber nee, mir hat es auch Spaß gemacht. Also es
Es hat schon schön, auf dem Schiff so unterwegs zu sein irgendwie, oder?
Ja, vor allem, es war halt ganz ruhiger Seegang und wir hatten eine Außenkabine und ja, es war alles sehr rund, war alles sehr schön und sehr gutes Essen auch oder sehr vernünftig, nicht sehr gut, aber vernünftig gutes Essen und war ein sehr schöner Abschluss. Genau.
Und in Deutschland oder von in Niederlanden aus, sei er einfach nur noch nach Hause gezischt, oder?
Nee, wir mussten ja das Dachzelt morgens abgeben, ich glaube um 11, in Butzbach wieder. Und deswegen sind wir zu Theresas Verwandtschaft nach Dormagen gefahren, oder nach, ich sag immer nach Niflheim. Das sagt euch natürlich nichts, gell? Sagt euch nicht Niflheim was?
Nee. Nicht die Bohne.
Nee, woher?
Also die Ortschaft oder der Ortsteil heißt Niflheim. Nicht Niflheim, aber Niflheim ist in der germanischen Mythologie eine der Welten. Und zwar ist das die, wo vergleichbar könnte. So ein bisschen vergleichbar bei uns mit dem Fegefeuer, könnte man sagen. Also es ist, wo es so sehr unangenehm ist und wo halt die Krieger herumirren müssen, die es nicht nach Valhalla geschafft haben und so. Ist das auch da, wo diese Eisriesen oder sowas unterwegs sind oder so? Keine Ahnung. Ja, das ist jetzt dünnes Eis, aber irgendwie so. Ja, es ist eine eher unangenehme Welt in der nordischen Mythologie, ist halt Niflheim. Und ich sag halt immer Niflheim, weil ich das so, wegen der Ähnlichkeit. Aber es ist Niflheim. Und da haben wir dann noch eine Nacht verbracht bei Theresas Verwandtschaft und am nächsten Morgen sind wir dann halt nach Butzbach gefahren. Eine Nacht heißt natürlich nochmal eine Nacht im Dachzelt, ist ja klar, gell?
Ja, wenn man schon dabei hat, dann muss man ja noch.
Ja, also macht uns ja Spaß.
In der Auffahrt von der Verwandtschaft, oder wie?
Genau, das hatten wir ja schon mal gemacht. Neulich hatten wir da ein Wochenende verbracht, um es mal auszutesten. Da waren wir ja auch dort gewesen.
Ach so, das war da, okay.
Genau.
Ja, wunderbar.
Das war, ja, also wir haben wirklich sehr viel erlebt, sehr viel gesehen, aber haben uns auch entspannt, haben 3.500 Kilometer mit dem Auto hinter uns gebracht und haben aber doch auch gemerkt, dass also dieses, wie ihr das gemacht habt, die irgendwie monatelang von Tag zu Tag fahren, ich glaube, ihr habt nicht so viel besichtigt, gell? So richtige Besichtigungstouren.
Ja, wir sind noch nicht jeden Tag gemacht, gefahren. Ja? Nee, wir sind nicht jeden Tag gefahren. Wir haben auch mehrere Tage dann gehabt, wo wir
an einem Ort waren. Wie habt ihr das geschafft? Weil die Kinder waren halt, wenn du mal eine Woche jeden Tag woanders geschlafen hast, dann sind die Kinder einfach durch. Also, das haben halt schon gemerkt, dass es anstrengend ist, aber ja, war auch aufregend. Du siehst halt unheimlich viel. Also das macht schon Spaß.
Ja, nee, also die Kinder, da bin ich völlig bei dir. Das, man muss die dann auch mal, die brauchen dann auch mal so ein, ich muss jetzt mal im Sand buddeln Tag, ja.
Genau. Genau. Ja, und die Kinder haben, tatsächlich ist uns nicht sehr übel genommen. Also wir haben halt hinterher gedacht, oh je, mal gucken, wie das Fazit wird. Und sie haben auch gesagt, nee, es war genauso schön wie letztes Jahr in Frankreich. Was uns schon gewundert hat, weil in Frankreich haben wir ja auch viel gesehen, aber hatten ja doch auch eine ganze Woche in Le Havre und 4 Tage in Paris und so. Also haben wir schon auch eben so Punkte gehabt, wo wir dann geblieben sind. Nee, aber sie fanden es genauso gut. Also sie fanden, England hat ihnen viel Spaß gemacht.
Ich glaube auch, also wir hatten damals, wenn du jetzt von unserer Elternzeitreise ansprichst, da war die Kleine ja so klein, dass sie das gar nicht so groß mitbekommen hat, gell? Die ist im Endeffekt immer, also die war ja 4 Monate alt, als wir los sind. Für die ist natürlich einfach nur, wenn sie bei Mama auf dem Arm ist, dann ist da zu Hause und was da drumherum ist, ist der in dem Alter völlig wurscht. Und bei den größeren, mit größeren Kindern in den Touren habe ich immer das Gefühl so, wenn du ein großes Wohnmobil hast, dann ist das ja sozusagen die Wohnung, die Heimat, und die verändert sich ja nicht. Das ist vielleicht beim Dachzelt, wenn du immer außenrum was aufbaust und einmal ist da ein Zaun und einmal ist da irgendwie ein Dings und dann ist da ein großer Hund auf der anderen Seite, ist ja immer anders.
Ja,
Alpaka, genau. Immer anders, immer die Toilette ist woanders lang und so, dann verändert sich dauernd alles. Mit dem Wohnmobil nicht so sehr. Du parkst halt irgendwie und okay, draußen kann ich spielen gehen, aber hier drin, da ist mein Bett, da sind meine Spielsachen in der Kiste und das ist immer alles an der gleichen Stelle und man kann auf dem Tisch, unterm Tisch, was auch immer.
Ja.
Dann stecken die das so auf der Normandie-Tour und auch letztes Jahr in Richtung Atlantik, ja, auch so viel Bewegung und viel Ortsänderung stecken die eigentlich sehr gut weg bei uns.
Ja, ihr habt ja auch ordentlich Kilometer geschafft da. Also ist ja, bis zum Atlantik ist ja schon weit.
Ja, das waren auch so, ich weiß nicht, so nicht ganz 3500, aber so 2,8 oder sowas in der Richtung waren wir dann auch, als wir zurück waren.
Ja.
Ja. Ich habe gerade gestern bin ich wieder zum Wohnmobilverleiher meiner Wahl gefahren und habe ein unfassbar riesiges Monster gemietet.
Was hast du denn gemietet?
Diesmal geht's in die fast 9 Meter Klasse mit Doppelachse hinten.
Wow.
ja, für die Herbstferien. Genau.
Wie heißt der oder?
Der Wagen?
Ja.
Ein Globetrotter. Ein Globetrotter XLI Premium von Detlefs.
Oh wow.
Ist ein Monster.
Das ist auch richtig, richtig teuer auch, oder?
Der kostet, wenn du ihn ordentlich aufstellst, fast 200.000 Euro. Ja.
Wow. Moment, Globetrotter, wie nennt sich das Globetrotter?
XLI Premium. Detlefs. Genau, von Detlefs ist der Hersteller. Also sie sind natürlich noch halbwegs, das ist so in der Wohnmobilklasse ist das der untere Einstieg in die Liner-Klasse, was Jenny oder was Stefan letzte Woche berichtet hat, was Jenny gerne Niesmann und Bischof mieten würde, das ist der richtige Einstieg in die Liner-Klasse, das ist nochmal eine andere Baustelle.
Das ist geil, das ist dumm.
Das da ist Liner in bezahlbar.
Ja, aber ist das dann schon LKW oder darf man
nee, da ist noch ein Ducato drunter.
Aber dürfen nur wir fahren, oder? Unsere Frauen dürfen das nicht mehr fahren, oder?
Das ist so gemein, aber saulustig. Weil
wir so junge Frauen geheiratet haben.
Ja,
der mit dem Mickey-Maus-Führerschein musste nicht ankommen. sie hat, glaube ich, zulässiges Gesamtgewicht 5 oder 5,4 Tonnen, wenn er aufgelastet ist. Also ist schon.
Nee, aber jetzt, ist das nicht für diese Hersteller ein Problem, dass nur noch unsere Generation das fahren kann?
Deshalb kämpfen die ja gerade. Die kämpfen gerade an politischer Front für Freizeitmobile hinzukriegen, dass es auf 4,2 Tonnen hochgesetzt wird von 3,5. Mit dem Argument auch, dass die ersten Hersteller jetzt ja mit Elektro Schwierigkeiten kriegen. Also VW zum Beispiel hat gerade die Idee, den ID.Buzz zu einem California zu machen. Weil
dadurch schwerer wird, oder was?
Genau.
Den Akku?
Durch den Akku wird es schwerer und den ID.Buzz hatten sie ja ursprünglich mal angekündigt, dass sie den auch als California mit Klappdach und Küche und allem Scheißdreck machen wollen. Mhm. Und das Projekt scheint im Moment, das ist natürlich so richtig in die Karten gucken, lassen sie nicht, aber das ist so die Rumor-Kitchen so, dass sie das Projekt auf Eis gelegt haben, weil am Ende würdest du bei so knapp unter 3,5 Tonnen rauskommen, dass die Zuladung im Grunde ein Witz wäre und du das eigentlich nicht ernsthaft verkaufen kannst. Und klar könnten sie es dann sagen, ja, dann hat er halt 4, irgendwas Tonnen, mach ein paar dickere Federn und 2 Zentimeter größere Bremsscheibe rein, würde schon gehen. Aber dann machst du dir halt den Markt kaputt. Das kauft dann halt keiner mehr, weil die ganzen Leute mit dem Mickey-Maus-Führerschein, das habe ich ihn eben genannt, können das ja dann nicht mehr kaufen. Dann kannst du das Ding ja finanziell wie sich das refinanzieren soll, das Projekt, auch direkt in die Tonne hauen. Und ja, deshalb wird da jetzt so ein bisschen rumdiskutiert, ob das nicht irgendwie mit den Batterieautos, ob man da nicht dann irgendwann zu dem Punkt kommen muss, dass man diese Führerscheinklasse ein bisschen verändert. Boah, ob das vernünftig ist, was da rauskommt, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Ja gut, am Ende sind es ja auch nur, diese Gewichte sind ja willkürlich gestellt im Endeffekt, gell? Ja. Mit dem im Hinterkopf, was für ein Auto ist damit gemeint, welche Größe ist damit gemeint. Und wenn jetzt einfach diese Autogröße, das Auto nicht größer wird dadurch, aber es halt jetzt schwerer ist, weil halt jetzt ein anderer Motor drin ist, dann finde ich das schon ein legitimes Argument zu sagen, wir machen die Grenze halt jetzt irgendwie eine Tonne schwerer oder so.
Ja, und im Endeffekt würde ich auch sagen, als dieser Führerschein mal damals designt wurde, weiß ich nicht, hatte ein normales Auto dieser Größe, was du damit fahren durftest, irgendwie, weiß ich nicht, einen Bremsweg von 39 Meter aus 50 km/h, aus 100 ist es dann, ne? Und wenn Bremsanlagen heutzutage so sind, dass auch ein Auto, was 800 Kilo schwerer ist, 2 Meter kürzeren Bremsweg hat, ja, dann geht die Rechnung schon noch auf. Ich meine, ob du von einem 1,8 Tonnen Auto getroffen wirst oder von einem 3,9 Tonnen Auto, wenn es dich mit 50 trifft, bist in beiden Fällen tot. Klar. Also da aus der Schiene gesehen macht es ja keinen Unterschied für klar, Spritverbrauch ist ein Argument, also Umweltfreundlichkeit und so. Weiß ich nicht, ob man da noch irgendwas einpreisen kann in die Gesetzmäßigkeiten oder ob das geht oder nicht. Aber
der sieht aber echt cool aus. Also schon ordentlich.
Der Globetrotter.
Fucking
das
Monster.
Das ist das größte, das nicht ganz größte Auto von Detlefs, der größte integrierte von Detlefs. Es gibt noch ein Alkoven-Modell, was noch größer ist von Detlefs. Das haben die aber bei dem Verleiher nicht. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Das wäre dann der Alpha, irgendwie so ähnlich heißt er, irgendwas mit A. Und es gibt diesen Globetrotter XXLA auch noch als Alkoven-Modell. Vielleicht ist auch das der größte, kann auch sein. Ja, aber ich wollte jetzt bei Integrierten bleiben und habe dann halt mal den genommen. Das
ist auch 1,61 Meter.
Ja. Ich bin sehr gespannt auf die Doppelachse, weil alles, was ich so gelesen und gehört habe, sagen die alle, sobald das Ding hinten eine Doppelachse hat, ist zwar das Rangieren ein Problem, weil wenn du versuchst halt irgendwie eine enge Kurve zu wenden oder so, dann radieren halt immer, entweder die eine oder die andere Achse radiert halt immer quer über den Asphalt, was nicht so geil für die Reifen ist. Aber das ist bei allen Doppelachsfahrzeugen so, wenn du keine Hinterradlenkung hast. Allerdings, der Großteil der Reise passiert ja auf der Autobahn. Und da sei das fantastisch.
Der hat eine Anhängerkupplung mit 3,5 Tonnen, da kannst du sogar noch ein kleines Auto mitnehmen.
Da könnte ich mal ein ID3 draufstellen, ja. Brauchst du noch so einen Hänger.
Auto vor Ort.
Ja, gute Idee eigentlich. Also Doppelachse sei auf der Autobahn halt toll, weil die sagen, es fährt sich im Vergleich zu einem normalen Ducato, fährt sich das wohl, Zitat, wie auf Schienen, habe ich in YouTube-Videos schon öfter gehört, diese Formulierung. Und vor allen Dingen für die Kinder hinten, wenn du irgendwie durch ein Schlagloch bretterst oder so, du bretterst halt nicht mit 2 Rädern gleichzeitig durch dasselbe Schlagloch, ja, sondern immer nur mit einem von 4. Und es schwebt immer und deshalb sei das sowohl für die Mitfahrer hinten, weil vorne, ich sitze ja auf Luftschwingsitz und ich merke das ja nicht, aber hinten bolzt es halt schon durch jedes Loch durch und für die sei das dann auch toller. Und ja, das ist jetzt natürlich nicht der Hauptgrund, so ein großes Ding zu mieten, aber ja, ich habe ja gesagt, seit wir den Bulli verkauft haben, ich probiere mich durch alle Klassen durch. Da kann ich natürlich nicht einfach irgendwo aufhören. Da muss ich durch alle Klassen durch. Das geht nicht anders. Ja, mal gucken. Ich werde das bereuen, wenn ich damit nach Italien fahre. Wir wissen noch nicht genau, wo es hingeht, aber
ich wollte gerade sagen, wo soll es denn hingehen?
Die aktuelle These ist Italien. Mhm. Norditalien. Wir werden eine Woche, die Herbstferien sind nur noch eine Woche. Jetzt habe ich ja ein Schulkind, verdammte Scheiße. Kann ich nur eine Woche Urlaub machen? Ja. Aber wir haben es so gemacht, ich habe den jetzt von der Vorwoche Donnerstag gemietet und ich muss ihn dann in der Woche, wo die Schule schon wieder angefangen hat, am Montag zurückgeben. so dass die Idee ist, ihn Donnerstag zu packen und dann wirklich Freitag mit dem Gongschlag der Schule mittags loszufahren.
Stehst du mit laufendem Motor an der Schule?
So ungefähr. Und dann auch erst am Sonntag zurückzukehren und oder sagen wir zumindest im Sonntag im Vormittag, dann Nachmittag ausräumen und ihn dann erst Montag früh wieder abgeben müssen. Sodass man aus dieser Woche das Maximum rausholen kann und mal gucken, wie gut der Plan funktionieren wird. Weil ihr habt doch jetzt auch wieder eingemietet, ne? Hattest du letzte Woche schon erzählt, Stefan, ja, wo es hingeht? Ja. Habt ihr schon entschieden, wo es hingeht?
Ich würde gerne ans Meer, aber mal gucken, was es am Schluss wird.
Okay, also dann hatte ich das richtig in Erinnerung, dass das noch offen ist. Ja. Was ist noch in der Verhandlung? Also, wie lange habt
welches
ihr?
Welches Meer überhaupt?
Eine Woche?
Ja, Nordsee oder sowas. Wir haben gemietet von Donnerstag bis Mittwoch, aber haben nur Freitag bis Dienstag quasi Zeit. Also wir würden ihn dann...
Aber mit einer ganzen Woche dazwischen oder?
Nee.
Über ein Wochenende.
Genau, das ist genau
sehr verlängertes Wochenende.
Genau, das ist der 3. Oktober ist der Dienstag.
Ah, okay, verstehe.
Und ja. Da
okay, ja, dann
fahren wir Freitag früh los und sind Donnerstag
nur Dienstag Niederlande Abend zurück. Möglich, oder?
Genau, ja. Ja,
richtig.
Ja, mal gucken. Und eigentlich wollen wir dieses mal 2 oder 3 Campingplätze ansteuern, mal ausprobieren. Und da wird's halt schon echt, da hast du halt echt nicht viel. Also fährst irgendwie bis halb zur Nordsee, dann fährst du an die Nordsee 2 Tage, dann fährst du wieder bis halb zurück. Das ist irgendwie.
Nee, aber wenn du nach Holland an die Nordsee fährst, das schaffst du locker in einer Tour.
Ja, okay, aber dann ist halt auch dieses mit den unterschiedlichen Plätze finden und so. Ja, mal gucken.
Das haben wir vor einer Weile mal, dieser Holland-Urlaub, einer unserer ersten Wohnmobilurlaube mit so einem weißen Kasten, wo ich euch damals auch Fla angeboten habe mitzubringen, wenn ihr euch erinnern könnt vielleicht. Da haben wir das genauso gemacht. Das war auch nur eine ganz knappe Woche, glaube ich. Und da sind wir in einem Zug bis irgendwo in die Nähe von Amsterdam, in die Nähe vom Meer, in so einem Yachthafen. Und dann noch 2-mal weitergehüpft und dann wieder zurück. Es war eine Woche, aber ja. Also das geht. Holland ist da, glaube ich, die ideale Distanz, weil du halt diese Anfahrt nicht teilen musst, weil du das auch mit Kindern problemlos, das sind ja nur 400 irgendwas Kilometer.
Ja, aber bei uns ist eigentlich noch 3 Stunden Ende.
Ja gut, dann machst du halt McDonalds, Parkplatz, Pause, Spielplatz, bla, und dann hängst du nochmal eine hinten dran und dann die musst du halt ziehen und strecken.
Unsere Tochter bricht ja jetzt gerne während der Fahrt.
Fantastisch, das nächste
hat auch schön. Hat die ja früher nie gemacht und jetzt bricht sie immer, und zwar bricht sie nicht nach einer bestimmten Zeit, sondern sie bricht immer 3 Minuten, bevor wir ankommen. Es ist scheißegal, wie lange du fährst. Immer 3 Minuten. Du siehst Bebbernburg schon, sie fängt an zu brechen. Das kann doch nicht wahr sein. Du kannst dich jetzt noch 3 Minuten aushalten. Es war schon letztes Jahr in Verdun so, ja, wirklich so. Man ist schon in diesem vernarbten Gelände, wo halt überall Einschussdinger sind und sowas.
Suchst nur noch den Parkplatz?
Genau, wirklich, ja, du bist schon fast in Sichtweite des Parkplatzes und sie fängt an zu kotzen, ja. Und jetzt war es genauso mehrfach, ja, also am Anfang habe ich gedacht, nee, sie bildet sich das nur ein, weil letztes Jahr in Frankreich hat sie sich danach dann immer eingebildet. Sie hat gesagt so, sie muss brechen, aber sie hat nur in Verdun gebrochen. Aber dieses Jahr wirklich, ich weiß nicht, bestimmt 4-mal oder so.
Trifft sie denn die Tüte? Das ist doch die Entscheidung.
Ja, nee, wir haben dann so eine, zwischen ihr und dem Lucius war ja eine, die waren ja die Essensvorräte, und da war auch das Campinggeschirr mit den Schüsseln, und hat sie dann immer schnell eine Schüssel bekommen, so eine Müsli-Schüssel, und hat sie dann da reingebrochen. Das hat sie auch immer sehr gut gemacht, muss man wirklich sagen. Aber wo ich mir auch dachte, das kann jetzt nicht noch 3 Minuten halten. Also wirklich so 5 Minuten vorher sagt die, ah, Papa, mir wird schlecht. Und ich so, nee, das kann nicht dein Ernst sein. Und ich sehe auf dem Navi so, noch 5 Minuten. So, Rosa, es sind noch 5 Minuten, du musst jetzt noch nicht brechen. 3 Minuten vorher bricht sie.
Das ist fantastisch. Fenster aufmachen oder so hilft nichts, weil das mache ich
nicht. Nee, hilft dann auch. So. Ja, okay. Mache ich dann auch, aber hilft natürlich nichts mehr.
Okay,
schön. Dann ganz langsam fahren und so. Nee. Ich weiß nicht, wie sie es macht, aber irgendwie hat sie es im Gefühl, dass man fast da ist. Und dann ist auch nicht so, dass ich sage, so, wir sind gleich da, sondern nee, wir fahren und fahren und fahren. Wir fahren 4 Stunden, 3 Stunden, keine Ahnung. 3 Minuten, bevor wir da sind, fängt sie an zu brechen.
Ja, Kinder, ein steter Quell der Freude.
Ja, genau, aber wir haben ja super Pep dabei gehabt für die Überfahrt, wo wir sie ja nicht gebraucht haben, weil da war es ja ganz still. Aber wir haben dann eben mit der Zeit, hat sie dann schon gesagt, häufig, weil es ja auch nicht brechen will, hat es dann schon gesagt, so, ah, ja, wo fahren wir diesmal lang? Fahren wir sehr kurvig? Und dann sagt, ja, wir fahren jetzt 3 Stunden durch die Highlands. Nimm mal besser einen Superpep. Und dann hat sie da auf dem Superpep-Kaugummi rumgekaut. Das hilft ja schon sehr gut. Also,
Ulf. Okay. Noch eine Kapitelmarke, wo man eine Content-Warning davor machen muss.
Die Kapitelmarke heißt Urlaub, Camping, Regen. Wir sollten sie eher Kacken, Brechen, Urlaub.
Kacken, Brechen und so weiter.
Kacken, Brechen, England.
Ja, genau.
Weiter.
So, weiter geht's. Könnt ihr noch?
Ja logisch. Ich bin fit.
Ich bin schon K.O. Der Bob möchte noch über Strikeforce.
Ach, 5 Gott, ich bin K.O.
Was ist das denn?
Was denkt ihr, was das ist? Wonach klingt
Spiel.
Das?
Also es ist bestimmt
oder
spannender.
Oder neue Grafikkarte.
Es ist bestimmt spannender als die danach folgende Kapitelmarke.
Aber es ist kürzer als die danach folgende Kapitelmarke.
Oh Gott.
Nein, es ist ein Podcast. Es ist ein Podcast.
Oh.
Und zwar vielleicht nicht für euch beide, glaube ich, weil ihr nicht, zumindest habt ihr mich bisher nicht als solches, seid ihr bei mir nicht in Erscheinung getreten, als Fans von amerikanischen Late-Night-Shows.
Nee.
Die liegen ja im Moment alle auf Eis, wegen dieser Streiks, also die Writers Guild of America, WGA, streikt ja seit Monaten schon und die Autoren schreiben nichts, also keine Serien, keine Filme und eben auch keine Gags für Late-Night-Shows, das ist halt diese Gewerkschaft. Und dann streikt ja jetzt auch noch diese SAG, was ist das, Screen Actors Guild, also die Schauspieler streiken auch mit. Das hat jetzt damit weniger zu tun, aber dieser WAG-Streik, Writers Guild, das betrifft halt die Late-Night-Show-Hosts und zwar halt alle, ja. Also das ist jetzt scheißegal, welcher Sender.
Und die werden einfach nicht gesendet, oder was?
Die werden einfach nicht gesendet, weil die Autoren streiken und das seit Monaten, also es geht seit Mai oder so. Und ja, dann schreibt halt keiner was und die verdienen dann in Amerika, das weiß ich nicht genau, wie das funktioniert mit den Gewerkschaften. Bei uns kriegst du ja irgendwie, wenn du in der Gewerkschaft bist, dann auch noch irgendwie Geld aus Streikkassen oder so, in begrenztem Umfang. Ich weiß, ich habe noch nie gestreikt, ich habe da nicht so die wahnsinnige Erfahrung. Aber es scheint dann eben auch so zu sein, dass den Leuten natürlich jetzt das auch so ein bisschen an die Substanz geht. Und die Herren, in dem Fall sind das alles Herren, Late-Night-Show-Hosts, denen dürfte das Finanzpolster noch eine Weile reichen. Die haben in der Regel ganz gut verdient bisher. Und die haben sich jetzt irgendwie überlegt, sie machen jetzt mal einen Podcast. Und ja, man muss sagen, also es geht jetzt um die Namen mal zu nennen, John Oliver von Last Week Tonight, Stephen Colbert von der Late Show, Tonight Show,
ja, Colbert halt.
Colbert halt, genau. Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon und Seth Meyers. Das sind die 5, die sich zusammengeschlossen haben zu diesem Strike Force 5, heißt der Podcast, mit Absicht so ein bisschen cheesy Name genommen, glaube ich. Jimmy Kimmel drückt dann auch immer auf so ein Soundboard und dann kommt noch so ein bescheuertes Blitz- und Donnergeräusch, wenn das gesagt, immer wenn einer das Wort sagt, muss das kommen. Gibt auch erst, glaube ich, 5 Folgen und die erste ist anstrengend zu hören. Da merkt man schon so, also zum einen, ihr habt keine Autoren, so richtig die guten Witze kommen halt auch oft erst dadurch, dass das vorab geschrieben und rehearsed ist. Und man merkt dann aber schon, so langsam grooven sie sich ein, so langsam kriegen sie so ein Konzept und so langsam ist es auch ein bisschen witzig. Und vor allen Dingen erzählen sie halt ganz viele erzählen sich gegenseitig Geschichten von hinter den Kulissen und was sie so erlebt haben und was weiß ich, Gäste, die absagen und ganz kurzfristig muss man irgendwie die Sendung weiterführen und dann kommt der nicht und dann ruft man irgendwen an, der dann als Gast reinkommt und so und oder Stories wie, weiß ich nicht, fragst den was über seine Eltern und dann stellst du fest, die Mutter ist vor 3 Wochen gestorben und du bist voll in das übelste Fettnäpfchen getreten in so einem Interview und wie geht man damit um und so weiter. Also es werden Showbusiness-Anekdoten erzählt und die Leute sind, ich gucke ganz viele Ausschnitte normalerweise aus diesen aus diesen Sendungen und habe deshalb zu all denen irgendwie so ein, als Zuschauer so eine gewisse Beziehung und die alle mal zusammen in einem Podcast zu haben, fand ich irgendwie sehr unterhaltsam. Und das Coole, sie haben Sponsoren, ich weiß nicht, ob ich die jetzt nennen soll, aber eine berühmte Spirituosen-Vertriebsfirma, die uns nicht ganz unbekannt ist. Nee, also Diageo ist Sponsor. Spezifisch mit einer bestimmten Bourbon-Marke, die wir hier auch dauernd saufen. Und das andere ist irgendwie so ein Handy-Anbieter, der irgendwie scheinbar Ryan Reynolds gehört. Und
Mint Mobile, diese, oder?
Exakt. Ja. Und diese Werbungen, diese Mint Mobile-Werbungen von Reynolds sind saulustig. Also saulustig. Wir sind ja da komplett unbetroffen. Ich glaube, das kannst du hier einfach nicht kaufen. Insofern ist es perlt an einem ab. Die Diageo-Werbung, okay, da kann man jetzt sagen, das wirkt auf mich bestimmt, aber ich habe die Flaschen eh hier stehen, von daher ist es auch schon egal. Aber bei Mint Mobile ist ja so, ja, kann ich hier eh nicht kaufen. Also die Werbung kann ich mir easy anhören, die wird nicht auf mich irgendwie abfärben. Aber Ryan Reynolds als Werbesprecher für sein eigenes Produkt, der dann in dieser Art, wie er auch auf Instagram und so ist, das ist so lustig. Und das Gute ist halt, die nehmen die ganzen Sponsoren-Einnahmen von den Werbepartnern halt und verteilen das Geld, was sie mit diesem ganzen Podcast einnehmen, an ihre Autoren, die ja im Moment kein Geld verdienen. Da schließt sich dann der Kreis, warum sie das vielleicht auch machen. Weil ich schon vermuten würde, dass sie die auch nicht verlieren wollen. Wenn es irgendwann weitergeht, dann wollen sie ja nicht, dass die sich einen anderen Job gesucht haben. Sie wollen ja schon ihre Sendung irgendwie weitermachen mit einem halbwegs eingespielten Team, könnte ich mir vorstellen.
Wenn das ist auch nicht so ein glaubwürdiger Streik, wenn du dir einfach einen anderen Job suchst.
Ja, gut, aber wenn dir das irgendwie, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie gesagt, ob die jetzt da alle aus der Hand in den Mund leben oder von ihren jeweiligen Ehepartnern, wenn sie denn einen haben, oder wie man das so macht, wenn man monatelang streikt. Also wie gesagt, es geht seit Mai. Strike Force 5. Kann man mal reinhören, wenn man was für Late-Night-Show-Hosts übrig hat. Oder wenn man die Stimmen vermisst in seinem Ohr. Weil Colbert zumindest habe ich eigentlich normalerweise als Podcast, gibt es so einen Podcast-Feed, wo so die Highlights drin sind und die senden jetzt halt seit Monaten irgendwelche Best-Offs aus den vergangenen Jahren und die sind halt, ja, das kennt man entweder alles schon oder es ist halt überhaupt nicht tagesaktuell und es lebt ja schon auch so ein bisschen davon, dass es irgendwie so politische Tagesgeschehen ein bisschen kommentiert.
Ja, klar, total.
Und wenn ich jetzt dann nur noch Interviews mit George Clooney aus 2019 immer in meinen Feed kriege, dann ist es halt auch so, ja, okay, brauche ich jetzt nicht. Ja, da hat man die Stimmen dann wenigstens mal wieder drin und man weiß wenigstens, okay, es ist irgendwie in den letzten Tagen aufgenommen. Es ist zwar nicht unbedingt jetzt politisches Tagesgeschehen kommentieren, also sie versuchen jetzt nicht ihre Sendung damit zu ersetzen, sondern unterhalten sich eher über sich selbst und über ihre Situation aktuell und so und über alte Anekdoten, aber wenigstens ist es nicht aus der Konserve. So, das war mein Thema, Strike Force 5.
Okay.
Und jetzt kommt das Thema, vor dem der Christoph Angst hat.
Ja, wo ich dann mal aufs Klo gehe, wo der Stefan ja eben schon war.
Was? Du musst ja jetzt, du musst ja jetzt öfter am Tag, deshalb...
Nee, so gehe ich nicht, so war ich heute schon. Natürlich.
Das hebt er sich nicht für Mittag auf, das wird zelebriert mit Fanfare.
Ja, vormittags.
Und dann so eine extra Beleuchtung im Toilette, so Philips Hue-Leuchte wird dann alles auf rot gestellt.
Ja, und dann Spratz. Nein, überhaupt nicht.
Oh, Spratz im Maul habe ich nicht mehr gesagt.
Durchfall habe ich ja nicht. Also so schlimm ist es nicht.
Danke. Ich wollte es gar nicht wieder aufmachen, das Thema.
Okay, am Dienstagabend war die Keynote von Apple. Sie haben neue Uhren und iPhones vorgestellt.
Genau.
Was kaufst du, Stefan? Achso, Entschuldigung, Christoph.
Dazu habe ich vorhin ein passendes Dings von... Na, wie heißt Dudes with Sign? Oder wie heißt es? Dudes with the Sign? Oder?
Dude with Sign, ja.
Gesehen, dass ich euch gerade geschickt habe in die Gruppe. Wie man hört.
Ja. You don't need the new iPhone. Sehr gut.
Ja. Jetzt bin ich gespannt, warum du, wie du mir schmackhaft machst, dass ich es doch brauche. Oder, nee, es ging nicht um iPhone diesmal, gell? Es ging um Uhren.
Nee, es ging um iPhones natürlich, und Uhren. Das sind die beiden Produkte, die vorgestellt wurden. Aber tatsächlich, also ich brauche das neue Phone jetzt nicht. Stefan, du? Nee, du hast du ein 14er?
Nee, ich habe einen 12er. Ich werde ein neues kaufen.
Ah, okay,
ja, interesting. Ja, deswegen.
Du hast, ja dann erzähl mal. Was, große, kleine, mittel, also Pro, nicht Pro?
Pro.
Pro schon,
ich finde nicht Pro. Dazu bin ich zu sehr Nerd.
Und diesmal gibt's ja wieder eine Unterscheidung zwischen Pro. In den letzten Jahren war es ja so, man hat sich entschieden, Pro oder nicht Pro. Und dann war die Entscheidung, großes Display oder kleines Display, eigentlich relativ folgenlos, bis auf die Displaygröße.
Na, aber letztes Jahr war das doch auch schon, dass die Großen, die noch irgendwie mehr Foto können.
Ja, und diesmal ist es halt sehr entscheidend, weil die Großen halt haben diese komische Periskopkamera, diese mit den Spiegel umgelenkte, mit mehr Brennweite. Also den Hightech, sozusagen den einen Hightech-Scheiß, den sie wirklich in die Kamera eingebaut haben, haben sie nur in das absolute Top-of-the-Line-Ding eingebaut. Also da wüsste ich ja, was ich kaufe. Was machst du?
Ich kaufe nicht das Große.
Echt nicht?
Mir ist das zu groß. Du hattest ja eine Zeit lang das ganz Große.
Ich habe es immer noch.
Du hast immer noch. Jedes Mal, wenn ich das in der Hand habe, ist mir das einfach zu groß.
Okay. Ja, kann ich verstehen. Es nervt schon manchmal, also speziell wenn du Hosen mit engeren Taschen hast oder so. Ich habe auch eine Hose, da passt es nicht richtig in die Hosentasche, da guckt immer die Ecke raus.
Ja, schön, dann setzt du dich hin, dann drückst du dir von unten an den Bauch, wenn du Glück hast, oder von unten, von oben an den Hoden ran, wenn du Pech hast. Das lässt dich ins Auto fallen und du hackst dir den halben Hoden weg und, nee.
Ja, oder du setzt dich halt hin, es fällt dir einfach aus der Hosentasche auf den Boden.
Das ist ja,
Klonk, liegt unten am Boden.
Genau, mit dem Steinfußboden, den ich hier unten im Keller habe, das ist schön, sag ich dir.
Ja.
Schön dreimal auf die Fliesen und dann, ja, nee.
Das ist doch Sapphire Glass und Titanium. Und
yes, alles. But kann doch ganz if it was drops, it breaks. Alte Regel. Ja.
Okay, jetzt wo du es sagst, stecke ich meins gerade mal direkt live in der Sendung hier wieder in die Hülle, weil habe ich vorhin rausgenommen. Jetzt kriege ich Angst.
iPhone 15 Pro Max.
Max. Das wäre das.
1400 Black. Euro.
Ja.
Okay. Aber das mit dünnem Speicher, der Bob wird wahrscheinlich 2 hochgehen.
Nein. Ich habe jetzt auch die 256 GB, ich glaube, die sind mittlerweile Einstieg und ich komme da super mit klar. Ich würde wieder bei 256 bleiben. Also da hege ich jetzt. Aktuell habe ich auf meinem 256er 75 frei.
Nach Terabyte 1800 Euro für ein Telefon.
Nicht für ein Telefon, sondern für den Computer, den du in deinem Leben am häufigsten verwendest.
Ja, aber auch für den Computer, den du halt, wie wir es eben hatten, in der Hosentasche trägst und auch gern mal fallen lässt. Ne? Also
ja, du musst ja nur AppleCare abschließen, musst nochmal 300 Euro drauflegen. Dann ist das so,
ja, genau.
Stell dich so an.
Boah, ist schon krass. Also wenn man sich das überlegt.
Ja, ist krass, ist natürlich krass. Wenn man dann überlegt, dass man theoretisch auch einfach in den Laden gehen kann, kann für 200 Euro so ein Android-Ding kaufen. Aber
ja, du hast schon recht, das ist der Computer, den man am meisten verwendet. Ja, das ist ein valides Argument, keine Frage.
Ja, ich meine, die Argumente, sich schön zu konstruieren, wenn man das Geld hat, aber ist natürlich easy, ne? Aber
kleiner Einschub für Android, ich habe ja wirklich schon viele Android, also viele Samsung-Telefone gehabt. Am Ende ist da auch nur das Flaggschiff wirklich das, was du haben willst, ne? Also die S-Linie. Und die kostet halt auch Geld. Die kosten nicht 1800 Euro, aber die kriegst du auch nicht für 150 Euro. Ne? Also kosten halt auch 600 oder so.
Ja. Und wie lange würdest du sagen, sind die gut und werden mit Updates versorgt und lassen sich so wirklich mit gutem Gewissen als ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre?
Also nee, gar nicht. Mein Schwiegervater hat mich gestern gefragt, was er für ein Handy kaufen soll, weil er will jetzt ein neues kaufen. Ich würde tatsächlich, also ich muss sagen, das kommt jetzt drauf an, was man will, gell? Der will halt irgendwie zwei SIM-Karten-Slots. Das finde ich halt, ja, ist halt nichts, was ich brauche. Aber ich würde momentan irgendwie Galaxy S7 oder sowas kaufen oder S6. Nee, S6 nicht. S7, und das ist wirklich schon 5 Jahre her oder so. Keine Ahnung, wie alt das ist. Aber das war einfach. Also meine Mutter hat das immer noch, die hat mein altes S7. Das ist einfach ein super Telefon, super schnell und auch heute noch aktuell und schnell. Und Kamera ist super. Kamera ist besser als zum Teil von aktuellen Samsungs. Das ist seltsam, dass die Kamera nicht immer besser wird. Das ist, glaube ich, bei iPhone anders, gell?
Also jetzt hat sie halt gerade wieder einen richtigen Sprung gemacht.
Bei Samsung war halt, die S7-Kamera war halt, also ich finde, über jeden Zweifel haben. Und danach wurde sie halt eher wieder schlechter. Was halt schon seltsam ist irgendwie.
Das ist eigenartig. Das Ding hat ja auch bloß eine, ne? Ist ja noch gar nicht so dieses Octopus-Long-Ding.
Nee, das hatte noch keine 5 Dinger, nee.
Ja, ich sehe es gerade bei Amazon, kannst kaufen für 210 Euro. Ja, das ist natürlich eine andere Baustelle, klar.
Nee, aber für so ein richtig altes Ding, gell? Also noch 210 Euro ist schon erstaunlich, finde ich.
Ja gut, aber 210 Euro für ein Ex-Flagship-Phone, einfach mal so.
Ja.
Gegen 1800. Klar, es ist überhaupt nicht die gleiche Baustelle, aber.
Ich weiß nicht, von wann das S7 war, aber das ist echt schon, also mindestens 5 Jahre, würde ich sagen. Weiß ich jetzt nicht. Ja, aber vom Gefühl her 5 Jahre. Also es ist schon.
Aber,
schon echt
aber das
ein altes
Problem
Telefon.
Ist halt, für ein S7 kriegst du keine Updates mehr. Das ist halt jetzt schon der Fall. Das
ja,
S8 auch schon nicht mehr.
Ja.
Und wenn du dann irgendwie auf neue Feature schaust oder die
nutzen
willst.
Du musst dann schon aktuelles kaufen.
Oder sicheres Banking machen willst oder so Scherze. Das
nee,
ist halt,
ich denke, ja, wenn du sowas machen willst, musst du, glaube ich, schon 600 Euro oder sowas. Aber es sind auch nicht 1800, gell?
Ja, es ist immer noch Faktor 3, ne? Das stimmt schon.
Ja.
Gut, auf der anderen Seite, du kriegst jetzt halt dann auch, da ist das Gehäuse nicht Plastik, ne? Also ich weiß jetzt bei den 800 Euro Dingern von Samsung sicherlich auch nicht, sondern jetzt in dem neuen Phone ist halt Titanium, ne? Das ist ja auch mal kein billiger Werkstoff. In den letzten Geräten war es Edelstahlkanten.
Am Ende bricht aber vorne das Glas, gell? Das ist, ja.
Ja.
Hat es tatsächlich bei mir jetzt nicht. Also wie gesagt, mein iPhone ist jetzt, das 13er ist 2 Jahre alt jetzt. Ist mehrfach runtergefallen, hat auch ordentlich Kratzer auf der Vorderseite. Ich habe es mindestens 1 Jahr, eher so 1,5 Jahre, komplett ohne Hülle benutzt. Und dann ist es irgendwann nochmal richtig runtergescheppert, wo ich dachte so, oh, das war echt knapp jetzt. Und dann habe ich so ein bisschen Angst bekommen. Und parallel dazu, irgendeinem Review auf irgendeinem Blog, habe ich eine sehr schöne Hülle gesehen, die endlich, weil ich hasse diese Hüllen, wo du dann so einen Rand an der Unterkante hast. Wo du, weil eine der wichtigsten Gesten beim iPhone ist so das von unten mit dem Finger an der Unterkante des Displays reinwischen. Und wenn die Hülle unten quasi einen Rand ans Display macht, so eine erhabene Kante, dann finde ich, ist das, es geht schon, meine Frau macht das auch jeden Tag und Millionen andere Leute auch, aber ich mag es halt nicht, wenn man da so nicht ins Display so von unten reinwischen kann, wie man es kann, wenn es keine Hülle hat, sondern wenn man da erstmal so einen Knubbel runterrutschen muss mit dem Finger. Also habe ich immer Hüllen gesucht, die unten offen sind. Und Apple selbst hatte seine Lederhüllen jahrelang unten offen. Und hat es dann aber irgendwann geändert. Und dann habe ich eine gefunden aus so einem komischen Kevlar gebackenen irgendwas Garn gewebt und dann gebacken, wie das heutzutage so ist mit diesen Verbundswerkstoffen. Und die ist sowohl unten offen als auch oben offen, weil es gibt auch Gesten, bei denen man oben reinwischen muss. Und die lässt auch an den Seiten die Buttons offen, sodass du nicht über irgendwelche Gummischnubbel deine Knöpfe drückst, sondern da sind auch Aussparungen und du drückst sie direkt. Und dann habe ich die gekauft und seitdem ist sie in der Hülle drin. Und auch da in der Hülle schon wieder zigmal runtergefallen und es ist echt zäh, das 13er. Also Kratzer kriegt es, aber kaputt gehen tut es nicht.
Vielleicht frage ich dich dann nochmal nach der Hülle, wo die her ist. Oder
ja,
ich druck mir eine. Mal gucken.
Ja, und, gute Idee, ja. aber das heißt, du wirst jetzt pro 15 das kleine 6,1 bestellen.
Genau, ja.
Kleinen Einschub übrigens, ich habe gerade mal geschaut, was das aktuelle Flaggschiff von Samsung kostet mit einem Terabyte. 1800.
Ja, siehst du, und damit ist die Diskussion beendet,
ja.
Oder?
Ja, genau, würde ich auch sagen.
Sehr schön. Ja. Ja, und sie sind dieses Jahr nicht nennenswert teurer geworden, oder?
Nee, ich glaube.
Das haben ja eigentlich alle erwartet, dass der Preis, dass da jetzt wieder so eine Inflationsrunde starten würde, aber ist gar nicht passiert.
Ja.
Das stimmt. Sehr positiv.
Ja. Und ich krieg für das 12er noch 360 Euro oder so. Also.
Wow.
Von denen. Ich habe jetzt mal irgendwie so 3 Anbieter angeklickt, die es mir so internetmäßig. Und da landest du bei 380 oder bei 375. Das sind dann noch 20 Euro.
Ja, und das 12er ist jetzt 3 Jahre alt, ne?
Ja.
Also,
ja.
Das ist schon ordentlich dann, also klar, hat auch neu 1000 irgendwas Euro gekostet, oder? So Größenordnung?
Ja, müsste so 1100
oder so. War die damals schon 1100, hätte ich jetzt auch gesagt, so Pi mal Daumen. Und 3 Jahre drauf und du kriegst noch 400, also ein Drittel vielleicht so ungefähr. Ist schon ganz ordentlich eigentlich.
Ja.
Kannst du es runterrechnen, hast es für ja, 600-700 drei Jahre benutzt, 200 im Jahr,
okay.
250.
Kein Euro am Tag.
Ja, ist kein Euro am Tag, ja, für genau.
Computer, den ich halt ständig benutze.
Absolut. Also von daher, klar, das Geld muss man haben, das ist jetzt aus privilegierter Position gesprochen, dessen sind wir uns bewusst. Das Gute an diesem Markt ist ja, dass man, wenn man nicht so viel Geld hat, man von diesem Telefon excluded ist sozusagen und sich das nicht leisten kann, aber man ist ja von der ganzen Gerätegattung nicht excluded. Man kann ja günstige Smartphones für vergleichsweise wenig Geld kaufen, auch welche, wo es noch Updates gibt. Und dann ist man ja in der Welt drin, ne? Man kann ja Instagram und alles, nicht, dass du jetzt mit dem iPhone kannst halt die schöneren Fotos machen oder irgendwie, aber du am Ende scrollen wir damit auch nur Instagram wie alle anderen. Das geht auch mit einem 200-Euro-Telefon.
Ja.
Das hat halt keine Titanium-gebürsteten runden Seitenflächen.
Ich habe keine Ahnung, ob das sich wirklich so viel anders anfühlt.
Es soll leichter sein und ich glaube, das ist ein Feature gegen diese Stahlphones. Also immer, wenn ich das Telefon von meinem Bruder in die Hand nehme, der hat, glaube ich, ein 13 normal, glaube ich. Also im Grunde die gleiche Klasse wie meins, nur halt nicht Pro und die kleinere Displaygröße. Und das macht gewichtsmäßig einen Mega-Unterschied, ob das Ding aus Edelstahl ist und groß oder halt aus Alu und die kleine Displaygröße. Da liegen gewichtsmäßig Größenordnungen dazwischen.
Ja.
Und es fühlt sich krass anders an. Wenn du es in die Hand nimmst, dann denkst du dir, oh, ist das sexy leicht, das ist ja toll. Und dann nimmt er meins in die Hand und denkt sich, oh, ist das riesig. Und in dem Augenblick, wo das Gewicht auf seiner Hand landet, meint er, oh, ist das schwer. Und also es ist wirklich so eine Reaktion jedes Mal, obwohl er das schon zigmal in der Hand hatte. Immer wenn ich es ihm gebe, kommt der gleiche Satz. Und klar, das große Display ist sexy und die Stahlkante irgendwie, aber da kann das Titanium vielleicht irgendwas reißen, wenn das da die entscheidenden 30 Gramm oder 20, ich weiß gar nicht, wie viel es leichter ist. Aber wenn es die entscheidenden paar Gramm leichter ist, dass dieses Gefühl von schwerer Klotz weg ist. Und dann hat das zumindest das 13er Pro Max schon auf jeden Fall, dieses Gefühl schwerer
Klotz. Ja, das, meine Frau hat auch das 13er Pro und das fühlt sich auch so schwer an, wenn ich das irgendwie mal in der Hand habe, weil ich irgendwas nachgucke da. So, oh, das ist schon schwerer als mein Telefon.
Mhm.
Ja. Ja, und halt so Sachen, die ich halt bisher nicht hatte, dieses Always-on-Display, keine Ahnung, ob man das braucht. Hier diese, wie heißt dieses Pille da oben? Weißt du, was ich meine?
Dynamic Island.
Ja, genau. So Sachen hatte ich ja jetzt alle nicht. Das heißt, für mich ist das
habe ich auch alles nicht.
Ein richtiger Sprung. Und
ja, vom 12, klar. Gespannt. Drei Generationen ist immer. Ja.
Aber sonst war die Keynote eher okay. Also
dieses Mother Nature Ding mit nicht Viola Davis, habe ich vorhin falsch angeteasert, es ist Octavia Spencer gewesen. Hatten sie so einen Spot in der Mitte, wo sie sich für ihre Environmental Efforts feiern lassen, die überhaupt sehr tief in die ganze Keynote embedded waren. Alles, was sie tun.
Aber dann so detailliert, also an manchen Stellen dann wieder ausgelassen, irgendwie wenn du das die Uhr kaufst, aber nicht die Aluminium, sondern die Edelstahl, dann ist es halt plötzlich nicht mehr CO2-neutral und so Scherze.
Sie ist auch nicht mit jedem Armband Carbon Neutral, wenn du die Gummiarmbänder nimmst, auch nicht. Aber das steht jetzt tatsächlich auch auf der Webseite und das finde ich positiv. Also klar, sie sind noch nicht da, sie sind noch nicht am Ziel. Sie haben sich das ja für 2030 gesteckt und haben sich da auch also unmissverständlich committed. Also da kommen sie jetzt ja auch nicht mehr raus aus der Nummer, ne?
Nö.
Das ist jetzt kein so, ja, das ist irgendwie unser Projektplan oder wir werden oder so, sondern du siehst wirklich.
Genau, und 27 wird wieder umgeschmissen und bis 35 wird wieder was ganz anderes.
Das kannst du eigentlich vergessen. Also da kommen sie, so zumindest macht die Presse dann Hackfleisch aus ihnen, wenn das nicht kommt. Und dieser Spot da in der Mitte, er war ein bisschen cringig, aber ich fand erstaunlich gut, wie Tim Cook tatsächlich, weil ich finde ihn, wenn er so präsentiert, gar nicht so wahnsinnig überzeugend. Er schreit immer so komisch.
Und ich fand, er sah so alt aus. Ey, die haben so scheiß Licht für ihn gehabt. Immer von oben und so. Der hatte so viel Falten und so. Das war fürchterlich.
Ja. Aber er schreit immer so, wenn er redet. Also wenn er diese Vorträge hält. We at Apple, we are. Und du denkst immer so, jetzt brüll mich doch nicht so an. Was ist denn das? Er will immer so überzeugend rüberkommen, aber er hat dann immer so ein Schreien in der Stimme. Und da in diesem Mother Nature Spot da hat er tatsächlich wieder dann so diesen Stare-Down mit Octavia Spencer, die das natürlich aus Hollywood einfach, das kann sie halt von Berufswegen und er ist halt irgendwie CEO, er muss nicht schauspielern können. Aber ich finde, er hat trotzdem eine ganz gute Figur gemacht in dem Spot eigentlich. Auch wenn er so ein bisschen cringy war. Aber da fand ich diese Eröffnung mit den, wie viele Leuten wir immer wieder mit unseren Geräten das Leben gerettet haben, das kann ich nur noch ganz schlecht gucken.
Das habe ich auch. Ich war irgendwie gestern mit ins Schwimmen bringen spontan dran und habe erst irgendwie 20 Minuten verspätet eingeschaltet, habe irgendwie einen Kumpel angeschrieben, so hier, sag mal, muss ich von Anfang gucken oder kann ich jetzt reinspringen? Nee, springe rechts rein, war ein bisschen Uhren, egal. Und deswegen, ich habe den Anfang verpasst und ehrlich gesagt noch nicht nachgeguckt.
Also es ist natürlich grafisch wieder ganz toll gemacht und so.
Ja,
und,
sieht sicherlich super schick aus
und so. Super schick, aber dann halt so, der ist irgendwie, weiß ich nicht, wieder mein Trash Compactor gefallen und der ist irgendwie fast tot gewesen und der ist irgendwie aus der Gletscherspalte gerettet worden. Der hatte Heart Rhythm, irgendwas, Dings und so. Und alle leben noch und manche sehen auch so ein bisschen aus, dass du das Gefühl hast, so, ja, okay, diese Herzproblematik, die ist nicht ganz spurlos an dir vorübergegangen. Also natürlich weiß ich nicht, wie die Person vorher aussah, aber in dem Augenblick, wenn du da unten den Text liest und dir Person ins Gesicht guckst, dann denkst du dir so, ja, da ist bestimmt der ein oder andere Krankenhausaufenthalt dabei gewesen. Und das lässt ja manchmal Spuren übrig. Dann ist es, das ist zwar super toll, dass die Leute gerettet werden, ganz ohne Frage, aber diese Tränendrüsenartigkeit, mit der einem das vorgetragen wird, das finde ich schon immer so, diese Health-Features sind wichtig und erklär mir die, sag mir, was das alles für mich tun kann, aber zeig mir nicht dauernd Opfer und zu so einer tränigen Musik und Leute, die mit Tränen in den Augen erklären, wie toll sie das finden, dass sie jetzt noch Another Day mit ihr on this world mit ihren Kindern und so. Das ist sicherlich richtig und die mögen das so empfinden. Ich würde das wahrscheinlich genauso empfinden, wenn ich dasselbe Schicksal hätte, aber ich will das dann immer da nicht sehen. Also mich
nee, aber nervt es soll halt nicht als Werbedings missbraucht werden.
Ja, genau. Und die Leute, die durchleben dann da nochmal in der Erzählung irgendwie, wie sie da in der Gletscherspalte gesteckt haben und sich geistig
nicht gut an,
ja. Und dann wurde ich gerettet und da und dann kommt Uplifting Music und so und auf den Teil kann ich eigentlich jedes Mal verzichten. Das ist aber die letzten Jahre schon immer so in diese Keynotes. Das fängt immer damit an, wenn es um die Uhren geht und jetzt dann ja um die iPhones. Seit diesen SOS-Satellitending retten die iPhones
das jetzt auch ja
dauernd
auch.
Leben.
Das ist 15er jetzt, gell?
Ja, du kannst jetzt, wenn du mal wieder irgendwie in Gletscherspalten unterwegs bist, kannst dich retten lassen.
Ja.
Du musst nur immer ein Stückchen Luft, also nicht irgendwie in Thailand in Höhlen irgendwo dich verschütten lassen.
Das ist schlecht.
Also muss immer einen Blick zum Himmel offen lassen.
Ja.
Wichtig.
Ja, aber ich mache ja keine extremen Sportarten, deswegen auch die Ultra-Uhr zum Beispiel nicht. Gibt für mich keinen Grund.
Hätte ich jetzt, also ich bin ja jetzt für eine neue Uhr dran. Zum einen, weil ich letztes Jahr schon eine wollte und es dann nicht gemacht habe. Und zum anderen, weil meine Uhr seit, weiß nicht, in ein paar Wochen.
Hast du nicht schon bestellt?
Nee, noch nicht.
Weil.
Ja, ich weiß, dann dauert es halt noch ein bisschen. Da bin ich jetzt, das ist dann.
What? Jetzt
ja,
kaufen oder nicht? Alte Regel, weißt du.
Der Herr Becker steht virtuell hinter mir und haut mich gerade.
Der ist nicht weit weg. Der ist nicht weit weg.
Ich weiß. Ich konnte mich noch nicht entscheiden. Und einer der Gründe ist die Preisgestaltung. Ich finde zwar auch gut, dass auch die Uhren nicht viel teurer geworden sind. Im Gegensatz, im Moment ist sogar die absurde Situation, dass die Ultra 2 billiger ist als die 1er. Wenn du jetzt auf Amazon guckst, zahlst du für eine 1er Ultra immer noch 900 irgendwas und für eine 2er 899. Aber dann habe ich gedacht, so ja, ähnlich wie du, die Ultra finde ich schon sexy und ich hatte sie auch schon mal, die 1er Ultra hatte ich im Apple Store schon mal am Arm. Aber damals war meine Apple Watch noch nicht kaputt. Hier mittlerweile hat sie einen fetten Sprung im Display. Ich glaube, Christoph, du hast ihn auch gesehen beim Klettern, oder? War der da schon
drin? Ja.
Ja. Und insofern war klar, ich warte jetzt eigentlich nur noch auf die Veröffentlichung der neuen Uhren und dann muss ich mich entscheiden. Aber mein Bauchgefühl war, naja, die Ultra wird mit Sicherheit teurer werden und die wird dann irgendwie 1000 irgendwas kosten. Und ja, jetzt ist mir das Display kaputt gegangen und die sagen ja alle, das Saphirglas von der Edelstahlvariante ist so faktisch unzerstörbar. Und klar, die Ultra hat dann auch das Saphirglas, aber das kriegst du halt auch schon bei der normalen mit Edelstahl. Und dann guckst du, die normale Edelstahl, da hast du ja keine Wahl, das GPS wegzulassen, das ist immer automatisch mit drin. ist das schon mal teurer. Das kannst du mit den Alu-Uhren dann schon nicht mehr vergleichen, weil du da hast, kannst du ja das GPS noch weglassen. Das LTE-Modem noch weglassen.
Ja.
Bei der mittleren hast du die, bei der Edelstahl hast du die Wahl ja nicht. Da ist es immer mit drin, das Modem. Und dann trage ich persönlich die größere von beiden Größen, also die 45er oder damals war es noch eine andere Zahl, aber ich habe die größere von den beiden. Und da kostet die auch einfach in Edelstahl 8,99. Exakt auf den Euro den gleichen Preis wie die Ultra. Und dann stehst du da und denkst dir, ja, aber das ist doch jetzt dann auch blöd. Also für den gleichen Preis, so auf den Euro genau, dann soll ich nicht die Ultra nehmen in Titan?
Ja, dann
also ich war irgendwie so, wenn da jetzt 200 Euro dazwischen gelegen hätten, wenn es jetzt irgendwie gehießen hätte 8,99 und 10,99, dann wäre ich jetzt fertig. Dann hätte ich wahrscheinlich gestern bestellt. Aber dann stand ich da und dachte mir so, jetzt muss ich vielleicht doch nochmal einen Apple Store laufen und die beide an meinen Arm halten und gucken, was mir dann so wirklich am eigenen Handgelenk besser gefällt. Die neuen Armbänder vielleicht mal sehen oder so, keine Ahnung. Das fand ich seltsam, dass die dann wirklich auf einen Euro genau auf denselben Preis rauskommen. Also außer du nimmst die Edelstahl-Variante mit dem absoluten Basic-Gummi-Armband, dann nicht, aber sobald du da irgendwie dieses neue Feinwoven oder irgendwas, was halb denn so einer Edelstahl-Uhr als angemessenes Armband, muss ja jetzt nicht mal irgendwie dieses Edelstahl-Armband oder so, dann bist du gleich da irgendwie entweder 50 Euro drunter oder du bist bei dem Preis.
Ja, ich hab halt diesen Edelstahl-Verlangen nicht. Und ich habe jetzt seit, 5 Jahren das Aluminium-Ding uns hält und habe mir jetzt Aluminium wieder gekauft.
Okay. Hast du bestellt auch?
Ja, ja.
Ah, cool. Farbe?
Rot.
Echt? Cool. Ja,
Product Red.
Hast du mal Buntigkeit in dein Leben geholt?
Ja, ich habe diese bunten Farben, die kamen sonst immer so zur Halbzeit oder sowas.
Gerade rot, gell?
Und gerade rot, genau. Und habe ich jetzt, jetzt das geile Rot. Und der Katrin war es zu bunt. Da gibt's ja eh nur eine Farbe, hauptsache schwarz. aber ich habe dann mit der Tochter einfach verhandelt. So, was meinst du, die oder die? Oder doch in rosa? Nee, Papa, nicht rosa für dich. Rot, oder? Oh ja, rot, okay.
Dann haben wir uns also rosa ist aber auch sexy. Also da ich sehe den Christoph quasi mit dieser
Pink. Das ist aber zu zart. Nee, das ist so ein zart Rosé. Das ist nicht der Christoph.
Aber der Christoph ist auch so ein zarter Typ, außer wenn er auf dem Klo hockt.
Ja, der ist zart, aber nicht in Pink.
Nicht in Pink.
Ja. Ja, das Rot ist schon sehr rot.
Ja, ja, das gefällt mir sehr gut.
Es gab ja, glaube ich, das Edelstahl auch mal in Rot, oder täusche ich mich da?
Kein kommt wahrscheinlich zur Halbzeit. Wenn du dir jetzt Zeit lässt, dann.
Ja. Ja, nee. Also ich denke, ich werde in den nächsten Tagen eine Entscheidung treffen. Und dann warte ich halt irgendwie 2 Wochen länger oder so. Das ist ja jetzt nicht das Modell, wo jetzt die ganze Welt drauf losrennt. Also ich glaube, letztes Jahr, wenn du eine Ultra wolltest und nicht am ersten Tag bestellt hast, dann hattest du wahrscheinlich auch, letztes Jahr war die Chipkrise noch schlimmer als jetzt. Dann hattest du wahrscheinlich ein Problem und bist schnell mal Richtung Weihnachten gerutscht. Nächstes Jahr, wenn es Apple Watch 10-jähriges hat und sie vielleicht das Gehäuse ändern, das Band ändern, alles nochmal ändern, dann kann es auch sein, dass da wieder so ein Riesen-Run entsteht. Aber ich glaube, dieses Jahr, klar, die Termine rutschen jetzt ein bisschen, aber ich fürchte da jetzt nicht, dass ich ins nächste Jahr flutsche oder so. Und die Zeit habe ich dann schon noch. Aber ich habe noch nicht entschieden. Vielleicht lande ich am Ende auch bei Alu. Vielleicht kommt noch die Vernunft und sagt, ja, also meine ist jetzt 6 Jahre alt und hat halt jetzt.
Du hast eine kaputte 3er, gell?
Ich habe eine 3er, ja. Also ich habe die 2017 gekauft. Und von daher, die hat auch einen guten Run hinter sich, gell? Also auch wenn ich die Armbänder angucke, manche haben so ein bisschen das, ich habe so ein weißes, dieses weiße Polyfluor-Elastomer-Ding. Das hat einen deutlichen Blauton von Jeansstoff und T-Shirts und so weiter. Hat sich so einen leichten Blue-Schimmer zugelegt, der aber auch gar nicht so schlimm ist. Also man sieht, dass das verfärbt ist, aber es ist so gleichmäßig verfärbt, dass ich es irgendwie akzeptieren kann. Also es sieht dadurch nicht speckig, dreckig, eklig aus. Ist halt verfärbt. Diese geflochtenen Nylonbänder habe ich sehr gerne gemocht, aber die fangen jetzt bei mir an, langsam Risse in alle möglichen Richtungen zu kriegen. Und dann habe ich noch ein Third-Party-Lederband und das zerlegt sich mittlerweile. Also das ist wirklich, das hat am schlechtesten gehalten. Das war allerdings auch das günstigste.
Ja, ich habe auch so ein paar Third-Party-Bänder leider alle durch. Ich hatte so ein schönes Regenbogenband, das war so hübsch. Mhm. Das hat es dann auch irgendwann gehimmelt. Naja, gut.
Gut, also dann bist du ja wieder voll ausgestattet und modern. Jetzt der neue Mac.
Ja, ich
hab iPad ist wie alt? 2 Jahre oder so? 1 Jahr? Ist auch noch nicht so wahnsinnig lange her. Uhr,
Ich habe auch die letzten Jahre also ins YNAB echt viel reingespart für so jetzt demnächst ist wieder dran.
Ja, das ist doch schön.
Wenn man so, das finde ich das Schöne an diesem, an so mit Zielen sparen. So, okay, ich lege da jetzt immer ein bisschen was zur Seite und dann kannst du das auch ganz in Ruhe kaufen, ohne dass du jetzt denkst, so, oh, ja gut, dann kaufst du das jetzt, aber eigentlich, ja, alles doof, sondern nee, ist für gespart, liegt zurück, kann man sich beruhigt kaufen.
Sehr schön, so soll das sein.
Ja.
Gut, dann sind wir damit auch schon durch. Christoph, du hast es überstanden. Bist noch
da? Christoph, der hat jetzt die ganze Zeit überlegt, verdammt, was schauen wir nächste Woche? Ich bin dran.
Nee, meine Frau kam zwischendrin und hat sehr ernst gesagt, dass ich doch gefälligst jetzt ins Bett kommen soll. Wir sollen es nicht weiter verquatschen. Ich habe morgen viel zu tun. Und da habe ich gesagt, nee, hier, der Bob muss noch was über das iPhone erzählen.
Da ist ja bei deiner Frau, stehst du auf ganz große Liebe.
Da hat sie mit mir in den Augen gerollt und gesagt, naja, der redet doch jetzt noch eine Stunde. Da habe ich gesagt, nee, der hat's gleich. Und
er hatte es gleich. Also
er hatte das, gleich, das ja, nicht auf deiner Spur mit drauf ist.
Genau, das könnte man an der Stelle muten und dann einfach hinten in die Outtakes schneiden. Das wäre gut.
Ja, genau.
Aber leider.
Das Augenrollen vor allem.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Könnt ihr es vielleicht nochmal nachspielen? Du schickst mir das morgen, ich schneide es dann wieder rein.
Nee, aber kommen wir zu der Frage zurück. Ja. Schlag mal was vor.
Ja, wie gesagt, ich habe die Wahl zwischen irgendwie 5,4 und 5,8 oder sowas.
Ja, das ist ja auch schon irrelevant irgendwie.
Genau, es wird schmerzhaft diese Woche.
Wohin gehen wir denn?
Wir gehen zu Netflix und das eine wäre der neue Adam Driver Film gewesen, den werde ich euch jetzt nicht zumuten. Adam Driver mögen wir alle nicht eigentlich.
65 wäre das gewesen?
65, genau. Adam Driver mit Dinosauriern.
Aber nur 1,5 Stunden.
Genau. Nee, aber das wollte ich euch jetzt nicht zumuten, den werde ich glaube ich mal schauen. Was wir komischerweise noch nicht gesehen haben, hat mich eigentlich gewundert, ich dachte, es würde von euch sofort jemand, aber gut, wir hatten halt auch Gäste da, die Sinnvolleres dabei hatten.
schön gesagt.
Nee,
warte, das heißt, jetzt kommt irgendwas so richtig schön, so voll in die Popcorn-Kino.
Vollkommen. Popcorn-Netflix-Kino. Und was ist da das Naheliegendste? Komm, braucht ihr doch keine zweimal raten, oder?
Weiß nicht.
Was denn das, was wir noch nicht gesehen haben, was wir eigentlich sehen müssen?
Ich sag jetzt nicht Jackass oder sowas. Nee, ich weiß es nicht.
Nee? Stefan auch nicht?
Nee.
Ja, das ist immer die Sache, das mit dem Algorithmus. Heart of Stone.
Ach, da wird mir immer oben immer angezeigt, ja.
Gal Gadot und andere. Und auch hier unser deutscher Dings wieder natürlich.
Oh, habe ich sogar auf meine Liste schon geklickt. Ja, hätte ich vielleicht dann nächste Woche vorgeschlagen, wenn es mir wieder eingefallen wäre.
Ja, eben. Das meine ich
nämlich. Spionagefilm, Actionfilm, das ist doch
also ja, genau.
So 99% Übereinstimmung.
98 habe ich nur.
Ja, siehst du, aber halt nur 5,8 oder sowas. Mal gucken.
Tja.
Ja, wir werden sehen, wie das wird.
Hier steht nur HD, hier steht gar nicht 4K. Was ist da los?
Aber 3D Audio.
Ja, 3D Audio und Audio Description und Untertitel und Zeug, aber nur HD.
Völlig over the top, lächerlich wahrscheinlich, aber egal.
Ja.
Schau uns mal an.
Christoph, hast du schon The Dirt gesehen? Über Motley Crue.
Da haben wir doch schon vor Jahren drüber
gesprochen. Haben wir schon drüber gesprochen, gell? Okay.
Ja. Hey, wie kommst du darauf?
Weil der mir jetzt dauernd unter die Nase gehalten wird.
Echt?
Aber ich erinnere mich auch, dass Christoph den besprochen hat und irgendwie ein bisschen entsetzt war zwischendrin.
Ich
war mir, hätte jetzt nicht sagen können, ob ich den allein gesehen habe oder ich ihn euch zugemutet habe, dass ihr ihn auch schauen müsst.
Ist er jetzt gerade erst aufgetaucht bei, oh nee,
522? 2019. Den habe ich vor langer Zeit schon bei Netflix geschaut.
Christoph, 2 Punkte.
Oha, gar nicht mal so gut. Hätte ich jetzt nicht mehr gewusst, dass ich den so schlecht bewertet habe. Okay.
Bob, wir haben in der Sendung Going in Style besprochen.
Und ihr habt den nicht gesehen, oder was?
Nee.
Okay.
Siehst du mal, ich hätte den nämlich letzte Woche fast vorgeschlagen für diese Woche. Aber dann gemerkt, oh, der ist 2019, ne? Das wird wohl eher nichts. Ja.
Gut, also nächste Woche.
Ach, siehst du mal, guck mal, da haben wir auch Apple Keynote besprochen, als wir The Dirt besprochen haben.
Regelmäßig.
Ja.
Ja.
Gibt gewisse
Hard of Dawn. Ich hoffe, ein bisschen mehr als 2 Punkte. Wir werden sehen.
Am Ende kriegt der mehr als der fast 8 Punkte bewertete Film von dieser Woche, weil wir vielleicht da mehr Gefallen dran finden. Aber ich mutmaße, ja, ja. Wir werden sehen, wie das mal ausgeht. Gucken.
Ach ja, genau. Moment, wir müssen auch einen neuen Dings, jetzt wo der Urlaub ja vorbei ist, eine neue Folge.
Ach hier, ja.
Black Mirror ansagen. Was ist denn das, was wir diese Woche?
Was ist denn am dransten?
Dran was haben wir als letztes gesehen? Wir haben als letztes erste Staffel, glaube ich, fertig geschaut.
Echt? War das schon fertig?
Das transparente Ich haben wir gesehen, oder?
Ach stimmt, die haben ja nur 4 Folgen oder so, ne?
Ja, nur 3 sogar. Okay, Staffel 2.
Zweite, Folge. Der Wiedergänger.
Der Wiedergänger.
Ist die erste, oder? Oder Wiedergänger. Oh, die ist sehr gut, habe ich in Erinnerung.
Be Right Back heißt sie.
Meine ich mich zu erinnern.
8,0 hat sie auf der IMDb. Ja, ist ja lustig. Diese Staffel 8,0, 8,0, 6,6, 9,1.
Wow.
Also es
ja,
erwartet uns dann ein Tiefpunkt oder ein Hochpunkt.
Weil Weihnachten ist wahnsinnig gut. Verstörend gut. Okay, ja, ich freue mich. Wiedergänger machen wir diese Woche. Also, dann hören wir uns nächste Woche.
Genau, schreibt uns in die Kommentare, was ihr von den mittleren Kapitelteilen gehalten habt.
Wer es bis 3 Stunden 20 aushält.
Wer es vielen Dank durchgehalten hat und ob wir sowas nochmal oder nie wieder machen sollen. Ob ihr das
ich mache das jetzt jeden Tag.
Welche Uhren ihr kauft oder nicht. Und ansonsten gerne nächste Woche wieder einschalten, wenn wir Heart of Stone besprechen. Und diese Woche danken wir fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.